Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist der Andi Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Victoria Rebensburg.
Guten Morgen, Matthias Hegtermeer.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
So, Herrschaften, Big Show 694, Sportradio 360. Schönes Programm, das wir heute haben. Auch heute noch der Aufruf, schon wieder der Aufruf, den wird es jetzt öfter geben. Wer Rückschlagsportarten ein Samstagvormittag irgendwann im Frühjahr, den man vielleicht opfern möchte, vielleicht sogar mit mir gemeinsam. Aber das Kernthema wäre Rückschlagsportarten, eher kleinerer Schläger. Nicht Tischtennis, schon größere Schläger. Anyway, meldet euch steilpass@sportradio360.de, wer da Zeit und Lust hat. Ein paar Meldungen sind reingekommen. Also ich glaube, den Frankfurter Raum haben wir ganz gut abgedeckt. Auch das Saarland haben wir ganz gut abgedeckt. Hamburg sieht gut aus. München, klar, sieht gut aus. Da wohne ich, das kann ich dann selbst. Aber selbst hier gab es eine zusätzliche Meldung. Dann habe ich eine aus Kärnten. Graz sieht gut aus, aber da geht noch was. Was ist mit Leipzig? Was ist zum Beispiel mit Leipzig, wo wir heute mit Saskia Aleite sprechen? Was ist da los? Wieso meldet sich da niemand? Bitte, Köln zum Beispiel. Ja, wer Zeit und Muße hat, bitte gerne melden. steilpass@sportradio360.de, da gibt's dann die Details. Apropos, heute beginnen wir mit einem langen Fußballteil mit Thomas Wagner und mit Markus Götz, beide von Sky. Der eine war in Bochum, der andere hat sich um Bremen gegen Heidenheim gekümmert. Dann gehen wir nach Berlin zu Janis Klimburg vom Kicker und sprechen eigentlich ausführlich fast über Union. So, weiter geht's. Handball-WM in Kroatien, das ist okay. In Dänemark wäre auch okay. Was nicht okay ist, dass es gleichzeitig in diesen beiden Ländern ist, weil sie ja doch eher nicht angrenzend sind. Norwegen kann nichts dafür. Das ist eben in der Nähe, immerhin in der Nähe von Dänemark. Uwe Semrau von Eurosport von DAZN und Ralf Tögl von der Süddeutschen Zeitung sprechen über dieses Thema. Motorsport in dieser Woche wieder, wie gewohnt, mit Stefan Weiß-Heinrich und mit Eddie Mielke. Danach gehen wir zum alpinen Skilauf, zu Corbinian Eisenberger, Tom Heberlein und Lukas Zara, eine wunderbare Dreierrunde, ehe wir dann zu eben genannter Saskia Aleite schalten, um über Biathlon zu sprechen mit der Saskia, die in Oberhof für die Süddeutsche Zeitung am Start war. Die NFL hat noch, Moment, na das rechne ich jetzt nicht aus, wie viele Spiele es noch sind, jedenfalls 8 Teams still standing und Nicolas Martin hat die Vorschau auf das Wochenende. Dann noch Heiko Ulldörp, sehr früh am Morgen habe ich mit ihm gesprochen, sehr früh am Morgen europäischer Zeit. Heiko mit dem letzten mit den letzten Updates zur National Hockey League. Und hinten raus gehen wir dann, apropos Heiko Ulldörp, gehen wir zu Shampoos Schmieder, Jürgen Schmieder. Allerdings ist der gerade in Melbourne und wir erreichen ihn auf der Anlage im Melbourne Park, wo ja gerade die Australian Open stattfinden. Das alles in der Big Show 694 sportradio360.de. Big Show 694, es geht los mit Fußball und ich freue mich, dass ein Mann, den ich kommende Woche endlich mal wieder live in Person sehen werde, mit am Start ist. Wir werden gemeinsam, das ist der Plan, zum Ganslernhang pilgern, um dort Manuel Feller beim 4. Tor rausfallen zu sehen. Thomas Wagner, guten Morgen, lieber Thomas.
Das stimmt alles, aber Feller gewinnt dieses Jahr, da bin ich mir ganz sicher.
Ich weiß, dass Thomas Wagner, du schätzt Manuel Feller. Spätestens seit du ihn in Adelboden, hat er damals gewonnen, als du in Adelboden warst?
Nee, auch da hat es wieder eher, ich finde diesen Stil immer voll auf Angriff, immer all in und ganz oft funktioniert's nicht, aber trotzdem, ich liebe ihn einfach, wie er fährt. Geil.
Immer voll auf Angriff, immer all in und fällt trotzdem aus. Das trifft nicht auf Markus Götz zu. Immer all in auf jeden Fall. Guten Morgen, Götzi.
Ich höre euch so gern zu, wirklich. Also guten Morgen erstmal. Erzählt mal nochmal ganz kurz, was macht ihr da? Ihr seid an der Streif, oder was?
Ja, es ist Hahnenkamm-Wochenende und Herr Wagner wird sich...
Also nächste Woche am Wochenende quasi.
Nächste Woche. Diese Woche ist ja Wengen und nächste Woche ist dann Kitzbühel, genau. Und Thomas kommt in männlicher Begleitung, wohlgemerkt, und wird in das bescheidene Kinderzimmer hier einziehen. Und und schauen wir mal, wie dann der Samstagabend und der Sonntag verlaufen. So, Thomas, ich frage mich immer, wenn sich ein Trainer hinstellt, wie Nuri Sahin, und dann sinngemäß sagt, na ja, so eine Leistung ist nicht würdig des BVB, Da schreie ich dann immer meinen Fernseher an, ja, aber du bist doch verantwortlich dafür, dass die Jungs da rausgehen und wissen, was sie tun müssen. Oder doch nicht?
Ja, also Borussia Dortmund, muss man sagen, da könnte man jetzt sicherlich eine dreistündige Sondersendung machen. ich persönlich habe immer große Sympathien für die Borussia gehabt. Schon ganz früh einfach dieser Verein, diese Farben, das fand ich neben meinem Fan sein des HSV, da hat mir das immer gut gefallen. Sie haben mir sehr gut gefallen, als sie der Herausforderer der Bayern waren. Und ich möchte einfach nur mal ein Ding nennen. In den Jahren 11, 12, 13, da hatten die Bayern auch viel mehr Geld als Borussia Dortmund, aber da war dieses freche, hungrige. Die haben sich auch mal mit den Bayern angelegt, dann gab es halt kein Essen vorm Spiel. Sie haben ihnen zweimal die Meisterschaft weggeholt, sie haben sie gedemütigt im Pokalfinale. Das war der Anfang vom Ende im Übrigen. Lewandowski, Hummels, Götze wurden natürlich nach alter Bayern-Manier weggekauft. Das Finale 2013 hätte meiner Meinung nach auch Dortmund gewinnen müssen mit Schiedsrichterleistung. Das ist alles lange vorbei. Aber man hat sich dann irgendwann ganz gemütlich darauf eingerichtet, wir sind die Nummer zwei, der zweite Leuchtturm im deutschen Fußball. Man kocht tatsächlich viel im eigenen Saft. Mittlerweile gibt es aber auch dann zwischen verschiedenen Stellen, Kehl damals gegen Watzke oder so, andere Personalvorstellungen. Man hat es mit verschiedenen Trainertypen probiert. Und man kann eigentlich jetzt schon sagen, das Experiment mit Nuri Sahin ist bislang absolut gescheitert. Ich weiß auch nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, außer seinem Heldenstatus als Spieler, dass das automatisch klappt. Die Mannschaft hat nichts mehr Besonderes, wie früher mit Haaland, Sancho oder Bellingham. Und am Ende des Tages muss ich sagen, auch wenn ich Emre Can sehe, ich will mich da nicht immer wieder drauf einschießen, ich habe das Gefühl, der ist völlig überfordert mit der Situation, Kapitän von Borussia Dortmund zu sein. Ich glaube, es ist ihm wichtiger, wie er die Kapitänsbinde trägt. Ich kann auch die Sprüche danach nicht mehr hören. Wie du gerade sagst, dann spiel doch mal anständig. Und da ist ja nicht nur er. Also es ist einfach es ist wirklich beschämend, was Schwarz-Gelb spielt. Und ich habe große Bedenken, ob sie in die Champions League kommen.
Darf man denn?
Haben wir ja fast schon die dreistündige Sondersendung.
Ja, abdrückt. ja, es ist auch gut so. Ja.
Und sind immer noch nicht schlauer. Also nur ein Satz dazu. Ich habe da keine Erklärungsansätze mehr. Ich werde daraus nicht mehr schlau. Ich werde aus dem BVB nicht schlau. Man kann im Grunde ja nur den Zustand immer wieder beschreiben. Aber unterm Strich, ich meine, so eine Leistung wie die jetzt in Kiel, da steht man dann schon fassungslos. Und schaut und also ich verstehe da mittlerweile bei weitem nicht mehr alles.
Darf man denn, Götzi, wenn man Thomas sagt, okay, die Bayern natürlich ganz weit vorne weg, es regt mich schon wieder massiv auf, dass die natürlich dann einen Kunku jetzt kaufen. Ich wusste, dass ein Kunku früher oder später zu Bayern kommt. Das ist halt jetzt dann der Fall, obwohl sie auf der Position drei Leute haben, die gleich gut sind, vielleicht nicht ganz gleich gut, aber egal. Aber darf man für Borussia Dortmund dieses Argument gelten lassen? Naja, natürlich schon schwierig, wenn die halbe Mannschaft krank ist. Oder müsste der Kader nicht breit genug sein, dass sie zumindest in Kiel zu Hause gegen Leverkusen, sage ich ja nichts, auch wie der Spielverlauf war, dass du nach 4 Sekunden 1-0 hinten bist. Aber das kann ich auch, ich kann es nicht gelten lassen. Die haben so viel Kohle, da muss ich halt den Kader breiter machen.
Also wenn die halbe Mannschaft krank ist, und das war natürlich schon sehr unglücklich, dann hat es selbstverständlich Einfluss auf den Auftritt. Es geht ja aber nicht nur darum, weißt du, ob du aus welcher Perspektive du drauf guckst. Es geht ja nicht darum, dass Dortmund an so einem Abend eine Top-Leistung abliefern muss. Weißt du, eine fußballerische Top-Leistung. Aber von den Leuten, die auf dem Platz gestanden sind, zum Beispiel jetzt, wenn du auf das Spiel in Kiel anspielst, kannst du ja trotzdem erwarten, das sind ja alles richtig gute Spieler grundsätzlich mal, dass sie einen anderen Auftritt hinlegen. Und das hat dann wieder nichts mehr zu tun, aus meiner Sicht, mit der Krankheitswelle. Also es ist echt ein kompliziertes Thema. Aber wieso habe ich euch falsch verstanden? Die Bayern sind so weit weg, also natürlich von Dortmund, aber doch nicht insgesamt im Moment in der Liga. Ich bin guter Hoffnung, dass Leverkusen mittlerweile wieder in der Verfassung ist, wo sie die Bayern noch ziemlich lange ärgern können.
Naja.
Nee, ich hab das nicht gesagt, Götze. Das war, glaube ich, von Jens drauf. Sie sind im Moment meilenweit von den Dortmundern.
Ja, okay. Von Leverkusen
nicht. Das ist natürlich vollkommen richtig, meine Güte.
Ja, ja, und man muss natürlich sagen, Götze hat alles richtig eingeordnet zum Spiel bei Holstein Kiel. Es ist klar, wenn du wirklich krank bist und hast eine schwere Grippe gehabt, dass man da nicht an seine Leistungsgrenze rankommt, da habe ich absolutes Verständnis für. Aber man kann sich nicht dafür rühmen vor der Saison, ja, wir haben einen schmalen Kader, das wird den Zusammenhalt stärken, und dann hat man am Ende sind es dann vielleicht zu wenig. Ich kann auch nicht beurteilen, wie viel Kraft der Einzelne hatte, aber ich meine, das ist immer noch. Ich gucke mal gerade ganz schnell drüber. Ich glaube, für meine Begriffe waren da in der Anfangsformation alleine 9 Nationalspieler noch drin. Und ich meine, wenn du ins Spiel reinkommst und wirst von Holstein Kiel überrannt, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man auch Kritik übt bei Borussia Dortmund, dann heißt im Nachhinein, ja, unsere Kritiker, die würden gerne da stehen, wo wir jetzt sind. Man findet immer noch intern eine Lösung für sich, um das schön zu reden. Also wo ist bislang die Handschrift von Nuri Sahin? Wo ist die Ausrichtung von Borussia Dortmund? Man ist punktuell immer zu Leistungen fähig, wie in Champions League Finale zu kommen. Vor 2 Jahren hat man die Meisterschaft, das verstehe ich bis heute, gegen Mainz 05 weggeworfen. Und gefühlt wird auch der Kader immer schwächer. Also vor 3-4 Jahren, da waren Leute da, ich habe es gerade eben gesagt, Bellingham, Sancho.
Aubameyang.
Ja, was sagst du?
Aubameyang, sage ich, war ja auch jemand,
ja, den ja, man gern zugeschaut. Ja, du hattest auch noch in Hummels und in Reus und so, irgendwie, die standen alle für was Besonderes, aber ich sehe in dieser Mannschaft noch nicht mal etwas Besonderes. Und wie du es gerade selber gesagt hast, ja, das war nicht würdig, das Trikot zu tragen, ja, aber über den Trainer wird nicht diskutiert. Ja, okay, gut, dann ist die Saison vielleicht weg. Aber bist du wirklich so überzeugt, dass Sahin der Mann ist, der dich mal wieder dahin bringt, wo du hinkommen möchtest? Ich wage es zu bezweifeln.
Ja, schwierige Gemengelage. Jetzt gehen wir weiter auf den Mittwoch, wo ihr beide unterschiedlich beschäftigt wart. Thomas, lass mich dennoch mit dir anfangen. Du warst in Bochum. Die Bochumer, wenn es denn so bleibt, sind, also dieses Urteil, wenn es denn so bleibt, sind plötzlich wieder mitten im Geschäft, Gewinner gegen St. Pauli 1-0. Konntest du das spüren? Spürt man denn dort in Bochum, dass es vielleicht doch möglich ist, die Klasse zu halten?
Ja, definitiv. Also gehen wir mal von aus, dass die 2 Punkte bleiben, dann bist du jetzt wieder auf Schlagdistanz. Das war gestern wirklich ein Abstiegsspiel, ein Abnutzungsspiel im wahrsten Sinne des Wortes auf schwerem Boden, Nebel. Also es hatte mit Bundesliga-Niveau relativ wenig zu tun, spielerisch. Aber Bochum hat das Ding verdient gezogen, hat Wirbel mit den neuen Leuten reingebracht. Ja, und sie haben das 2. Spiel hintereinander zu Hause gewonnen, so ein 6-Punkte-Spiel, Heidenheim und St. Pauli. Ich rechne wieder mit dem VfL. Die Frage wird dann sein, wenn du mal richtig dran bist, ob du dann nicht denkst, oh, jetzt atmen wir erstmal durch, weil das wäre dann der Anfang vom Ende schon wieder. Aber Dieter Hecking, der hat das, glaube ich, schon gut im Griff. Also für mich ist Bochum ganz klar wieder dabei.
Dieter Hecking, Götze, wer hätte gedacht, dass wir den nochmal sehen und dann durch glückliche Umstände oder unglückliche Umstände, je nachdem, wie man diesen Münzwurf beurteilt, ist Bochum jetzt wieder dabei. Ich spüre es noch nicht ganz, Götze. Ich weiß nicht, ich habe auch vielleicht zu wenig Bochum gesehen. Spürst du die Bochumer?
Also es war kein Münzwurf, sondern ein Feuerzeug.
Ja, Feuerzeug. Ja,
Situation
ja, bei ja, ja. Union Entschuldigung, Berlin. Feuerzeug, Entschuldigung, pardon.
Nein, nicht jetzt um dich irgendwie
Nein, ist auch völlig okay. Bitte korrigiert
mich. Seite anquatschen lassen, sondern so, falls sich irgendjemand fragt, was meint er jetzt mit dem Münzwurf? Also wir meinen natürlich die Situation bei Union Berlin. Ich bin komplett bei Thomas, eindeutig. Also das ist natürlich keine fußballerische Offenbarung, aber das kannst du in der Situation, wenn Bochum gegen St. Pauli in dieser Konstellation gegeneinander spielen, auch absolut nicht erwarten. Aber sie sind wieder wehrhaft, sie sind wieder konkurrenzfähig. Das war Bochum definitiv nicht über weite Phasen der Hinrunde. Und Dieter Hecking, also... Weil du jetzt gerade gesagt hast, wer hätte gedacht, dass wir den nochmal sehen? Dieter Hecking ist, glaube ich, 60. Also, das ist, weiß ich nicht. Also, wieso soll man da zu alt sein, um ein guter Bundesliga-Trainer zu sein? Das ist ein super erfahrener Typ. Und wenn ich den da so stehen sehe, ich habe echt das Gefühl, so schnell bringt den nichts aus der Fassung. Ja? Der ist schon auch emotional, aber mit aus der Fassung bringen meine ich, so schnell machst du den nicht nervös. Ja? So schnell verliert er nicht den Kopf. Und ich glaube, diese Ausstrahlung, wenn du eine total verunsicherte Mannschaft bist, das tut dir schon gut. So, und dann brauchst du halt die ein, zwei Erfolgserlebnisse, die dir dann wieder Rückenwind geben. Und das ist definitiv passiert beim VfL Bochum. Insofern sind die auf jeden Fall mit dabei. Und zwischenzeitlich sah es ja so aus, als wäre der Abstiegskampf im Grunde entschieden, zumindest was die direkten Absteiger betrifft. Das wird jetzt nochmal richtig, richtig lustig, so wie sich das gerade darstellt. Ich finde, man muss, also zum ersten FC Heidenheim, weil ich die gestern auch nochmal explizit 90 Minuten gesehen habe bei der Arbeit, auch dort ist eindeutig, jetzt haben wir jetzt wieder eine andere Situation als über eine weite Phase in der Hinrunde. Das erinnert wieder sehr an Heidenheim aus der vergangenen Saison. Hat mir richtig gut gefallen, total verdienter Punkt in Bremen, auch ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gab es ja am Ende diesen sehr umstrittenen Freistoß für Heidenheim in der Nachspielzeit, der dann zum Ausgleich geführt hat. Aber wurscht, also Heidenheim ist wieder in einer ganz anderen Verfassung. Und da muss man sich, finde ich, wenn man es denn mit der TSG Hoffenheim hält, zwingend Sorgen machen um diesen Verein. Ich weiß gar nicht, habt ihr das auch schon jetzt im Laufe der Monate hier in deiner Sendung, Jens, ausführlich besprochen? Ich kann mich nicht dran erinnern, dass es jemals, seit ich die Bundesliga beobachte, eine gesamte Vereinsstruktur, ein gesamter Verein dermaßen ohne erkennbare Not komplett auf links gedreht wurde, wie im vergangenen Sommer die TSG Hoffenheim. Und ich glaube, da muss man jetzt kein absoluter Insider sein, um da einen Zusammenhang zur aktuellen sportlichen Situation herstellen zu dürfen.
Ja, ich denke, wenn du das Interview auch mit Kramaric gestern gesehen hast, der spricht das ja praktisch offen an. Ich sag das meistens, also ich habe hier noch nicht drüber gesprochen. Mir ist das sportliche Schicksal der TSG Hoffenheim relativ egal, da bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, dass der Verein mittlerweile auch keine Bereicherung für die Bundesliga mehr ist. Ganz am Anfang war der Spielstil wirklich ziemlich interessant und aufregend. Es kommen keine Zuschauer mehr dahin. Die spielen mit einer zusammengewürfelten Truppe irgendwas, aber keinen erfolgreichen Fußball. Also das sage ich ganz klar, auch wenn es natürlich immer für Mitarbeiter schlimm ist, die im Club sind. Ich brauche sie nicht in der Bundesliga, die können wegen mir absteigen. Ich habe das Gefühl, Dietmar Hopp hat völlig jeglichen Instinkt, der ihn jahrelang ausgezeichnet hat und auch so ein Miteinander, dieses Benehmen, irgendwie ist das völlig aufgegeben worden. Ich glaube, Roger Wittmann hat den halben Verein im Griff. Die Leute, die gut sind, sind größtenteils weg. Also es ist schlimm. Trotzdem ist das eigentlich eine Mannschaft, die vom Personal nicht da unten stehen dürfte, mittlerweile aber sicher ein ganz heißer Abstiegskandidat ist, wie übrigens auch Union Berlin. Und noch ein Wort zum VfL Bochum, du hast das sehr gut gesagt, Götzi. Dieter Hecking, der strahlt eine Ruhe aus, der hat auch so ein bisschen, der war früher immer sehr aggressiv an der Außenlinie. Mhm. Das hat er so ein bisschen abgelegt, die wissen genau, worauf es ankommt. Die haben Leute, die jetzt vorne treffen. Er ist ja eben bei Lauchtenkreis der Top 10. Ich habe gestern mit ihm gesprochen, habe ihm vorgerechnet, wenn er noch 4 Jahre Trainer in der Bundesliga bleibt, ist er unter den Top 3. Ich glaube, das hat ihm sogar gefallen. Und auch zu St. Pauli muss man auch sagen, die haben ein paar Achtungserfolge aufforschen lassen, die mit dem Sieg in Stuttgart, aber die schießen halt keine Tore. Das war offensiv so harmlos. Die sind auch voll in der Verlosung dabei.
Zwei Dinge, ganz kurz. Nur
schön, dass du noch in die VfB-Wunde reingestochen hast, Thomas. Also wir gestern, also ich bin natürlich total zufrieden mit diesem 5. Platz nach der Hinrunde, aber den Gedanken, Mensch, diese Heimniederlage vor der Winterpause gegen St. Pauli, wenn das andersrum gelaufen wäre, wie die Situation dann wäre, den hatte ich gestern schon noch ein paar Mal, aber naja.
Aber nein, ich finde, dass der VfB mit der Saison schon leidlich zufrieden sein kann bisher.
Absolut, 100%. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig eng. Also das wird übrigens auch noch sehr, sehr lustig, was so zwischen 3 und 11 passiert im Laufe der Rückrunde. Ja, da ist ja fast alles möglich.
Also ich möchte nur... Also
zwischen den Plätzen 3 oder 11.
Ja, ja, ich wollte nur zu wegen Dieter Hecking, meine Idee war nur, wenn jemand mal schon Funktionär ist oder Sportdirektor, dann wieder zurückzukommen als Trainer, das hat mich ja überrascht. Nicht, weil Dieter Hecking so alt wäre. Ja, weil das ja nicht so wahnsinnig oft vorkommt, wenn jemand schon wirklich, nimm mal Thorsten Leibenhardt bei Ratio Farm Ulm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Thorsten, der jetzt seit 5, 6, 7 Jahren dort Manager ist, dass er nochmal sagt, komm, ich mach den Beckenbauer und coache die Mannschaft. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass Dieter Hecking...
Okay, aber das ist ja dann eine Frage von persönlichen Vorstellungen, was die eigene Situation betrifft. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, Thorsten Leibenhardt wäre nach wie vor
so in der Lage, natürlich,
Trainer zu sein.
Das hat, da glaube ich sofort.
Das ist bei Dieter Hecking ja genauso, das verlernst du ja nicht.
Ja. Und ein Wort.
Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch mal sagen, also als Sportdirektor, finde ich, ist seine Bilanz sehr durchwachsen beim Club. Und es ist ja am Ende des Tages, über was wir alles immer reden, am Ende des Tages ist der Fußball in seiner ergreifenden Schlichtheit ja auch irgendwie wunderbar. Der stellt sich Dieter Hecking vorher hin und sagt, das ist natürlich kein 6-Punkte-Spiel, aber das ist ein wichtiges Spiel. Das habe ich der Mannschaft gesagt. Und man hat so das Gefühl, man hat das alles schon 1000 Mal gehört und die glauben trotzdem irgendwie daran. Und das ist dann, das da rüberzubringen und das über 426 Bundesligaspiele, das ist echt eine besondere Leistung, muss man sagen. Und das, was er ausstrahlt, ist halt Erfahrung pur. Das ist nicht mehr ein Trainer, für den die eigene Existenz daran hängt. Und ich glaube, das tut Bochum einfach gut.
Ja, das ist die Gelassenheit, die ich vorhin meinte, die er auch, glaube ich, mittlerweile hat.
Ja.
Und die gerade in so einer extrem angespannten, verunsicherten Situation sehr, sehr gut tun kann. Aber hey, machen wir uns nichts vor. Ja, genau wie du richtig sagst, Thomas. Ja, diese 1000 oder 10.000 oder 100.000 Mal gehörten Sätze. Am Ende des Tages brauchst du Ergebnisse, ja, um das zu unterfüttern. Wenn du die nicht hast, dann sagen wir alle, ach, ist doch alles bla bla, haben wir 1000 Mal gehört. Und wenn es funktioniert, sagen wir, wie in diesem Fall, ja, es ist halt Dieter Hecking und das hat eine gewisse Wirkung.
Genauso. Nur weil es Götzi aufgebracht hat. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, in der letzten Konferenz bei Sky und ich weiß nicht, wer die Hoffenheimer da gehabt hat. Ich meine, es könnte Kai gewesen sein. Oder war es Buschi? Ist egal. Jedenfalls, und da höre ich dann, dass sich der Hoffenheimer Anhang mit Christian Ilzer, dem neuen Trainer, irgendwie geeinigt ist, vielleicht nicht das richtige Wort, aber dass man sich jetzt verträgt plötzlich, weil der Anhang eben angeblich gegen die Verpflichtung von Christian Ilzer gewesen wäre. Und da frage ich mich auch, wie in Gottes Namen kann man gegen die Verpflichtung eines Trainers sein, der mit einer schwachen Mannschaft in der Champions League spielt? Da stimmen ja so viele Dinge nicht in Hoffenheim. Nur weil Götze das aufs Parkett gebracht hat, sowas verstehe ich nicht. Und die 3 Zuschauer, die in Hoffenheim im Stadion sind, gebt Ruhe. Mehr möchtet, also gebt Ruhe einfach. Furchtbar.
Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen, wer da auch jetzt genau mit gemeint ist oder welcher Teil der Fans, keine Ahnung. Aber sowas kann ja unter Umständen auch nicht gegen den Neuen gerichtet gewesen sein, sondern ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit den Vorgängen im Club sein. Ja? Also ich meine, dass die Leute, die ehrlichen Herzens es mit der TSG Hoffenheim halten, dass die das vielleicht nicht alles toll fanden, was da personell passiert ist, das kann man irgendwo auch nachvollziehen. Aber hey, nochmal, da bin ich überhaupt nicht drin jetzt. Ich weiß überhaupt nicht, welche Gruppen du meinst, ist ja auch völlig wurscht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich habe nur gehört, die Fans und mit Christian Ilz haben sie sich versöhnt und ich frage mich, why muss man sich mit jemandem versöhnen, der noch gar nicht da ist?
Merkst doch einfach, Götzi, er will mit aller Macht hier diese Ösi-Kombo vom SK Gamma Sturm Graz reinbringen, weil natürlich auch die Frage ist, wenn Ilz in 2 Wochen schon Geschichte ist, welchen Wert hat das Ganze in der österreichischen Bundesliga? Das ist doch heute der Untertitel dieser Folge. Das müssen
wir ganz wir können natürlich sehr gerne über Österreich und den österreichischen Fußball sprechen. Ich zum Beispiel habe gestern einen richtig guten österreichischen Kicker gesehen mit Marco Grüll, den ich irgendwie bislang gar nicht, ich habe nicht so viel Bremen gesehen bislang in dieser Saison, aber was ich gestern von dem gesehen habe, das hat mir richtig gut gefallen. Der hat ja echt Tempo, der hat richtig Zug zum Tor. Ja?
Yes. Und das ist ein Geiler Junge, Talker. Götzi. Götzi, ich kenne ja den, bin ja befreundet mit dem Co-Trainer von Rapid Wien, mit dem Tommy Kraus. Und der hat mir vor der Saison schon gesagt, das ist einer, der beißt so richtig. Das ist jetzt keiner so durchgestylt aus irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren. Der hat sich vieles erarbeitet und das ist ein richtig guter Stürmer. Und jetzt so nach der Hinrunde 5 Tore, obwohl er ja nicht immer gespielt hat, das ist gut, definitiv.
Na, er ist jetzt auf jeden Fall ins Laufen gekommen, hat 4-mal getroffen in den letzten 3 Spielen. Aber genau, also das wusste ich jetzt nicht, ja. Also kannte diese Aussage nicht, aber was du halt bei ihm siehst, ist, also das Tempo bringt er einfach mit, das schadet dir ja nicht. Und er hat eine gewisse Zähigkeit. Und das passt jetzt gut zu meinem Eindruck, was du da gerade reingebracht hast, Thomas.
Deshalb habe ich es nochmal bestätigt, weil du ja Ahnung hast.
Ja, Wahnsinn.
Und ich habe, Götze, ich habe gelesen, dass dieses Zusammenspiel mit Marvin Ducksch, dass das einfach gut passt, weil das halt unterschiedliche Typen sind und das habe ich nur gelesen. Kannst du das nach deinen gestrigen Eindrücken vom 3:3 bestätigen?
Naja, gestern war es jetzt nicht so, dass die Harmonie zwischen den beiden so auffällig war. Ja? Also, dass Marvin Ducksch ein richtig geiler Kicker ist, brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Er ist in dieser Saison nicht ganz so auffällig und ich glaube auch nicht ganz so effizient wie in der vergangenen, aber trotzdem, also überdurchschnittlicher Bundesligaspieler ohne Wenn und Aber. Es war jetzt aber gestern explizit in diesem Spiel gegen Heidenheim nicht das herausragende Element, das Zusammenspiel zwischen den beiden. Aber ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was damit gemeint ist. Grüll mit diesem Zug zum Tor, mit diesem Tempo auch. Und Ducksch ist natürlich schon, finde ich, ein richtig feiner Fußballer. Also da kommen schon mehrere Elemente dann zusammen bei den beiden im Paket.
Ich glaube, dass Ducksch hat ja eine unfassbar gute Schusstechnik, ja. Ist aber mit Verlaub gesagt eine faule Sau. ich werd aus dem nicht so ganz schlau, weil ich einerseits denke, boah, der hat so viele Fähigkeiten. Also das ist für mich mit so viel gesegneten Skills für einen Stürmer. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Ducksch auch so einer der Kranken in der Kabine ist. Also wenn der dich nicht mag, dann hast du bei Werder einen schweren Stand. Und ich glaube, der sieht, dass der Krüller viel arbeitet und das findet er gut, ja. So aus seiner Sicht. Und ich glaube, deshalb harmoniert das so im Mannschaftsgefüge zusammen.
Na gut, solche Kicker wie Ducksch, Thomas, wenn die das auch noch hätten zum Fußballerischen, was du gerade beschrieben hast, dann würden sie vermutlich nicht bei Werder spielen.
Ach so, recht, aber eigentlich muss man sagen, Werder hat, glaube ich, dieses Jahr, du hast eben gesagt, zwischen 3 und 11. Das ist eigentlich auch die Chance für einen Club wie Werder, mal wieder europäisch anzudoggen. Ich sag das voller Respekt als Rothosen-Fan. Werder ist so ein großer Name im deutschen Fußball. Ich finde, da muss auch das Ziel sein, mal eine Entwicklung zu nehmen wie Eintracht Frankfurt oder bis vor 3-4 Jahren punktuell Borussia Mönchengladbach. Und da musst du natürlich das Spiel eigentlich gestern dann über die Zeit bringen, weil ich glaube, dass Ole Werner echt ein guter Trainer ist und da echt einige Spiele auch gut entwickelt hat.
Das ist so, da bin ich zu 100% bei dir. Ich würde bei Werder, also gestern haben sie es, das ist super ärgerlich gelaufen gestern aus Bremer Sicht. Ich meine, wenn du zu Hause 3-mal führst gegen eine Mannschaft, die auf Tabellenplatz 16 steht und wenn du die Ambitionen hast, die Bremer ja mittlerweile wieder hat, dann ist das extrem ärgerlich, ja. Das ist jetzt eine richtig gute Chance. Das ist auch deshalb eine richtig gute Chance. Das ist ja auch nichts Neues. Wenn du als Underdog in eine gute Position kommst, dann hat das häufig auch damit zu tun, dass Mannschaften, die vielleicht mehr Mittel oder mehr Potenzial im Kader haben, nicht alles vollumfänglich abrufen können. Ich sehe aber schon auch noch Schwachstellen in diesem Bremer Kader und in dieser Bremer Mannschaft. Es bräuchte aus meiner Sicht schon fast einen optimalen Saisonverlauf, dass Werder tatsächlich am Ende der Saison, sagen wir mal, roundabout Platz 6 einlaufen könnte. Aber hey, ja, ich finde, es gibt eine ganz klare positive Entwicklung bei Werder. Bitte erinnern wir uns, was vor ein paar Jahren war mit Ole Werner. Letztes Jahr 9., wenn sie das mindestens bestätigen in dieser Saison, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung bei Bremen. Auch wenn es ein großer Name ist und auch wenn sie gerne wieder international spielen würden. Übrigens, habt ihr das noch im Hinterkopf? Ist mir gestern nochmal aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe auf das Spiel. Heidenheim ist in den Europapokal eingezogen, weil sie ein Tor besser waren als Werder in der vergangenen Saison. Sonst hätten sie ja da schon wieder international gespielt.
Nee, das sind Top-Infos, die du uns da bringst. Aber ich finde schade, dass du Thomas Wagners Lieblingsspieler beim SV Werder Bremen nicht erwähnt hast, nämlich Marco Friedl. Thomas hat ja, was wenige wissen, ein Poster von Marco Friedl bei sich selbst im Klo hängen. Und das ist schade, dass du den nicht erwähnt hast. Aber gut.
Das tut mir jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das verpassen konnte. Ja. Ich stehe beschämt.
Bitte.
Also, um das ganz klar zu sagen, lieber Götzi, ich fand Marco Friedl in seiner Anfangsphase in der Bundesliga total überschätzt. Ich finde, er hat so unfassbar viele Fehler gemacht. Aber ich finde, er hat sich jetzt tatsächlich auf Bundesliga-Niveau stabilisiert. Deshalb weder positiv noch negativ, auch kein Poster von ihm. Aber ich finde, er macht das mittlerweile ordentlich. Und da ich ihn mal hart kritisiert habe, ist das österreichische Gewissen und Gedächtnis natürlich alarmiert.
Ja, natürlich.
Und möchte das dann immer wieder anbringen.
Ja, aber das ist spannend.
Ich muss mich leider verabschieden.
Ja, wir sind nicht schon fertig.
Ich will einer kurz was erzählen. Weil du fragst ja auch immer so gern, Jens, was wir so die nächsten Tage vorhaben.
Ja, ja.
Weil ihr ja auch Liebhaber seid des Fußballs durch und durch und gerne mal einen Trip macht an Orte, wo man nicht jetzt wöchentlich hinkommt. Ich werde am Dienstag nach Bratislava fahren.
Geil.
Und mir das Auswärtsspiel in der Champions League des VfB reinziehen. Natürlich mache ich das lieber, Jens, über Wien, ja, und werde auch dort übernachten. Du weißt ja, ich habe ziemlich gute Kontakte nach Wien. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wer war schon in Bratislava von euch, also im Stadion?
Thomas, ich noch nicht. Das ist noch ein Crown, der mir fehlt. Aber Bratislava ist auf jeden Fall eine Reise wert.
Hervorragend. Ich freue mich drauf. Ich werde euch berichten.
Okay. Sehr gut. Götzi, gute Reise.
Götzi, raus mit dir. Danke. Und Thomas, fragen wir noch schnell. Danke dir, Götzi. Thomas, fragen wir noch schnell.
Tschüssi.
Es ist so viel los, Thomas, in diesen Tagen. Es ist Biathlon in Ruppolding, es ist Skifahren in Wengern in Cortina, es ist Handball-WM. Konntest du deinen Dienstplan dir selbst so einteilen, dass du alles sehen kannst?
Eine gute Frage. Man ist ja mittlerweile auch mobil ausgerichtet.
Stimmt.
Du hast gestern
Handball auf dem Handy geschaut. Gib es zu, du hast auf dem Handy Handball geschaut.
Ich habe auf dem Handy Handball geschaut und habe tatsächlich aber dann, weil ich ja in Bochum war, als ich dann im Auto war, habe ich WDR die Bundesliga-Konferenz gehört und die sind darüber wieder zum Handball gegangen nach Herning in Dänemark. Und ich finde es manchmal so, also Radio zu hören, wenn man im Auto sitzt, das erinnert so an früher ein bisschen. Mhm. Gut, die Deutschen haben sich ja schwer genug getan, aber das ist eigentlich ja traditionell so, dass in der Vorrunde manchmal, wenn du Favorit bist, die Deutschen dann ein bisschen was mit den Nerven auch mal haben. Ich bin am Wochenende tatsächlich privat am Samstagabend im Volkspark, wenn das Weiße Ballett aus Müngersdorf auftanzt.
Oh.
Und am Sonntag arbeite ich dann, mache ja ab und zu auch am Wochenende dann Magenta beim Spiel Aachen gegen Essen. Finde ich geil. Tivoli ist ausverkauft. Und nächsten Donnerstag bin ich dann bei Frankfurt gegen Ferencváros Budapest oder Fradi, wie die Anhänger der K&K-Monarchie sagen.
Zu denen zählen wir alle und das vielleicht noch, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, weil du vielleicht in jungen Jahren nicht so sehr mit dem Auto durch Österreich gefahren bist, aber in Österreich gab es ja damals bei Ö3 Samstagnachmittag immer die Sendung, die hieß Sport und Musik. Kennst du schon, ja genau. Und dann hat man eben Tor in Wien. Ja, und dann wusste man natürlich nicht, ob Rapid das Tor geschossen oder bekommen hat. Tor in Graz, das war halt jetzt nicht diese klassische ARD-Konferenz im Radio, sondern da war zwischendurch Musik und wurde nur unterbrochen durch Torschreie. Das war auch irgendwie schön.
Ja, klar. Und was ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Ferencváros, ich habe jetzt mal nachgeguckt, die haben 65 den Messepokal gewonnen.
Ja, natürlich, natürlich.
In Turin gegen Juventus. Sehr immer die Frage, ob der Messepokal offiziell als Vorläufer der Europa League des UEFA Cups gewertet wird oder nicht, aber finde ich schon erstaunlich. Florian Albert hat da gespielt, ehemaliger Fußballer Europas. Und, um auch nochmal die Klammer zu schließen, ich kam gestern aus Bochum nach Hause und habe dann tatsächlich noch auf dem SWR einen alten Wiener Tatort gesehen, der in Kärnten gespielt hat, im Möllental, Heiligenblut oder sowas. Also was für eine schöne Landschaft, weil ihr Österreicher ja inklusive dir immer so ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, Wie guckt ihr eigentlich auf die Kärntner? Also so ein bisschen schon anders als auf viele andere Teile in
Österreich. Ja gut, ich als Steirer sowieso, aber mit Kärnten, ja? Mit Kärnten tun wir uns alle ein kleines bisschen schwer, ja? Keine Frage.
Ja, woran liegt das?
Es liegt mal an diesem Dialekt, der die Kärntner nicht im besten Licht erscheinen lässt. Es liegt daran, dass es halt das südlichste Bundesland ist und nicht ganz ernst genommen wird. Man fährt dort relativ gerne hin als Wiener, früher mal an den Wörthersee. Sehr, sehr schön. Die ganzen Seen sind schön. Aber man fährt dann auch gern wieder in richtige Bundesländer zurück.
Also das ist, aber das wäre jetzt unzulänglich zu sagen, dass Kärnten das Bayern Österreichs ist.
Nein, um Gottes Willen. Nein.
Wegen des Südlichen.
Wegen des Südlichen, ja, da vielleicht schon.
Also jetzt habe ich mal so rausbekommen, ihr habt 9 Bundesländer, das ist ja für die Größe auch angemessen, die in Vorarlberg, das sind eigentlich schon die Schweizer, da guckt man auch mal ein bisschen komisch drauf.
Die Kärntner
haben einen komischen Dialekt und sind im Süden, da guckt man ein bisschen komisch auf. Alle in Österreich gucken ein bisschen komisch auf die Wiener. Ein Land voller Harmonie, kann man so sagen.
So ist es. Und die Burgenländer gehören eigentlich schon zu Ungarn. Also wir sind, wir mögen uns alle sehr. Und
wie sagt man, bist der Tiroler, bist der Mensch, bist Kortiroler, bist der Arschloch. Also hast eigentlich nur noch Salzburg, Ober- und Niederösterreich und die Steiermark als das, was wir als Österreich bezeichnen.
Kernösterreich. Aber nach Tirol kommt der Thomas nächste Woche. Ich freue mich sehr. Für heute war's das.
Ich freue mich auch, ja.
In der Big Show mit Thomas Wagner, mit Markus Götz. Kurze Pause. Big Show 694.
Hallo, hier ist Rainer Schüttler. Hört Sportradio 360.
Big Show 694. Wir bleiben beim Fußball. Wir gehen nach Berlin. Wir gehen zu Janis Klimburg vom Kicker. Servus, Janis.
Grüß dich, Jens. Hi.
Janis, wenn man weiß, Augsburg kommt in die Stadt und man ist nicht gerade der FC Bayern München, muss man sich, glaube ich, denken, boah, das wird eine zähe Angelegenheit. Das wird bestenfalls ein 0-0. Jetzt ist es ein unschönes 0-2 geworden gestern Abend. Ich weiß es nicht. Was macht das mit Union Berlin? Endgültig zum Abstiegskandidaten? Oder waren Sie das auch schon vor dieser Begegnung?
Spätestens jetzt sind Sie es auf jeden Fall. Ich sag's mal so. Also das war schon erschreckend, was Union da gestern geliefert hat. Und du hast gerade den FC Bayern angesprochen und ich muss ehrlicherweise gestehen, phasenweise sah es in der ersten Halbzeit so aus, als würde der FC Bayern dort spielen, wie der FC Augsburg da kombiniert hat. Das sah schon sehr gefällig aus, muss man sagen. Aber Union hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, da die Eisernen gerade bei den Kombinationen über Augsburgs rechte Seite, also Unions linke Seite, sehr weit weg von den Gegenspieler war. Und so konnte Augsburg eben die 2 Tore dann im Endeffekt erzielen, beide nach dem gleichen Muster. Man konnte sich steigern, aber wirklich gefährlich wurden die Berliner nie. Deswegen, das ist schon alarmierend, das muss man sagen, weil der Trainereffekt, wenn ein neuer Trainer kommt, denkt man ja, okay, es tut sich erstmal was. So ist es zumindest oft, dass die Spieler neuen Mut schöpfen, vielleicht nochmal neues Selbstvertrauen kriegen, aber davon ist absolut gar nichts zu sehen.
Dieser Trainereffekt, dieser Trainerwechsel, ich bin ja viel zu weit weg und ehrlicherweise Union Berlin, man liest auch in den Zeitungen relativ wenig natürlich drüber. Also ich lese in erster Linie die SZ, da manchmal schreibt der Javier Cáceres was, aber auch relativ selten. War der aus deiner Sicht auch zwingend geboten bei Union Berlin, weg von Bo Svensson?
Jein, ich glaube, ich habe es auch so geschrieben. Ich hätte Bo Svensson schon noch gerne die ganze Hinrunde gegeben, sprich die letzten beiden Partien. Und ich, ehrlicherweise, hätte schon geglaubt, dass er da mehr als diese 0 Punkte geholt hätte, als jetzt Steffen Baumgart. Es kommt die eine rote Karte hinzu in Heidenheim. Natürlich, das ist dann eben auch schwierig. Aber ich glaube, dass Svensson und sein Trainerteam, dass sie da mehr Punkte geholt hätten. Wenn es dann auch schief gegangen wäre unter Svensson bei diesen beiden Spielen, dann hätte man auch reagieren müssen. Von daher war es jetzt schon in Ordnung, denke ich. Der Zeitpunkt war dann okay, weil du vielleicht noch mal ein paar Trainingstage mehr hast. Aber im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, hat das jetzt auch nicht groß was gebracht.
Ja, ich hatte nämlich also per se von der Theorie her hätte ich schon gedacht, dass Bo Svensson gut passt nach Berlin irgendwie, oder? Also von der Persönlichkeit her hat er wahrscheinlich gut gepasst, oder?
Ja, ich glaube von der Persönlichkeit her, was ich auch erfahren habe, ist, dass er schon ganz gut angekommen ist bei den Spielern menschlich. Aber irgendwie hat es dann eben mit seinem Spielstil auch nicht gepasst. Ich glaube, das muss man auch so klar resümieren, dass dieses hohe Pressing zu einer Mannschaft, die es eben jahrelang nur kannte, tief zu verteidigen und dann zu kontern, dass es einfach nicht auf sie zugeschnitten war. Und das ist jetzt auch meiner Meinung nach das Kardinalproblem, dass Steffen Baumgart eine ähnliche Spielweise verfolgt mit einem hohen Pressing, mit schnellem Umschalten dann danach, mit dem kurzen Weg zum Tor, weil man hohe Ballgewinne hat. Und ja, da tut sich die Mannschaft schwer. Aber der Kernpunkt ist, glaube ich, aktuell, dass eben die Viererkette, die Umstellung auf die Viererkette, dass da die Abläufe noch gar nicht sitzen.
Okay. Steffen Baumgart, jetzt, ich habe letzte Woche hier in der Big Show, mit wem haben wir da geredet? Ich überlege mal kurz, mit Andreas Renner auf jeden Fall und mit Thorsten Poppe, genau. Da Thorsten Poppe, alter 1. FC Köln-Fan, habe ich gesagt, okay, diese ganze Geschichte, dass jeder Club, zu dem Steffen Baumgart geht, eine Herzensangelegenheit ist und das alles passt wie die Faust aufs Auge, habe ich letzten Donnerstag gesagt, dann sehe ich zufällig bei Instagram einen Schnipsel aus der Glanzparade, wo Frank Buschmann, nicht dass Busche mich brauchen würde, um so einen Gedanken zu fassen, aber ich fand es lustig, dass er im Grunde genommen genau auch inhaltlich das Gleiche gesagt hat, nämlich irgendwann müssen diese Clubs ja mal ausgehen, bei denen Steffen Baumgart oder die Steffen Baumgart eine Herzensangelegenheit sind. Wie gut passt denn aus deiner Sicht diese Verbindung?
Ja, das will ich gar nicht sagen, ob er da jetzt lügt und das immer nur meint, weil er jetzt zu dem Verein wechselt. Das kann ich nicht beurteilen. Bei Union weiß ich, dass es ein Herzensverein von ihm ist. Er hat da 2 Jahre gespielt, war zweimal Unioner des Jahres, hat sich sehr mit dem Verein verbunden gefühlt. Das stimmt schon. Seine Frau hat lange im Fanshop gearbeitet. Die Baumgarts hatten oder haben eine Immobilie in Köpenick, haben da gewohnt oder wohnen da jetzt wieder vermutlich. Deswegen glaube ich schon, dass es bei Union so der Fall ist, wie das bei Köln und Hamburg war. Das kann ich einfach nicht beurteilen aus der Ferne, ob das jetzt ein Herzensverein war oder nicht. Aber ich glaube eigentlich erstmal vom Typ und so von seinen Charakterzügen passt Steffen Baumgart ganz gut zu Union. Nur stellt sich eben die Frage, ob sein Spielstil zu Union passt. Und damit meine ich eben die Viererkette, das hohe Pressing, was ich gerade angesprochen habe. Und dann ist die Frage, ob Steffen Baumgart das vielleicht auch dann irgendwann einsieht und vielleicht doch umstellt. Gestern hat er klipp und klar gesagt, er belässt es bei der Viererkette, das will er auch durchziehen. Nur weil 2 Spiele jetzt in die Hose gegangen sind, will er nicht gleich direkt eine Kehrtwende machen. Kann ich verstehen. 2 Spiele, das darf man jetzt auch nicht zu hoch wiegen, aber die nächsten Spiele werden dann zeigen, in welche Richtung es geht, ob es weiter in die unteren Regionen geht oder Union sich ein bisschen befreien kann. Und dann muss man eben überlegen, was ist das Beste für die Mannschaft und auch jetzt erstmal für den aktuellen Erfolg der Mannschaft.
Wenn man sich die Tabelle anschaut oder wenn man es global betrachtet, okay, Kiel hat gewonnen gegen Dortmund, aber Kiel ist im Grunde genommen schwächer als Union Berlin. Bochum sowieso. Denkt man so, St. Pauli ist eigentlich auch schwächer besetzt, aber okay, zwischendurch reißt ihnen halt einfach mal ein Sieg in Stuttgart ab, den St. Paulianern. Es sei ihnen gegönnt. Aber wie ist realistisch aus deiner Sicht betrachtet, wo steht denn Union, was den Kader anbelangt?
Ja, du hast angesprochen. Ich glaube, von der Qualität her, und da möchte ich den anderen Teams nicht zu nahe treten, weil sie es trotzdem gut machen und ihre Punkte holen. Gerade Kiel hat jetzt total verdient gegen Dortmund gewonnen. Das Spiel habe ich über 90 Minuten gesehen. Natürlich, weil BVB auch einen total schlechten Tag erwischt hat und katastrophale Fehler sich geleistet hat. Aber ich glaube, von der Qualität her ist da Union auch gerade in der Breite, wenn ich sehe, wer da noch von der Bank kommen kann, wenn ich dann Schäfer sehe, ein Benesch, auch ein Tim Skarke mit seiner Schnelligkeit, da kommt auch noch was von der Bank. Aber sie können es gerade nicht umsetzen. Aber ich glaube, von der Qualität her glaube ich schon, dass Union im gesicherten Mittelfeld um Platz 10, 11, 12 rum am Ende sich platzieren kann. Aber gerade bringen sie es nun mal nicht auf die Strecke und Ich glaube, es ist da gerade eine mentale Sache. Das Selbstvertrauen ist nicht da nach wettbewerbsübergreifend 11 sieglosen Spielen in Folge. Jetzt der Trainerwechsel, das nagt natürlich auch an dem Spieler, weil man vielleicht weiß, okay, wir haben versagt, der Trainer musste wegen uns gehen, weil wir das nicht umsetzen konnten, was der Trainer wollte oder wie auch immer wieder die Gedankenspiele sind. Ich glaube, dass der Kopf spielt da gerade eine extrem große Rolle bei den Eisernen.
Kannst du mir Dirk Zingler ein kleines bisschen erklären? Also die letzten Tage ja auch wegen dieser Geschichte, dass die Punkte nun dort Bochum nach dem Feuerzeugwurf, nicht nach dem Münzwurf, wie ich vorhin versehentlich gesagt habe, nach dem Feuerzeugwurf, dass diese Punkte höchstwahrscheinlich in Bochum bleiben werden.
Mhm.
Jetzt sagt mein Sohn, also ich rede mit meinem Sohn drüber und sagt dann, naja, das ist eigentlich schon Wahnsinn, dass die Unionsspieler dafür bestraft werden. Die hängen sich da 90 und mehr Minuten rein und werden dann dafür bestraft, dass ein Fan da was reinwirft. Und da fehlen mir natürlich auf der einen Seite die Argumente zu sagen, ja, eigentlich hast du recht, aber natürlich darf das nicht sein, dass jemand was reinwirft. Und Dirk Zingler argumentiert ja fast gleich wie mein Sohn in diesem Zusammenhang. Aber gibt es da überhaupt eine andere Sichtweise? Ich meine, natürlich kann man über das Verhalten des Torwarts von Bochum, da kann man geteilter Meinung sein, aber in der Konsequenz ist eigentlich nichts anderes vorstellbar, außer dass die Punkte nach Bochum gehen. Oder doch?
Ja, sehe ich genauso. Aber ich sehe es eher deswegen auch so aufgrund der Fälle, die man vorher hatte. Ich glaube, da vergleicht man ja eben oft. Und es war ja so, wo Bochum auch mit beteiligt war, dann im negativen Sinne gegen Gladbach, wo dann eben ein Becher geflogen ist, den Linienschiedsrichter getroffen hat aus dem Bochum-Block oder vom Bochum-Fan und das Spiel 2-0 für Gladbach gewertet wurde. Und ich glaube, so muss man das dann auch sehen, wie es vorher gehandhabt wurde. Und ich glaube, da ist es dann auch egal, ob es in der 90. Minute ist oder in der 70. Wenn man danach geht, ist es meiner Meinung nach dann absolut korrekt, dass man Bochum dann die 3 Punkte gibt am grünen Tisch sozusagen. Aber natürlich verstehe ich dann auch die Sicht von Union Berlin, dass man sagt, es waren noch 2 Minuten zu spielen, Wiederholungsspiel, es bleibt beim 1-1, dass es diese Argumente gibt, kann ich eben auch verstehen. Aber ich glaube, da muss man einfach betrachten, wie es vorher auch gehandhabt wurde. Und es geht dann eben nun mal einfach nicht, dass ein Fan aus dem Fanblock ein Feuerzeug auf den Torhüter wirft. Egal, was der Torhüter jetzt draus macht, ich will ihm gar nichts unterstellen und ich glaube, wir können uns auch gar nicht in die Lage versetzen, was es mit einem macht. Gerade eben mental, ich will jetzt gar nicht sagen, dass der irgendwie eine Gehirnerschütterung oder was weiß ich hatte, das mag alles sein, aber ich glaube, gerade mental ist es dann schwierig, sich nochmal davor zu stellen und das kann man sich nur ausmalen, denke ich, wenn man das selber mal erlebt hat. Und wie Dirk Zingler dann darauf reagiert, klar, als Präsident des Vereins kann man dann verstehen, wie er das irgendwie vertritt, aber trotzdem ist es dann auch so ein bisschen, wie man es ausdrückt, immer, finde ich, der Fall. Das ist immer wichtig. Und das ist mir manchmal ein bisschen zu forsch und die Wörter, die er benutzt, mit skandalös, auf dem Platz war das ein Skandal, das finde ich, ist mir dann doch zu viel, muss ich ehrlich sagen.
Manchmal ein kleines bisschen zu viel. So, genau. jetzt ist Jannis Klimburg natürlich ein Mann, der das große Sportangebot in der Bundeshauptstadt wahrnimmt. Und wenn man sich die Tabelle der Easy Credit BBL anschaut, dann muss man sich schon ein kleines bisschen Sorgen machen. Denn der Euroleague-Teilnehmer Alba Berlin steht ganz weit unten. Ich weiß, du bist ab und zu in der Halle.
Ja.
Welches Gespür hast du oder welches Gefühl hast du denn für Alba? Werden die jetzt in der zweiten Saisonhälfte des Grunddurchgangs, werden die da jetzt noch die Kurve kriegen oder ist dieses Jahr wirklich einfach nur Schadensbegrenzung, nicht letzter werden?
Ich bin natürlich nicht so tief drin wie beim Fußball, aber ja, das stimmt. Einige Male in der Saison, weil ich ja großer NBA-Fan bin oder Basketball-Fan allgemein, war ich ein paar Mal da. Erst zuletzt tatsächlich mit meiner Lebensgefährtin gegen Bayern München, wo sie überraschenderweise...
Ja, okay. Ja, haben sie gewonnen. Ja.
Ja, genau. Überraschenderweise, lustige Anekdote, waren sie mit 15 hinten. Ich musste meine gewohnte Pullerpause einlegen. Und als ich wiedergekommen bin, waren es, glaube ich, zur Halbzeit nur noch 7 Punkte, wo ich zu meiner Lebensgefährtin gesagt habe, oh, da geht ja vielleicht doch noch was. Genau, weil ich Angst hatte, wir könnten schon in 10 Minuten gehen ungefähr, weil dann Bayern mit 30 führt. So sah es dann aus. Aber dann haben sie sich wirklich zusammengerafft, gut zusammengespielt, die Abläufe saßen, wirklich als Team agiert. Da war ich echt erstaunt im positiven Sinne. Und ich glaube, dass sich Alba noch steigern kann. Also natürlich, man muss jetzt irgendwie Schadensbegrenzung gleich, wie du es gesagt hast. Man wird noch ein paar Plätze nach vorne rutschen. Gerade jetzt hat man sich ja auch verstärkt mit einem neuen Center, einem neuen Assistenztrainer. Also ich glaube, da passiert schon noch ein bisschen was. Aber ja, ich glaube, die Abgänge, die sie dann hatten, da waren auch zu viele Leistungsträger dabei in den letzten Jahren. Jetzt auch Thiemann, der nicht mehr da dabei ist, der ja extrem wichtig für die Mannschaft war. Ich glaube, dann wird es schwierig in der Liga, gerade weil sich andere Vereine dann auch ganz gut verstärkt haben. Ja, bin ich mal gespannt, wohin es führt für Alba. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich glaube schon, dass sie noch ein paar Plätze gut machen werden, auf jeden Fall.
Und die Füchse werden wieder nicht deutscher Meister?
Nee, ich glaube, dafür reicht's dann nicht.
Okay, gut.
Das ist klassische, hätte ich gesagt, Vizekusen ist es ja nicht mehr. Aber das kann man jetzt nicht mehr sagen. Aber nee, für den ersten Platz reicht's irgendwie anscheinend nicht. Irgendwie fehlt dann doch die Konstanz in den wichtigen Spielen, habe ich das Gefühl. Aber ja, trotzdem ist es wieder, glaube ich, eine ordentliche Saison. Aber für ganz oben ist es dann leider schwierig.
But I let you go on this one. Wenn man jetzt den Sportler, den aktuell besten Sportler und gerne auch die Sportlerinnen mit einbeziehen, der Stadt Berlin wählen müsste, käme man an Matthias Gitzel vorbei?
Nee, glaube ich nicht. Man käme nicht vorbei. Ich glaube, das ist schon der aktuell beste Berliner Sportler, wenn man das dann so sagen will. Gerade aufgrund seiner Konstanz in den letzten Jahren. Man kann sich schon immer auf ihn verlassen. Und was der da Woche für Woche immer abspult, das ist schon große Klasse. Das muss man, glaube ich, so sagen.
Und was für ein überragender Übergang von mir. Denn wenn wir jetzt mit Janis viel zu früh natürlich, aber doch fertig sind, dann geht's gleich weiter mit Handball. Janis, an diesem Wochenende, wo wirst du beruflich zugange sein? Wenn überhaupt, oder hast du frei?
An diesem Wochenende übernimmt tatsächlich mein Kollege die Berichterstattung gegen Mainz und ich werde mir viel die Australian Open anschauen am Wochenende, so wie jetzt gerade auch, und werde dann einen Abstecher nach Rügen machen, um mal ein bisschen abzuschalten mit dem Hund. Das sind die Pläne.
Das hast du dir verdient. Jetzt gerade Jannik Sinner, dann doch noch erstaunlich souverän, nachdem er den ersten Satz verloren hat gegen Tristan Schoolgate. Janis, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause und machen dann, wie gesagt, weiter mit Handball in der Big Show 694.
Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 694. Es ist WM-Zeit, es ist Handball-WM-Zeit und ich freue mich sehr, dass zum einen der große Uwe Semra ein paar Minuten Zeit für uns hat. Guten Morgen, lieber Uwe.
Naja, so groß ist er nicht, aber ich habe Zeit. Guten Morgen.
Immerhin. Von der Größe ungefähr gleich groß wie Uwe Semra, mindestens Ralf Tögl von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Ralf.
Guten Morgen, ebenso Stein.
Uwe. Es hat ein bisschen zart begonnen, wie wir Österreicher sagen, das erste deutsche Spiel gegen Polen in Dänemark. Wie ist dein abschließendes Fazit dieses dann doch deutlichen Sieges?
Naja, 50 Minuten lang war es nicht deutlich und ich glaube, man hat auch gesehen, dass die Polen wieder auf einem guten Weg sind mit einem cleveren Trainer. Und dass das keine Laufkundschaft ist. Und von daher finde ich, ist dieser Sieg absolut in Ordnung gewesen. Und ich muss auch sagen, am meisten hat mich die Phase beeindruckt, als sie ohne Juri Knorr gespielt haben. Es war überhaupt kein Leistungsabfall, sondern die Tendenz hat weiter gestimmt. Und sie hatten eine gute Chancenauswertung. Sie haben das auf viele Schultern verteilt, auch wenn Renas Uschins am Ende als bester Werfer herausgeragt hat, aber das hat mir sehr gut gefallen. Eine tolle Aufteilung bei den Torhütern. mit Wolf und Spät, wo sehr feinfühlig gesehen wurde, wer zu welchem Zeitpunkt rein musste. Also viele gute Sachen, aber ich denke, da ist auch noch Luft nach oben bei dieser Leistung der deutschen Mannschaft. Da geht noch mehr auf jeden Fall.
Ralf, das war auch das, was Florian Nasser in der ARD, entschuldige Uwe, dass ich dir nicht zugehört habe, aber ich bin limitiert hier in Österreich, Florian Nasser in der ARD gesagt hat, die Breite des Kaders, das heißt also hinter diesem Anfangstrio im Rückraum mit Julian Köster, Juri Knorr und Renas Uschins, da ist noch mehr da, Ralf, isn't it?
Ja, stimmt ganz genau. Ich sehe das ganz ähnlich. Was auffällt ist, es ist viel Tempo in dem Spiel, kein Abbruch, auch wenn der Juri Knorr, der ja wirklich sehr, sehr viel Geschwindigkeit in das Spiel gebracht hat, kein Leistungsabfall zu sehen, über 60 Minuten insgesamt hochverdienter Sieg. Natürlich haben sie sich am Anfang schwer getan. Ich glaube, die Jungs haben etwas überdreht. Das hat der Gislason ja auch so gesehen in der Anfangszeit. Man muss auch sehen, dass die Polen tatsächlich ein richtig guter Gegner waren im Vergleich zu den anderen Top-Mannschaften, die deutlich leichtere Gegner hatten. Also insgesamt finde ich ein sehr gelungener Start in das Turnier. Große Breite, obwohl zwei nicht ganz unwichtige Spieler fehlen im Kader. Junge Mannschaft, schnelle Mannschaft, weitestgehend schöner Handball, macht Mut. Jetzt ist abzuwarten, was mit dem Juri Knorr ist und seinem Knie. Aber insgesamt, wie gesagt, sehr gelungener Start in das Turnier, meiner Meinung nach.
Uwe, was mich ein bisschen irritiert hat, ich kenne das, wenn in München die große Handballwelt vorbeischaut, dann bin ich auch manchmal zu Gast in der Olympiahalle und die ist in der Regel voll. Ich habe gestern beim deutschen Spiel gegen Polen in Dänemark extrem viele freie Plätze gesehen. War das so zu erwarten?
Naja, wir müssen natürlich ehrlicherweise sagen, das sind Vorrunden in der ersten Woche und man hat danach noch zwei Wochen vor sich mit Hauptrunde und dann Viertelfinale, Halbfinale und so weiter in der letzten Woche. Also da muss man sich schon überlegen, wann man sich die Karte kauft. Ne? Und das ist einfach ein großes, langes Angebot. Und dass da unter der Woche die Halle nicht ganz voll ist im benachbarten Dänemark, das hat mich jetzt nicht gewundert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also da gibt's dann andere Spiele, wenn die Deutschen in der Hauptrunde angreifen, wo vielleicht mehr deutsche Fans da sind, aber ich habe ja auch die Spiele jetzt in Kroatien beobachtet. Meine Güte, gestern der Auftakt von Kroatien, da war die Halle weit entfernt davon, ausverkauft zu sein. Und ich glaube, dass das bei diesem Umfang, diesem Volumen an vielen, vielen Spielen erst ein bisschen später auf Trab kommt.
Ja, Ralf, dieses ganze Konstrukt hier, Kroatien, Dänemark, Norwegen, sind wir bei der Handball-WM schon so weit wie bei der Fußball-WM, dass es vielleicht 3-4 Länder auf der ganzen Welt gibt, die so ein Turnier alleine austragen können oder wollen?
Ja, es ist eine Entwicklung, die nicht zu übersehen ist. Nicht nur im Handball, dass immer öfter mehrere Ausrichter so ein Turnier stemmen. Es gibt nicht mehr so viele Verbände, die sich das zutrauen, so ein großes Turnier allein zu stemmen. Der Uwe hat es ja gerade gesagt, es ist ein Riesenturnier, 32 Mannschaften, es sind Spiele dabei, die, wenn man ehrlich ist, muss man sagen, in den Vorrunden gerade nicht so attraktiv sind. Es ist schwer, die Hallen voll zu kriegen. Und ja, vielleicht sollte die IHF in die Richtung überlegen, ob die Entwicklung unbedingt so weiter geführt werden sollte und richtig ist.
Tja, Uwe, da sind wir dann bei der FIFA, die ja auf 48 Mannschaften geht. Aber wie ist es um die Dichte bestellt? Ich habe nichts dagegen, dass Österreich gegen Kuwait haushoch gewinnt. Gerne so ein Einstand für meine Österreicher. Aber ist das Niveau der letzten Jahre, ist es verwässert ein kleines bisschen oder braucht man einfach 2-3 Weltmeisterschaften, dass sich eben die schwächeren Nationen an das Niveau der mittelguten Nationen heranspielen können?
Naja, das ist ja eine Diskussion, die seit längerem geführt wird und wo im Hintergrund immer das Argument steht, Handball muss breit gestreut werden auf der ganzen Welt, damit es auch weiter seine Berechtigung hat als olympische Sportart. Ich finde, man darf dem nicht immer alles unterordnen. Klar, du kannst das Kontingent der Teilnehmer aus Asien, aus Südamerika und aus Afrika weiter erhöhen, damit dort mehr Mannschaften mitmachen, damit der Handball dort entwickelt wird. Aber das alles so einer WM aufzuladen und sie dann zu splitten in zum Beispiel jetzt drei Länder, die weit auseinander entfernt sind und wo es klar ist, dass am Ende die Besten dann auch eine weite Reise inklusive der Fans antreten müssen, mit allem, was dahinter steht. Das ist diskutabel, finde ich. Und Ralf hat schon gesagt, also ich finde zwei Länder, zwei benachbarte Länder sind okay für eine Austragung. Na, da sind die Wege nicht so weit, das können die Fans hinkriegen. Aber das ist mir, der Schlag von Süd nach Nord, der ist mir diesmal einfach zu weit. Aber wenn du siehst, was, wie viele Spiele hinten dran stehen, mit President's Cup, mit Platzierungsspielen, ne? Wir sehen ja oft nur, was sich dann kanalisiert auf Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel. Aber das sind ja noch eine Menge anderer Spieler und die musst du auch irgendwo mit der gleichen Seriosität und dem gleichen Aufwand durchführen. Das ist eine Menge Holz und da ist man, glaube ich, jetzt auch an der Kapazitätsgrenze angelangt mit 32 Mannschaften, wo kaum jemand nach der Vorrunde auch ausscheidet. Ne? Und dann hast du nochmal eine riesen Hauptrunde. Früher gab es auch kein Viertelfinale, sondern das mündete gleich ins Halbfinale. Also das ist ganz, ganz viel, was dazugekommen ist. Und ich finde, ich glaube, das Rad wird nicht zurückgedreht, aber man kann sich schon Gedanken machen, wer dann wirklich so eine WM austrägt. Und ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, mit so vielen Mannschaften das in die besagten Länder auch mal wiederzugeben. Ne? Ich glaube, dass sich Ägypten mit der neuen Hauptstadt da wieder mal bewerben wird und in Asien weiß ich jetzt nicht genau, wer sich das ans Bein bindet, aber das ist da ist Handball auf dem Prüfstand, finde ich.
Na, ich habe mir gestern auch mal den Spielplan ein bisschen angeschaut und dachte, das kann ja nicht sein, dass so viele Spiele an einem einzigen Tag stattfinden, aber es ist so. Und Ralf, es ist ja auch ein bisschen dein Thema. Jetzt kommen zu den vielen Spielen auch noch die vielen Reisen dazu. Ich sag mal so, das kann nicht gesund sein für den stinknormalen Weltklasse-Handballer.
Ja, das ist ja auch eine Diskussion, die seit der Kretsche meinte, seit 10 Jahren schwelt. Mich bei einem Spiel in Berlin mit ihm drüber unterhalten und er meinte nur, die Diskussion will er jetzt nicht aufmachen, aber selbstverständlich ist es so. Die Spieler sagen selber alle, also ich habe noch keinen Spieler gehört, der meinte, er findet es gut, sondern die Spieler wollen natürlich spielen, also das vorneweg ist ja klar. Aber jeder sagt auch, das, was Weltklasse-Spieler mit Champions League, Bundesliga, Pokal, international, also Nationalmannschaft, es ist einfach zu viel, das ist gesundheitsschädigend und gesundheitsgefährdend und man kann das ja allein daran ablesen, welche Spieler allein bei diesem Turnier fehlen. Erschwerend kommt in diesem Jahr, kommen die Olympischen Spiele zu, 3 Großturniere in 13 Monaten. Das ist schlichtweg zu viel. Das geht auf die Knochen, das geht auf die Gesundheit. Entsprechend sind die Ausfallzahlen speziell bei diesem Turnier. Man kann das ja nachlesen. Trondil, Lenn, Heimann, Tolbring, Bergendahl, Kohlbacher, Huxer, Menzing und so weiter. Das ist eigentlich, muss man sagen, irgendwann schadet diese Überbelastung dem Produkt.
Ja, sofort unterstreichen und sofort machen Haken dran. Spricht es aber, Uwe, nicht auch, und das taugt mir dann wieder, spricht es nicht auch wirklich für die Handballer, dass sie eben dann trotzdem dabei sein wollen? Dass da, gut, es gab natürlich schon Fälle, wo der eine oder andere gesagt hat, ich pack's nicht, ich brauche eine Pause, aber dass die trotzdem nach den Olympischen Spielen immer noch, Entschuldigung, geil darauf sind, in der Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft zu spielen. Wer denn einigermaßen gesund ist?
Ja, also es spricht natürlich auch für die Mentalität und die Einstellung der Handballer, aber ich glaube auch nicht, dass der jeweilige Akteur da immer so objektiv drauf schaut und das bittere Ende kommt dann zum Schluss, vielleicht mit einem gewissen Delay nach einem halben Jahr oder so, mit einem Ermüdungsbruch oder was auch immer. Man mag es ihnen ja natürlich nicht wünschen, aber Nationalspieler sein und große Turniere spielen. Dafür hat man gearbeitet und das will man mitmachen. Und von daher, ja, waren das jetzt mal, wie ich fand, auch immer wieder im deutschen Handball gute Entscheidungen, dass Spieler sich zurückgenommen haben. Ne? Das ist ja jetzt nicht das erste Mal, so wie bei Kohlbacher und Heimann, dass man gesagt hat, ey, jetzt ist mal Schluss, ich muss das auskurieren und da kann ich diese 4 oder 5 Wochen gut gebrauchen, die ich dann Pause habe. Das haben ja Spieler wie Winczek, Pekeler und so weiter auch schon vorgelebt, ja, dass, ja. Und haben die Reißleine gezogen. Also ich glaube, dass da auch gerade bei den Spielern ein Umdenken stattfindet und man, wenn man es sich leisten kann mit seinem Status, da dann auch mal ein Turnier auslässt.
Ja, und mindestens zwei Leute, die freiwillig auslassen, weil sie ihre Nationalmannschaftskarriere beendet haben, Mikkel Hansen und Niklas Landin. Ralf, sind die Dänen dennoch aus deiner Sicht der ganz große Favorit oder sind sie nicht mehr da, sind 5% des Favoritenstatus jetzt runtergekommen?
Denke nicht nur aus meiner Sicht sind die der absolute Top-Favorit, sondern das sehen, glaube ich, viele so, liegt schlicht und ergreifend daran, dass die Dänen in der Breite, also auf höchstem Niveau in der Breite, die besten Spieler haben. Auch ohne Hansen, auch ohne Landin. Denke, der Emil Nielsen im Tor, der hat den Landin bei den letzten Turnieren ohnehin schon überholt. Mikkel Hansen, auch wenn der Trainer klagt, dass ihnen der Mikkel Hansen noch fehlen wird, speziell beim Spiel 7-6. Das ist, glaube ich, das Pfeifen im Walde, weil die Mannschaft ist so gut aufgestellt, dass es ganz, ganz schwer sein wird, an diesen Dänen vorbeizukommen und Weltmeister zu werden.
Uwe, gib mir ein Thema, auf das du ein bisschen gespannt bist. Ich bin schon interessiert am Handball und schaue mir viel an, aber natürlich nicht bei weitem nicht so viel wie du. Aber gibt's eine Nationalmannschaft, lass es die Portugiesen sein, irgendjemand, wo du sagst, dass das, jo, sind schon die Portugiesen. Treffer, herrlich. Warum soll ich mir die anschauen?
Ja, wegen der Costa-Brüder. Das ist ein Qualitätsschub, den Portugal jetzt bekommen hat durch diese Jungs, die ja auch in Lissabon echt einen guten Job machen in der Champions League. Und da bin ich sehr gespannt, was da passieren wird, ob die ins Halbfinale kommen können. Und das traue ich denen absolut zu. Also, und ich finde auch toll, wie kreativ und wie flüssig die dort den Handball neu definiert haben. Und wenn die einen guten Lauf kriegen im Turnier, traue ich denen sehr viel zu.
Okay. Uwe wird viel kommentieren. Ralf, wie wird deine Präsenz ausschauen? Wird es eine geben? Wirst du nach Dänemark fliegen, früher oder später?
Plan jetzt nein. Der Kollege ist dort und ich begleite das von hier aus.
Na bitte, das hat auch was. Weil der FC Bayern Basketball muss ja auch betreut werden, Ralf. Das geht ja nicht.
So ist es.
Ja, es muss so sein. Uwe, kommst du überhaupt dazu, die Australian Open ein bisschen anzuschauen? Es war doch ein paar Leckerlis mittlerweile schon dabei. Extrem viele 5-Satz-Matches. Gleich wieder zu Beginn.
Ja, selbstverständlich. Und ich freue mich natürlich über solche Siege wie von Eva Lisch und von Laura Siegemund. Das ist einfach super. Und das erleichtert vielleicht dem neuen Bundestrainer in diesem Feld, Torben Belz, so ein bisschen die Arbeit. Und er bekommt etwas Rückenwind. Das würde dem deutschen Frauentennis auf jeden Fall gut tun. Und bei den Herren muss man einfach sagen, außer Zverev halt schwierig, ja, in diesem Feld, wo die Leistungsdichte so hoch ist. Und da wäre es natürlich auch schön, wenn mal wieder ein deutscher Youngster. Wir reden alle über Justin Engel, also aber andere Nationen haben halt in dem Alter 3-4 Spieler, die da oben anklopfen. Ja, wenn ich jetzt diesen Fonseca die zum
Tschechen.
Beispiel sehe.
Ja, ne? Oder die Tschechen. Die Tschechen mit Menzik.
Die Tschechen mit Lehečka. Mit Menzik und Lehečka, ja klar, da gibt es andere Nationen, die haben viele Pferde, auf die sie setzen können. Und da wäre es halt toll, wenn der DTB auch mal wieder so eine ganze Phalanx in die Spur bringen könnte. Kann man nur hoffen, dass das in Zukunft besser laufen wird, denn da hängen wir echt hinterher.
Ja. So, schauen wir uns mal Justin Engel an in den nächsten Wochen, aber natürlich auch ganz viel Handball. Danke, Ralf. Danke, Uwe. Das war's mit dem Handball in der Big Show 694. Wir gehen in eine kurze Pause.
Hallo, hier ist André Ranke. Ihr hört Sportradio 360.
Big Show 694. Weiter geht es mit dem Motorsport. Zum einen in Tübingen bei Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, ich grüße euch auch. Bin froh, dass wir wieder in voller Runde sind. Jetzt kann das Jahr ja richtig losgehen.
Jetzt geht's richtig los, denn auch Eddie Milke ist mit dabei. Grüß dich, Eddie.
Ganz genau. Und dass wir wieder vereint sind, wir drei, das zeigt mir, dass die so lästige Wartezeit über den grauen Winter hinweg, dass es endlich wieder losgeht mit richtigen Motorsport. Ich sag nur Daytona. Die Wartezeit wird kürzer. Das ist die positive News.
Das ist positiv. Aber Eddie, du warst da natürlich fleißig, weil du beim Sechstage-Rennen warst. Das wirklich noch 6 Tage ging? Oder ist das ein Eintagesrennen, das nur 6 Tagesrennen heißt?
Nein, das ist ja überall unterschiedlich. Ich arbeite in 2 Wochen auch in Berlin, im berühmten Velodrom beim Berliner 6-Tage-Rennen als Speaker. Jetzt am Wochenende war ich nur, ja, im Grunde genommen Gästebetreuer, Erklärbär, wie immer man das nennen möchte, in Bremen. Und in Bremen die Veranstaltung, ursprüngliche 6-Tage-Rennen dauert noch 4 Tage. In Berlin sind es gar nur 2 Tage, da ist es ein 6-Days-Weekend. Aber gut, es ist, wie es ist. Das ist eine Randsportart und das eint sich ja dann so ein bisschen mit dem Thema Motorsport. Wir sind ja in vielen, vielen Kategorien auch Randsportart nur noch. Man muss drum kämpfen, wenn einem was an der Sache liegt. Und das habe ich getan. Letztes Wochenende war ein tolles Rennen, unter anderem mit Nils Polit, den der ein oder andere
Radsportler
von der Tour de France erkennen wird, der auch ein glühender Verehrer und Verfechter dieser Bahnradsportart, dieser 6-Tage-Rennen ist. Das war ziemlich klasse. Das war Weltklasse, was ich da auf der Bahn gesehen habe. Elia Viviani zum Beispiel war auch noch mit dabei. Das war so der kleine Ausflug in die Radsportwelt. Und ich bin einfach gerne mit den Jungs zusammen, weil was die leisten, ist schon phänomenal.
Ja, ich habe das immer, solange es das 6-Tage-Rennen in München gegeben hat, das legendäre 6-Tage-Rennen, immer gedacht, okay, gehe ich nächstes Jahr. Bis es dann halt einfach kein nächstes Jahr mehr gegeben hat, weil die Veranstaltung nicht mehr stattgefunden hat. Und jetzt ärgere ich mich da ein kleines bisschen drüber. Aber letzte Woche, der Voice, hast du mir gesagt, wenn man Dakar schauen möchte, Eurosport bringt was. Jetzt habe ich irgendwann mal, bevor die Australian Open losgegangen sind, vormittags bei Eurosport reingezappt und siehe da, ich habe ein bisschen Dakar gesehen, aber wirklich nur reingeschnuppert. Wo sind wir denn gerade, der Voice, bei der Dakar?
Vorletzte Etappe heute, die letzte wirklich entscheidende, denn wie üblich ist, das kennt Eddie auch, in diesen 47 Jahren, in die es diese wildeste Offroad-Veranstaltung der Welt gilt, jetzt zum 6. Mal in Saudi-Arabien. Aber es ist der letzte Tag immer nur so ein Aufgalopp, im Grunde dann ein Prestigefahrt. Früher noch legendär in Dakar, als Dakar im Senegal wirklich das Ziel war, ging es um den Lac Rose, also den Rosa See, aufgrund der Salzgewinnung eben mit dieser rosa Farbe. Auch jetzt in Saudi-Arabien wird es den Schlusstag im Grunde nur noch ein Defiliermarsch sein von denen, die es wirklich geschafft haben. Es ist im klassischen Wortsinn der Wüste auch diesmal wieder in dieser Saison mächtig ausgesiebt worden, was aber überraschend war tatsächlich vor dieser heutigen letzten wirklich intensiven und entscheidenden Etappe 11, müssen wir tatsächlich sagen, dass KTM, und über die haben wir ja schon viel gesprochen nach dem schwarzen Tag, dem 29. November 2024, mit diesem Insolvenzantrag, mit diesen irren Schulden. KTM hat souverän diese Rallye bisher dominiert bei den Zweirädern, vor allem dank eines Australiers Daniel Sanders. Die haben ja ihr Werksaufgebot dramatisch reduziert aufgrund der eklatanten Finanzprobleme auf nur noch quasi 2,5, kann man sagen. 2 Werksfahrer plus einer, der aber schon angeschlagen ins Rennen gegangen ist und der dann am Ruhetag auch aufgegeben hat. Einer von den beiden ist der Australier Daniel Sanders und der hat gleich losgelegt mit mehreren Bestzeiten, mehreren Tagessiegen und führt jetzt souverän vorne mit weit über 20 Minuten. Das wird er sich, glaube ich, nicht mehr nehmen lassen. Und spätestens Donnerstag heute Abend werden wir wissen, ob er es tatsächlich geschafft hat. 9 Etappensiege von bisher 11 Etappen für KTM. Honda, die mit einem Werksaufgebot einer Gigantenarmada von 6 Fahrern, 6 Werkspiloten aufgetreten sind, Auch Hiro aus Indien, die sich verstärkt hatten, unter anderem im amtierenden Rallye-Raid-Weltmeister mit Ross Branch. Die haben im Grunde alle nur zuschauen können aktuell. Honda mit gar nur einem Etappensieg, der Vorjahressieger Ricky Brabec hatte die Etappe am 11. Januar gewonnen. Aber sonst kam von Honda gar nichts. Und das ist natürlich jetzt für die Matikofen in schwierigen Zeiten ein tolles Zeichen. Das haben sie prima gemacht, auch im Übrigen in der Rallye-2-Klasse. Das ist so die zweite Division für die Semi-Profis und die sehr gut vorbereiteten Amateure. Auch dort führt KTM souverän. Und da haben wir mit Tobi Ebster auch einen Österreicher, der momentan auf der zweiten Position liegt, auf der Kini-KTM. Also das ist ein Team von Heinz Kinigartner. Also das sieht wirklich gut aus. Bei den Autos war ähnlich souverän wie bei den Motorrädern KTM. Toyota, aber die sind von Anfang an mit einem Riesenaufgebot angetreten. Die waren der nominelle Favorit. Allein schon mal 6 Werkswagen, die aus Südafrika vorbereitet wurden und aus Südafrika kamen. Und da müssen wir auch sagen, ist Hank Lanigan jetzt wohl gerade dabei, die Führung wieder zu übernehmen. Es gab gestern ein bisschen Taktikfahrten vor der heutigen schwierigen Etappe. Wollte man nicht die Strecke eröffnen. Und dann haben sich einige der Starfahrer ein bisschen zurückgehalten, denn die Startreihenfolge am Nachfolgetag ergibt sich aus der Reihenfolge des Ergebnisses des Tages vorher. Hank Lanigan hat also tatsächlich das sehr gut gemacht, aber es gibt ein wirklich Duell mit einem der Toyota-Teamkollegen, mit Al-Raiji. Der hat einen deutschen Co-Piloten, Timo Gottschalk. Der ist tatsächlich schon mit VW auch mal Dakar-Sieger gewesen. Und die beiden besorgen sich jetzt kräftig. Es geht wahrscheinlich tatsächlich heute bis in die letzten Tageskilometer hinein. Alle anderen Mannschaften haben wirklich ziemlich abgelost. Ford hat zwar gestern einen Etappensieg, den ersten geholt. Die sind ja mit dem Raptor, einem riesen Pickup, den sie komplett neu aufgebaut haben, super Auto angetreten. Aber sie haben eine Menge Probleme gehabt. Auch einige der Starfahrer haben Überschläge gehabt. Wir sind letzte Woche ja schon mal darauf eingegangen, hier bei Sportradio. Deswegen auch Alatia nicht mehr mit dabei, Carlos Sainz Senior nicht mehr mit dabei. Aber noch Matthias Ekström, und der liegt momentan zwar deutlich hinten, aber auf Platz 3 der ehemalige DTM-Champion. Das wieder mal Eddie zeigen, das wissen wir bei Ecki. Der kann eigentlich alles fahren.
Ja, definitiv. Und ich gucke natürlich auch auf die Dakar, weil genau das, was du erzählt hast mit der KTM-Präsenz bei der Qatar, da wussten wir ja alle nicht. Also ich habe ein bisschen Mut jetzt durch diese starke Fahrt, natürlich auch von Sanders. Der Mann ist Weltklasse. Aber ich habe ein bisschen Mut auch gewonnen, dass es trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in und um Matikofen dann auch keine Auswirkungen auf die Performance in der MotoGP haben wird, weil der Auftritt jetzt bei der Dakar, der ist schon überragend. Und natürlich gucke ich auch in die Autowertung rein. Matthias Ekström, du hast es gesagt, Ex-DTM-Champion, guter Bekannter auf Platz 3, aber auch Nasser Al-Attiyah, da hatte ich auch schon mal das Vergnügen, den Herrn kennenzulernen. Natürlich guckt man da hin, und das ist für mich immer so ein bisschen das Motorsport-Warm-up im Januar, wenn eigentlich gar kein Motorsport stattfindet. Wenn ich dann verzweifelt bin und nicht weiß, was für alte Videos ich mir noch angucken soll, dann gucke ich halt bei der Dakar rein. Ist ja logisch. Und wenn man dann auch noch einen persönlichen Bezug hat, du hast es erwähnt, mit Timo Gottschalk, auch ein deutscher Navigator, ein deutscher Beifahrer bei Al-Raiji auf dem Beifahrersitz, das ist schon stark. Aber insgesamt muss man auch sagen, dass was Stefan gerade gesagt hat, die Aufgebote da von Herstellern wie Toyota und Honda im Zweiradbereich, das ist schon ziemlich irre, was da aufgeführt wird. Und die Leistungen aller Beteiligten, aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das ist auch irre. Also, und ich habe mir jetzt mal so überlegt, es wäre da auch nochmal was, weil das fehlt mir noch so ein bisschen in meiner Vita. Hätte ich auch nichts gegen, mal 2 Wochen Katar zu machen und da mal zu gucken, so hinter den Kulissen und ein bisschen drüber zu berichten. Mal gucken, wäre doch mal so ein Fernziel.
Ja, also absolut, die angeschlossenen. Ja. Die angeschlossenen TV-Stationen, die uns hören. Ich kann euch den Kontakt von Eddie weitergeben, falls ihr ihn nicht sowieso habt. So, wo Eddie natürlich ganz genau hinschaut auch, ist die Formel E. Und da haben wir jetzt das 2. Rennen des Jahres. Der Weltmeister Pascal Wehrlein ist auf dem 3. Platz gelandet. Oliver Rowland hat gewonnen vor Antonio Felix da Costa. Wenn man sich anschaut, dass die ersten, Moment, ich zähle mal kurz runter, dann nehmen wir Nick Cassidy noch mit, die ersten 12 innerhalb von 10 Sekunden gelandet sind. Eddie, war das Rennen wirklich so spannend, wie es das Endergebnis hergibt?
Ja, das war geiles Racing. Das haben wir ja schon häufiger auch bei der Formel E besprochen. Und das, was du angesprochen hast, Pascal Wehrlein, der Titelverteidiger, aus meiner Sicht ist er auf Kurs. Wenn er dann halt nicht gewinnen kann, dann wird er halt Dritter. Und das ist ja in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen der Weg gewesen, wie man Formel E Meister wird, wie man das schafft. Man muss halt auch an Tagen, an denen man dann nicht gewinnen kann, die Punkte mitnehmen. Das macht Pascal Wehrlein, haben wir ja in der letzten Saison auch schon ein paar Mal besprochen. Mich beeindruckt Pascal Wehrlein, wie er gereift ist, wie er viele persönliche Fehler abgestellt hat. Also er ist zugänglich, er ist ein netter Typ und dass er ein schneller Autorennfahrer ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Und der ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen auf dem Peak. Und da war man nicht ganz glücklich darüber, dass Oliver Rowland gewonnen hat. Klar, der Anspruch von Porsche ist ein großer, ein hoher. Aber Pascal Wehrlein macht da aus meiner Sicht im Moment alles richtig. Und wenn es dann eben nicht geht mit dem Sieg, ja, dann ist es eben halt der dritte Platz. Die Punkte kann ihm auf jeden Fall erstmal keiner nehmen.
The Voice, Pascal Wehrlein war ja immer ein Kandidat und war es halt ganz gut für die Formel 1. Jetzt fährt er sehr, sehr gut in dieser Formel. Hat sich das Thema Pascal Wehrlein und Formel 1 auf alle Zeiten erledigt? Weil er kann ja Auto fahren.
Ja, er kann Auto fahren, aber wir haben ja gerade in der Formel 1 tatsächlich unter anderem mit Colapinto tatsächlich jetzt ein paar Jungfahrer, Andrea Kimi Antonelli, mit noch unter 20. Also es ist da ja gerade ein wirklich Generationswechsel in der Formel 1 angesagt. Und da ist jetzt, glaube ich, mit eben dann auch schon Ende 20 für Pascal Wehrlein, glaube ich, die Tür zu. Nicht, dass er das nicht könnte. Ich bin sicher, und Eddie hat es gerade gesagt, es ist deutlich zu sehen, wie er tatsächlich erwachsener geworden ist. Er ist ja schon mal DTM-Champion gewesen und da hat er aber noch eine Menge Ecke und Kanten gehabt. Nicht, dass er jetzt kein Charakter, spezieller Charakter mehr ist, der würde der Formel 1 auch als Persönlichkeit guttun, aber er ist auch als Profi-Rennfahrer deutlich gereift. Und wenn er jetzt in die Formel 1 käme, in ein gutes, jetzt nicht absolute Spitzen, in ein gutes Team, würde er da seinen Job ganz sicher machen. Es ist die Frage, ob er die Chance nochmal bekommt. Ich glaube eher nicht. Inzwischen werden ja die erfahreneren Piloten Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 mehr und mehr aussortiert. Es ist die junge Garde, die jetzt kommt, auch mit Olli Biermann, ein junger Mann aus der Formel 2. Es ist ja kurios, dass wir tatsächlich im Winter 2023, 2024 in 75 Jahren Formel 1 das erste Jahr hatten, den ersten Wechsel, wo wir keine Veränderung in keinem der Formel 1 Autos hatten. Das gab es vorher noch nie. Umso mehr wechseln sie jetzt von 2024 auf 2025. Und ein Teilgrund ist auch, dass inzwischen durch Simulationsmöglichkeiten tatsächlich die jungen Leute so irrsinnig gut auf die Formel 1 vorbereitet sind, dass auch ein amtierender Formel-E-Weltmeister wie Pascal Wehrlein nicht mehr so sehr gefragt ist.
Da kann ich nur ergänzen, weil wir reden ja in unserer Runde hier relativ selten über die Formel 1, aber weil du ein paar Namen erwähnt hast, Stefan, erwähne ich jetzt noch einen, den ich auch persönlich kennenlernen durfte, weil er nämlich auch ein Jahr DTM gefahren ist, im Ferrari, und da direkt um den Titel mitgekämpft hat, Liam Lawson. Einer der geilsten Typen der letzten Jahre, die ich überhaupt kennengelernt habe. Das Jahr in der DTM mit ihm war ein einziger Spaß. Einfach weil er als Typ, keine Ahnung, ob das da bei Australiern und Neuseeländern so ein bisschen in der Wurzel liegt, weil er als Typ eine Menge mitbringt. Und wenn es irgendeinem von den jungen Nachwuchsfahrern, wenn es irgendeinen gibt, dem ich zutraue, dass er nicht komplett abraucht gegen einen gewissen Max Verstappen, dann ist es Liam Lawson. Den sollte man im Auge haben, wenn man ihn noch nicht kennt, wenn man ihn noch nicht beobachtet hat, dann sollte man sich den Namen jetzt spätestens merken, weil ich sage, dass Liam Lawson in der Formel 1 Saison 2025 einer der großen Geschichten wird. Da bin ich ganz sicher.
Ich hab's mir notiert.
Gut.
Ja, naja. Muss man so machen. So, dann
hat Eddie You heard it here first.
We heard it here first. Das ist jetzt notiert auf alle Zeiten. Da war es ja, dann hat Eddie noch angeschnitten. Daytona sind, glaube ich, noch, ich muss mal kurz rennen, 4 Wochen bis Daytona. Ja.
Jetzt haben wir aber the Roar before the 24. Also es ist jetzt am kommenden Wochenende, sind die ausführlichen Testfahrten dahin, die auch das erste, einen ersten Aufgalopp geben und erst Hinweis, wie tatsächlich die Einschätzungen sind. Aber klar ist es ja gerade, wir haben es ja über die auch Langstrecken-Weltmeisterschaft hier schon gehabt, Le Mans und diese Kategorien, Le Mans-Prototypen, ob Hybrid, Einheitshybrid oder eben die Hypercars, das ist gerade die absolute Boom-Kategorie im Motorsport. Es kommen weitere neue Hersteller in den nächsten Jahren hinzu, unter anderem also Genesis, das ist die Luxusmarke, die neue Luxusmarke von Hyundai. Die haben Topfahrer unter anderem André Lotterer jetzt geholt, den sehr erfahrenen, mehrfachen Le Mans-Sieger aus Deutschland. Die meinen das auch ernst. Und Daytona ist immer was ganz Besonderes. Ich habe eine Einladung laufen, aber ich bin noch nicht sicher und Eddie weiß es auch. Auch da in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten sparen die Firmen mehr und mehr. Mal gucken, ob das klappt mit einem Besuch drüben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Klar ist aber, dass Porsche dort Titelverteidiger ist. Die haben das letzte Jahr dort mit einem Sieg begonnen und haben dann ja später sowohl in der IMSA, in der US-Langstreckenmeisterschaft bei den Sportwagen genauso Titel um Titel gesammelt wie auch in der WEC. Alles abgeräumt. Also das sieht, glaube ich, für die Zuffenhausener gut sind. Und in Daytona sollte man dazu sagen, ist Porsche ohnehin in dieser langen Geschichte über viele Jahrzehnte ohnehin schon absoluter Rekordsieger.
Ja, und dann müssen wir auch für unseren Österreicher in unserem Trio,
ja, bitte, bitte.
Müssen wir auch sagen, da kann man auch easy, jetzt auch schon beim Wochenende, was ansteht mit den Testfahrten, die Stefan angesprochen hat, da kann man auch easy die Brücke zur DTM schlagen, denn Daytona wird der erste Auftritt von einem gewissen Kelvin van der Linde im BMW sein. Dazu für dich als österreichische Zucker. Auch Thomas Preining wird in Daytona am Start sein. Also mehr Sendehinweise brauchst du ja jetzt wohl nicht.
Der Champion, wie er heißt. Jetzt habe ich die Frage, die mir früher, die mir vor ein paar Minuten auf der Zunge gelesen. Jetzt weiß ich sie wieder. Eddie, I let you go on this one. Or I let everybody go on this one. Aber das mit der Formel-1-Simulation ist mir völlig klar. Aber gibt es sowas auch, ich gehe davon aus, dass es sowas gibt, aber gibt es auch einen Simulator, der jemanden auf die Moto3, Moto2, MotoGP vorbereitet? Und wenn ja, wie nah ist das an der Wirklichkeit?
Mittlerweile gibt es das tatsächlich. Wir haben tatsächlich bei uns in unserem Sky-Foyer einen Simulator stehen, mit dem in der letzten Saison dann Lukas Tudovic, wenn wir nicht vor Ort waren, tatsächlich sehr, sehr nah dran an der Realität. Wirklich eine MotoGP, Moto3, Moto2 oder Moto-E-Runde simulieren konnte, weil da geht's ja dann drum, dem Zuschauer den Streckenverlauf näher zu bringen. Und das proben die Fahrer mittlerweile auch, weil wir haben ja gerade über die Formel E zum Beispiel gesprochen. Da sind ja teilweise Stadtkurse, auf denen man vorher gar nicht zum Testen hinfahren kann. Und dann ist die Simulatorarbeit mittlerweile eine extrem wichtige geworden und das eint sowohl die Vierräder als auch die Zweiräder. Da gibt es Programme, interessanterweise der beste Zweirad-Simulator, den ich kenne, der wird vertrieben und entwickelt von einem ehemaligen Moto2-Fahrer namens Mattia Pasini, auch jemand aus der Nähe von Valentino Rossi, Tabuglia, da aus der Gegend. Also aus Italien. Und das sind schon wirklich Geräte, das ist Hightech. Ich bin selber mal bei unserem Sky-Simulator ein paar Runden gefahren. Also das ist wirklich so ein bisschen wie auf der Rennstrecke. Man steigt dann danach schweißgebadet runter vom Motorrad, weil man tatsächlich mit Hanging-Off und Gewichtsverlagerung und Körpereinsatz arbeiten muss, um diesen Simulator auf die Ideallinie zu kriegen. Also das gibt's ja auch im Zweiradbereich, um deine Frage zu beantworten.
Stark. Du weißt, was wird das, was muss der Motorsportfan an diesem Wochenende, wo Bundesliga, Australian Open, Wengen, Cortina meinetwegen auch Handball-WM, welchen Motorsport müssen wir unterbringen an diesem Wochenende?
Ja, es ist momentan, in der Tat, nachdem die Dakar morgen am Freitag zu Ende gehen wird, erstmal Wunden lecken, glaube ich, angesagt. Aber wir haben ja ein paar der starken, guten Österreicher, Tobias Ebster, der, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, der ist nicht nur in der Rallye-2-Klasse gut, der ist tatsächlich aktuell in der Gesamtwertung Neunter. mit einem eben etwas kleineren, nicht ganz so professionellen Motorrad. Das ist schon mal wirklich, wirklich gut. Die deutschen Teilnehmer da, Mike Wiedemann ist 30. fährt allerdings auch in einer Klasse, in der sogar der Fahrer selber reparieren muss. Das ist die frühere Malemoto, nennt man jetzt Original bei Motul. Das heißt, Fahren und Vorbereiten des Motorrads machst du alles selbst. Es ist natürlich kostengünstiger und hat mit dem ursprünglichen Gedanken der Dakar, natürlich von Thierry Sabine, Gott hab ihn selig, auch sehr viel zu tun, nämlich tatsächlich die Herausforderung, ohne Werksunterstützung, ohne Schrauber und dergleichen zu meistern. Vor denen muss man ganz besonders den Hut ziehen, die das tatsächlich schaffen. Und Mike Miedemann ist da vorne mit dabei. 5. also in dieser Klasse und 30. insgesamt. Und dann haben wir einen Rookie, einen Neuling aus Deutschland, der seine erste Dakar fährt aus Berlin. Das ist Justin Gerlach, auch auf einer KTM. Der allerdings hat Lehrgeld bezahlen müssen, hatte einen Sturz, der nicht so schlimm war, Gott sei Dank im Sand, hat aber eine Menge Zeitstrafen wegen Zeitüberschreitungen, wegen einiger Reglement, Unpässlichkeiten, wo er tatsächlich ein paar Fehler gemacht hat. Das gehört zum Lernprozess dazu, hat deswegen ordentlich Zeitstrafen kassiert, so ist das bei der Dakar, 40 Stunden Zeitstrafen kassiert, ist deswegen auf Platz 66 momentan, aber das ist alles tatsächlich für ein Debüt immer noch gut. Der ist noch dabei, wenn wir davon ausgehen, dass 134 Motorradteilnehmer Anfang Januar am Start der Dakar waren und jetzt sind noch 78 dabei. Und dann bist du als Debütant, als Rookie auch noch mit dabei. Das ist aller Ehren wert. Und dich durchkämpfen und ankommen wird da das Wichtigste sein. Also Wochenende, glaube ich, erstmal Sand aus den Klamotten schütteln und Wunden lecken.
Ja, ich möchte das noch ergänzen, weil der von Stefan angesprochene Tobias Ebster, das ist ja wirklich sensationell, der ist Dritter geworden auf der 10. Etappe zum Beispiel. Aber da komme ich dann zu meinem persönlichen Bezug, weil mir natürlich auch das Hause KTM sehr am Herzen liegt wegen der MotoGP-Vergangenheit und. Das ist im Übrigen, und das haben wir noch nicht erwähnt, Tobi Ebster ist der Neffe von Heinz Kinnegartner. Cross-Legende, Cross-Weltmeister, Kini, brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu erklären und schon gar keinen Österreicher. Aber das ist ja fast eine österreichische Romanze vom Allerfeinsten, wenn der Tobi Ebster da in die Top Ten fahren sollte im Gesamtklassement. Das ist natürlich großartig. Und da ich den Kini kenne, das wird dann sehr emotional, wenn da jetzt nichts Schlimmeres noch passiert und er das Ding nach Hause fährt. Das wird ein sehr stolzer Onkel Kinnegartner sein.
Herrlich. Ja, der es ja 7-mal versucht hat, die Dakar zu fahren, oft auch geführt hat, viele Tagessiege geholt hat, der Heinz, aber eben es nie geschafft hat, ins Ziel zu kommen. Und dann würde tatsächlich Tobias das jetzt besser machen. Das ist sein 2. Start erst, also das ist auch dann aller Ehren wert. Und dann in die Top 10 zu fahren, Riesenrespekt mit dem Rallye 2-Bike, tolle Sache.
Ja, die Österreicher sind überall. Was soll ich euch sagen? Ohne euch hätte ich es nicht gewusst, aber jetzt bin ich zumindest um das hier auch noch schlauer. Danke, The Voice. Danke, Eddie. Ich bin mir sicher, wir werden auch in der kommenden Woche ein, zwei Themen finden, über die es zu plaudern sich lohnt. Für heute war's das mit dem Motorsport. Kurze Pause, Big Show 694.
Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, Sportradio 360, die Big Show 694. Weiter geht es mit dem alpinen Skisport mit einer herrlichen Dreierrunde. Corbinian Eisenberger, der gerade aus Ruppolding zurück nach München fährt, wahrscheinlich, oder nein, zurück zu sich nach Hause. Servus, Corbinian.
Hallo, servus, tatsächlich nach München, weil ich da noch einen Folgetermin habe mit Abend.
Das ist doch verrückt, diese fliegenden Reporter der Süddeutschen Zeitung. Auf dem Weg in die Allianz Arena. In die Allianz Arena ist Tom Heberlein. Servus, Tom.
Servus beieinander.
Ja, da wird's kälter sein als beim Hanekam-Rennen heute Abend bei Bayern gegen Hoffenheim.
Da kannst du mal von ausgehen. Schneien soll es auch wieder.
Und unter den Eindrücken des zweiten Laufes von Katharina Linsberger in Flachau ist noch Lukas Zara vom Standard. Servus, Lukas.
Hallo, servus.
Lukas, es war natürlich ein Drama vor dem Herrn. Am 4. Tor wussten mein Sohn und ich schon, dass das nichts wird. Aber lass uns doch bitte ein paar Tage noch weiter zurückgehen. Und ich weiß gar nicht, was die aber die größte Story in Stanton muss doch wirklich Lindsey Vonn gewesen sein. Lukas, du hast mit ihr ja geplaudert, auch schon mal via Zoom, was glaube ich, vor ein paar Jahren. Ihr seid ganz dick. Durftest du mitfeiern dann, diese Top-Platzierungen von der Lindsey?
Ja, sie hat mir verraten, wo die Aftershow-Party stattfindet. Nein, ich habe mich zwar um ein Interview bemüht, aber wie soll ich sagen, der Haus- und Hofsender ihres Hauptsponsors hat dann Vorzug gekriegt und nur der, völlig zu Recht. Aber es war so, dass ich ihr tatsächlich eine Frage stellen habe können, weiß aber gar nicht mehr. Es war wahrscheinlich die allerbeste Frage überhaupt
natürlich, in dem Zielbereich.
Ja, ja. Gehe ich davon aus. Na. Es ist dann schon, also sie hat so sich circa 120 Sekunden Zeit genommen für Printjournalisten, nachdem sie jede Fernsehstation dort besucht hat, ja. Ganz klar, die Story des Wochenendes, Platz 6 in der Abfahrt, Platz 4 im Super-G, das funktioniert schon deutlich besser, als sich das alle erwartet haben, bis auf Lindsey Vonn selbst vielleicht. Die hat gesagt, ja, sie ist jetzt nicht allzu erstaunt, sie hat das schon gehofft, aber nicht unbedingt erwartet, dass es so gut läuft. Das war wirklich ein Zeichen, dass alles noch möglich ist bei ihr. Also das muss man jetzt tatsächlich so sagen. Es waren nicht die leichtesten Verhältnisse, wie ich finde. Es hat Neuschnee gehabt, 2 Tage davor. Dadurch eine ganz komische Mischung aus weicher Piste. Ja, auf der Rennlinie hat es halbwegs gepasst, aber St. Anton ist eine Piste, wo du nicht nur innerhalb der blauen Linien bleibst, sondern durchaus auch darüber hinaus. Wir haben gesehen, eine Sofia Gottscher, die zweimal diese Kehre vor dem Eisfall nicht gefahren ist, sondern jeweils das Netz berührt hat. Einmal ist sie gestürzt, einmal touchiert. Andere haben da auch deutlich größere Probleme gehabt. Und Lindsey Vonn, ja, sagt selber, sie riskiert noch gar nicht alles. Was man teilweise vielleicht ein bisschen erkennen kann, dass sie wirklich noch gar nicht so in perfekter Position fährt, aber anscheinend reichen sogar 90% bei ihr aus, um da schon wirklich vorne mit reinzufahren. Bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Mit 40 Jahren, ich wiederhole es nochmal, mit einem Titanstück im Knie. Es ist wirklich eine Sensation. Und warum sollte das nicht für eine Medaille in Saalbach reichen?
Und jetzt kommt Cortina. Corbinian, wo sie mit verbundenen Augen runterfährt und trotzdem Siebte wird. Und ich fand, kleiner Nachtrag noch, dass abgesehen von der Strecke hat Lindsey Vonn beim Super-G Pech gehabt, weil bei ihr ist auch wieder dunkler geworden. Wenn sie 4, 5 Startnummern weiter vorne hat, Corbinian, dann kann sie das ja sogar, ja, dann kann sie es gewinnen eigentlich.
Ja, genau. Also das eine ist ja, dass sie sagt, sie ist noch nicht bei 100%, wie auch. Also das hätte mich auch sehr überrascht, dass sie es nach so kurzer Zeit zurück im Rennbetrieb schon bei 100% sein könnte. Aber ja, wenn man sich anschaut, ihre ganzen Konkurrentinnen, die da ganz vorne mit reingefahren sind, die hatten ja alle viel, viel frühere Startnummern bei wesentlich besserer Piste. Und wenn man sich jetzt einfach mal vor Augen führt, Lindsey Vonn startet mit Startnummer 5 oder Startnummer, oder sagen wir Startnummer 10 oder 12, dann ist sie wirklich wieder fast eine Sieganwärterin. Und wir hatten bei uns auf dem Online-Portal von der SZ ich weiß nicht, ob der Kommentar ernst gemeint war, aber jemand hat gemeint, ja, dieses künstliche Knie oder diese Teilprothese, wie man es auch immer bezeichnen möchte, das sei sogar ein Vorteil. Soweit würde ich jetzt mal nicht gehen.
Weil das Knie stabiler ist oder was?
Ja, nee, diese Kommentare sind ja oft sehr kurz und knapp gehalten, also auch dieser. Aber es ist sicherlich eine Betrachtung wert, sich das nochmal ein bisschen genauer anzuschauen, dieses Knie. Und ja, also wir von der SZ, wir waren ja nicht in St. Anton, leider. Wenn man das gewusst hätte, dann hätte man da wohl hingemusst, aber so ist es ja auch im Sport. Wir schauen sie uns jetzt in Cortina an, unser Italien-Korrespondent, mein Kollege Felix Haselsteiner, der wird ihr da mal versuchen, auf den Zahn zu fühlen, und vielleicht kriegt er mehr als 120 Sekunden, schauen wir mal.
Tom, an unser beiden Körper, Tom, weil wir haben sehr alte Körper, ist ja nichts mehr echt. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Vielleicht der linke Ellenbogen, wo noch nicht irgendein Stück Titan drinnen ist.
Hast du meinen Körper so gut?
Ja, das wollen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber Wenn ich jetzt höre, und ich meine, der Lukas hat es ja wunderbar beschrieben, ich habe, glaube ich, auch bei 3 verschiedenen Fernsehstationen, bei Eurosport, ORF und in Deutschland, glaube ich, ZDF übertragen, ich habe Linz Yvonne gesehen. Wenn es jetzt denn so ist, dass Michaela Schifrin wirklich zurückkommt in Courchevel, war, glaube ich, jetzt mal die Ansage, verträgt der Frauen-Weltcup-Skikurs 2 so riesengroße Egos oder braucht der Frauen-Weltcup-Ski-Zirkus diese beiden Riesen-Egos jetzt nur mal mit diesen beiden Amis? Es gibt ja noch mehr Menschen, die da dabei sind.
Also vertragen kann das auf jeden Fall, brauchen tut das, glaube ich, auch. Und ja gut, Lindsay Vonn hat ein sehr großes Ego. Bei Michaela Schifrin weiß ich jetzt nicht, ob man ihr Ego mit dem Ego von Lindsay Vonn vergleichen kann. Also ja, aber ja, ich bin mal gespannt. In Saalbach wird es ja diese lustige Teamkombination geben, wo ja jede Nation mehrere Pärchen aufstellen darf. Ich bin mal gespannt, ob die Amerikaner Lindsay Vonn mit Michaela Schifrin zusammentun und die vor Frau Vonn dann Abfahrt fährt und Michaela Schifrin dann ins Slalom fährt. Das fände ich sehr spaßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also keine Ahnung, das wäre dann vielleicht ein bisschen sowas wie Becker Stich 92 im Tennis.
Ja, aber die haben die Goldmedaille geholt, wer sich erinnern kann.
Ah ja, klar, aber du ganz ehrlich, also wenn die ich habe keine Ahnung, wie die das aufstellen wollen, aber lustig fände ich schon, wenn die zwei ein Team bilden, wenn Team USA 1. Das hätte was, finde ich.
Im Bier aber jetzt auch bei den Französinnen zum Beispiel, Justine Bressas-Béger und Julia Simon sind in den Staffeln zusammen auch sehr erfolgreich, obwohl sie sich nicht ausstehen können.
Immer noch nicht, Corbin, dann können die sich immer noch nicht ausstehen. Das ist doch verrückt. Das muss doch irgendwann wieder gut sein.
Wir wollten ja eigentlich nicht über Biathlon sprechen, aber ganz kurz, weil ich gerade vom Biathlon komme. Ja, ich habe ja immer noch keine Antwort vom französischen Verband bekommen, aber der Kollege von der L'Équipe sitzt hinter mir und ich werde ihn morgen mal fragen, bitte, ob er vielleicht mehr weiß.
Ja, ja, okay, ja, machen wir so.
Aber um das abzuschließen, ne? Also ich meine, der Frauenrennsport lebt ja zum großen Teil von Frau Schifrin, wenn sie fährt. Und in den vergangenen Wochen hat er halt eindeutig von Lindsay Vonn profitiert auch. Und was gibt's denn Besseres, als wenn die Aufmerksamkeit bei den Frauen mal vielleicht ein bisschen sogar größer ist, als es bei den Männern ist. Also ich glaube, das kann denen ja nur gut tun. Was ich mich manchmal frage, ist, ob die jetzt wieder Konkurrentinnen von Frau Vonn sich nicht langsam mal Gedanken machen müssen, ob sie eigentlich noch anständig Skifahren können, wenn da jetzt eine mit einem künstlichen Kniegelenk und mit 40 Jahren auf einmal ihnen wieder um die Ohren fährt. Also ich glaube, das wird nur lustig werden.
Ja, und da finde ich ja lustig, Lukas, Stefanie Venier, an die sich in 10 Jahren niemand mehr erinnern wird, dass die überhaupt Weltcup gefahren ist, die, glaube ich, gesagt hat, wenn Vonn vor ihr irgendwann mal sein sollte, dann hört sie zum Skifahren auf. Jetzt hat sie dieses Wochenende, ist dieser Kelch noch an ihr vorübergegangen, aber es wird nicht mehr lang dauern. Das ist das eine, aber das andere ist, was mich eigentlich mehr interessiert, Lukas, das sind ja nicht nur diese beiden Amis Vonn und Schifrin im Moment, sondern die haben ja ein richtig gutes Team mit Paula Molzahn auch, die vielleicht in diesem Jahr zu oft rausfliegt. Aber jetzt gibt's plötzlich wieder eine neue Siegerin im Super-G. Also ich finde das gut, dass der Skisport nicht ganz eine rein europäische Angelegenheit ist. Was kannst du uns über die Super-G-Siegerin erzählen vom Sonntag?
Dass sie mit Fischerhut im Zielraum
das haben wir auch gesehen. Das haben wir auch
Weltklasse gesehen, ne? Ja. Und Skihose auch noch in Stars and Stripes. Also die dürfte stolze US-Amerikanerin sein, sonst wird sie das nicht machen. Weltklasse-Stil. Sonst weiß ich nicht viel von ihr. 22 Jahre alt und ich weiß, dass sie mit einem Aperol gefeiert hat in St. Anton. Und sie haben und
ohne
ihr eine
dich? Ohne dich, Lukas.
Ja, nee, das ist das Schlimme. Und sie haben ihr eine Halskette bestehend aus lauter Frankfurter Würstel umgehängt. Und damit ist sie rumgerannt im Teamhotel, das habe ich dann auch nur Instagram entnommen. Also die feiern, dieses ganze Team feiert dann diesen Erfolg auch sehr. Die sitzen da zusammen, das hat für mich, ohne detaillierte Einblicke in das US-Team zu haben, macht das den Eindruck, dass die wirklich Freundinnen sind, die herumfahren und Weltcuprennen bestreiten. Wenn ich das vergleiche mit dem ÖSV-Team, wo es durchaus welche gibt, die sich eigentlich nicht einmal anschauen untereinander, ja, das ist ganz etwas anderes. Da gibt es nur einzelne Freundschaften und da gibt es schon auch so kleine Lagerchen, die sich bilden, ja, auch innerhalb des Speed-Teams.
Wirklich?
Sogar beim Speed-Team? Ja, durchaus. Vielleicht ist das aber auch vielleicht geht das auch gar nicht anders, weil in Österreich der Weg in den Weltcup ein anderer ist, weil du eben schon über Skigymnasien anfängst, dann in Landeskader reinkommst, dann immer weiter hoch und eigentlich immer auch ein bisschen drauf schaust, hey, die, mit der ich mir das Zimmer teile, die ist eigentlich schon auch meine Kontrahentin. Und ich habe einfach nur das Gefühl, ich kann es eh nicht bestätigen, dass das eben zum Beispiel im Team USA, dass sich die wirklich auch ehrlich, ernsthaft mitfreuen mit den anderen und dass die dann auch das als Anlass sehen, hey, jetzt feiern wir am Sonntagabend in St. Anton, weil die Kollegin hat gewonnen, warum nicht? Also das ist so ein bisschen das, was ich mitnehme von dem Wochenende auch.
Mit ein paar Frankfurter Würschel. Tom, wie eng ist Lena Dürr mit Emma Eicher? Gibt's da sowas wie ein Mentoring, denkst du, oder ist Emma Eicher tatsächlich die erste Konkurrentin von Lena Dürr?
Naja, teamintern, das ist auf alle Fälle. Und ich halte von Emma Eicher relativ viel. Ich meine, man darf nicht vergessen, die ist immer noch erst 21. Und Mai, wenn sie mal ein bisschen eine Stabilität reinbringt in ihre Läufe, dann kann die schon. Ja, also teaminterne Konkurrenz auf alle Fälle. Inwieweit die beiden jetzt miteinander klarkommen, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Dazu bin ich nicht zu selten im Mannschaftshotel oder beim Training dabei. Aber grundsätzlich ist jetzt, glaube ich, Lena Dürr nicht jemand, der irgendjemanden ausschließt. Und Emma Eicher kommt ja, wenn man sie so mal am Zaun trifft oder wenn man sie mal im Fernsehen sieht, immer ein bisschen spröde rüber oder maulfaul, ohne das jetzt allzu sehr negativ verstanden wissen zu wollen. Aber die ist ja schon durchaus ein lebhaftes Mädchen. Also immer für Blödsinn zu haben. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass die beide miteinander gut zurechtkommen. Aber vielleicht weiß der Corbinian da mehr. Der ist ja manchmal ein bisschen näher dran.
Corbinian ist ja manchmal sogar in, wie wir gehört haben, in Zimmern von Biathletinnen schon gewesen. Zumindest virtuell. Wie schaut's im alpinen Team aus? Ich meine, das deutsche Team ist natürlich verglichen mit dem US-Team und auch mit dem ÖSV-Team Corbinian deutlich kleiner. Bei den Frauen unter den Männern.
Ja, ich betone nochmal das virtuell, ja, es ist wichtig an der Stelle. ich war vor ungefähr einem Jahr, also letzten Winter war ich mal im Training dabei, auch bei den deutschen Frauen, und da hatte ich tatsächlich schon den Eindruck, dass die Stimmung untereinander wirklich gut war, gelöst, und die Lena bringt da eine lockere Stimmung rein. Das waren also die Slalom- und Riesenslalom-Fahrerinnen waren da beieinander. Bei den deutschen Männern hatte ich damals den Eindruck, da geht's ein bisschen spröder tatsächlich zu oder ein bisschen ernsthafter noch. Nicht, dass es bei den Frauen nicht ernsthaft zugeht, aber wirkte nicht ganz so locker. Der Linus Strasser, der ja da der Leader ist, ist einfach ein bisschen ein anderer Typ dann auch als Lena Dürr. Grundsätzlich habe ich aber, nachdem wir zu Saisonbeginn bei den deutschen Männern wirklich uns Sorgen gemacht haben, ob deren Zukunft und ob diese Saison, habe ich jetzt zumindest im Riesenslalom nach Adelboden den Eindruck, dass da schon was nachrückt. Also dieser Anton Grammel, der Fabian Gratz und der Jonas Stockinger, also diese drei jungen Burschen, da läuft was zusammen. Die sind jetzt inzwischen doch regelmäßig unter den Top 30 zu finden, und der Jonas hat mir neulich im Gespräch erzählt, dass da eine Dynamik entstanden ist im Team, dass sich das jetzt im Laufe dieses Winters gut entwickelt hat, und ich finde, das spürt man auch, und da wird es schon interessant sein, jetzt mit dieser Weg zur WM ist ja nicht mehr so weit, wen sie dann von denen alles mitnehmen und was sie da dann reißen können zum Höhepunkt, wenn es wirklich drauf ankommt.
Ich glaube, die nehmen sogar alle drei mit Corbinian. Ich meine, diese Norm, die ist ja sowieso aufgeweicht und gilt ja eher für Olympia. Und das war ja eigentlich auch immer das Bestreben von Wolfi Maier, dass man halt Leute, die, sagen wir mal, eine Perspektive haben, dass man die da auch mitfahren lässt, unter anderem halt auch wegen FIS-Punkten und so, und weil nur vier pro Nation starten dürfen und sie da bessere Chancen haben. Aber ich glaube, dass die alle drei mitnehmen, schon allein, weil du jetzt auch sagst, dass die halt auch so eine Dynamik jetzt in der Mannschaft haben. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, wer mir ehrlich gesagt ganz gut gefällt auch, ist dieser Louis Vogt, der jetzt in der Abfahrt da mitfährt und im Super-G mitfährt. Ich meine, der Knabe ist 22, der fährt jetzt, sagen wir mal, erstmal so richtig mit im Weltcup und ja, schnuppert mal so teilweise das zweite Mal an die Strecken hin. Ich finde, der macht sich echt ganz gut. Also der war jetzt in Gröden, ist er ja einmal 16. geworden im Super-G und ich glaube in der Abfahrt 15. oder so. Gut, in Bormio ist er auch mit einer hohen Startnummer noch zumindest da an die Top 20 hingefahren. Also für einen 22-Jährigen noch dazu in einer Mannschaft, die eigentlich gerade nicht so richtig existiert, das finde ich schon sehr bemerkenswert, was der da macht. Also es gibt, finde ich, nicht viele, zumindest auch Deutsche, die in so einem jungen Alter schon mit hohen Startnummern da aufzeigen, wie der Österreicher sagt.
Ja, zum Österreicher kommen wir jetzt mit dem Lukas, aber nur ganz kurz. Deswegen mache ich ja noch die Big Show. Ja, es ist natürlich immer anstrengend. Ich freue mich immer, dass ihr Zeit habt. Ich lerne doch in jeder Sendung was Neues. Ich habe dafür, dass Louis Vogt 15. und 16. in Gröden geworden ist, ich habe noch nie von dem Typen gehört. Aber gut, danke Tom, dass du so kurz bevor du zum Bonzenverein fährst, noch mir ein bisschen Erleuchtung bringst. So. Ich habe dem Lukas auch geschrieben.
Übrigens noch eine Kleinigkeit, weil wir es gerade gehabt haben mit, das ist mir noch eingefallen, weil wir es mit Lindsay Vonn gerade gehabt haben, der, jetzt tut mir leid, Corbinian, aber der durchaus skiaffine Münchner Merkur hatte am Montag auf der Seite 1, also nicht auf der Sportseite 1, sondern auf Seite 1 ein riesengroßes Aufmacherfoto. Und wer war da drauf? Lindsay Vonn. Also das nur so am Rande bemerkt.
Ja. Das würde ich nicht als Vorwurf an die Süddeutsche sehen. Da ist mir lieber, die kümmern sich um wichtige Dinge. Ja, der Lukas war natürlich am Wochenende.
Die Lindsay, also zu meiner Verteidigung.
Der Lukas war am Wochenende natürlich in St. Anna beschäftigt, aber ich habe so ein bisschen hin und her geschrieben mit ihm. Und Lukas, im zweiten Slalom-Durchgang von Adelboden sind genau drei Menschen ausgefallen. Und das waren drei Österreicher, Dominik Raschner, Manuel Feller als Führender nach dem ersten Durchgang. Und den dritten habe ich jetzt vergessen, der rausgeflogen ist. Aber es wird schon jemand wichtiger gewesen sein, jedenfalls drei Österreicher. Am Sonntag beim Riesenslalom haut dann Stefan Brennsteiner beim fünften oder sechsten Tor raus. Okay, Blacky hat einigermaßen gut gepunktet, aber jetzt haben die Deutschen ein führiges, junges Riesenslalom-Team. Es gibt einen Abfahrer, von dem ich noch nie was gehört habe, der aber offenbar 15. werden kann. Wo ist denn unser Silberstreif am Horizont, wenn ich dich damit in mein österreichisches Boot holen darf, Lukas?
Pass auf, ich versuche es jetzt mit Whataboutism und sage, im Riesenslalom sind drei Norweger ausgeschieden. Henrik Kristoffersen, Atle Lee McGrath und Alexander Steen Olsen, alle drei im zweiten Durchgang im Riesenslalom. Das passiert den besten Skinationen dieser Welt. Ja, also ich wünschte, ich könnte dir jetzt Namen nennen von jungen, aufstrebenden Talenten im österreichischen Skisport, die den Sprung in den Weltcup auch schaffen werden, ganz fix. Aber da sind wir im falschen Land. Wir müssen da auf die Schweiz schauen, die das jetzt in St. Anton auch mit der Mallory Blanc geschafft haben, die der Zweite worden ist in der Abfahrt, sensationell, die schon im Abfahrtstraining das angedeutet hat, die in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt gleich auf Platz 2 fährt. Ist schon bemerkenswert, wie das den Schweizern und Schweizerinnen aktuell gelingt. Sie haben jetzt dann auch in Flachau einen Doppelsieg gefeiert im Slalom mit Camille Rast und Wendy Holdener. Also es läuft einfach perfekt. Es war schon der 95. Doppelsieg in der Saison gefühlt. In Österreich heißen die Talente im Riesenslalom, ich überlege gerade, sie heißen zweimal Feuerstein. Wünscht man sich einen Noel Zwischenbrugger, den ich auch noch sehr wenig kenne, weil er auch noch wenig Anlass gibt, dass man den gut kennenlernt, sage ich jetzt einmal so sehr direkt und hart, aber das sind halt hin und wieder zweite Durchgänge. Und so ein Ausreißer nach oben, der fehlt noch. Ich denke noch an den Stefan Eichberger, der in Gröden Fünfter geworden ist in der Abfahrt, bester Österreicher dort geworden ist, aber dann auch wieder ein Wochenende in Bormio hingelegt hat, wo er, glaube ich, zweimal Nuller geschrieben hat. Also ja, das ist ganz schwierige Lage und zur WM muss man auf eine Cornelia Hütter hoffen, auf einen Vincent Griechmeier und darauf, dass der Manuel Feller nicht ausscheidet, weil das war jetzt sein vierter Ausfall im Slalom in dieser Saison. Konzentrieren wir uns darauf, dass er vielleicht, dass er im ersten Durchgang geführt hat und dass er grundsätzlich schnell fahren kann. Andersrum wäre es noch schlimmer quasi, ja, aber wenn er durchkommt, dann ist er auch richtig schnell. Das ist mir in dem Fall und so kurz vor der WM vielleicht auch lieber als er kommt immer durch und aber hat mit den Top 5
oder haben im Podest nichts zu tun. Also ja, probieren wir es irgendwie so zu sehen.
Nee. So, übrigens in Madonna wäre er vor dem Popov gewesen im Ziel. Da bin ich mir sicher. Dann kann man natürlich sagen, dass der McGrath, der muss ja nicht ausscheiden, weil der McGrath das Rennen gewonnen hat. Also passiert den Besten. Lassen wir es doch dabei. Es passiert auch uns, dass dieses Skisegment irgendwann mal zu Ende geht. Das ist jetzt der Fall. Tom macht sich auf in die Kälte. Der Lukas, wo machst du dich hin auf? Sehen wir uns beim Hahnenkammrennen, Lukas.
Ich fahre jetzt 4 Tage zum Achensee Skifahren und Langlaufen. Ja, und das geilste Skiwochenende im Winter, das verpasse ich so ein bisschen, weil ich finde Cortina und Wengen, diese Kombi, ja, ist Charme, das Beste, was es im Winter gibt. Ja, das ist schon cool.
Und dann du hättest auch nach Garmisch fahren können, da fährt Lindsay Vonn.
Ja, stimmt.
Und ich sag dir eins, da gewinnt sie dann auch.
Dazu in Garmisch, ja. Ich sag hier übrigens noch, dass Kira Weidle-Winkelmann gemeinsam mit Emma Eicher Weltmeisterinnen werden in der Teamkombination in Saalbach.
Alter Verwalter.
Ja, das wird passieren.
Da ist was los.
Vorfahren und Schiffrin, du.
Na gut. Ja, genau.
So, da müssen wir Corbinian jetzt abschließend noch fragen, wie viel Sonnenminuten werden in Ruppolding erwartet? Mehr als in Kontiolahti oder weniger?
Naja, das Problem ist, dort, wo das Stadion in Ruppolding
steht. Genau, das meine ich, ja. Ich habe es letztes Jahr gesehen.
Also null. Halt wie die Jahre zuvor. Das ist relativ angenehm gerade. Also wer quasi Interesse daran hat, sich ein bisschen Biathlon anzuschauen, dem Karl-Heinz Kahrs, dem Wiedergenesenen, zuzuhören, dem Stadionsprecher, der möge nach Ruppolding kommen.
Das muss ich auch sagen. Also Karl-Heinz Kaser, Stadionsprecher, ist eine ganz, ganz große Freude. Stefan Steinacher natürlich auch in Hochfilzen, überhaupt keine Frage. Ich war zu früh in Hochfilzen, aber den Karl-Heinz Kaser habe ich letztes Jahr in Ruppolding miterlebt. Burschen, herrlich, hervorragend. Bis bald. Wir machen eine ganz kurze Pause in der Big Show 694.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 694. Weiter geht's mit einer Frau, die, und das ist wie immer nur meine Schuld, schon sehr lange nicht mehr bei uns zu hören war. Auch weil sie sich davon gemacht hat, aber wer ihr auf Instagram folgt, und es ist eine große Freude, ihr zu folgen. Wen sie folgen lässt, sagen wir es mal so, der weiß, diese Frau macht gerade Leipzig noch schöner, als es ohnehin schon ist. Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Grüß dich, Saskia.
Herzlich willkommen, wollte ich sagen. Herzlichen Dank und ja, hallo.
Herzlich willkommen in deiner Show, in der großen Saskia Leite Show. Saskia, du hast als Journalistin, wir erinnern uns alle, du hast einfach viel durchgemacht schon und ich glaube, diese Busfahrten damals in Pyeongchang, wo das Skispringen um Mitternacht war, es hat minus 142 Grad gehabt, das war tough. Aber dieser Donnerstag, dieser verregnete Donnerstag vergangene Woche in Oberhof, kann man das, ist das dasselbe Level an, mir fällt gar kein deutsches Wort ein, an Ungemütlichkeit gewesen, wie damals diese Busfahrten, beziehungsweise die eingefrorenen Finger auf der Pressetribüne?
Das ist eine sehr gute Frage. Also in der Einordnung jetzt natürlich dieser sehr, sehr nasse Donnerstag sehr viel präsenter als alle minus 25 Grad nachts in Pyeongchang. Aber ja, also schön war das nicht, ehrlich gesagt. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Ich bin einmal runter zum Schießstand gegangen, war dann schon komplett nass geregnet und habe dann beim zweiten Versuch noch ein Regencape gefunden in meiner Seitentasche. Also ja, es ist immer gut, mit dem Regencape nach Oberhof zu fahren anscheinend.
Ja, so sind natürlich nur die absoluten Top-Profis ausgerüstet. Und jetzt gibt's ja in diesem Jahr diese neue Startregelung, dass die rote Gruppe ein bisschen später drankommt, was ich persönlich oder was wahrscheinlich viele TV-Zuschauer eigentlich in Ordnung finden, weil die Spannung dann auch länger hält. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen die Spur jetzt nicht so sein sollte, wie sie im besten Zustand ist, dann gäbe es eben die Möglichkeit, dass die rote Gruppe vorgezogen wird. So, das hat man jetzt am vergangenen Donnerstag nicht gemacht. Und Franziska Preuß hat das nicht gefallen. Jetzt kann es natürlich durchaus sein, dass das mehreren Leuten nicht gefallen hat. Aber also bei mir ist nur angekommen Franziska Preuß. Gab es da Hast du da irgendwie einen Aufschrei miterlebt, mehrere Athletinnen, oder war das ein preußisches Exklusivproblem?
Ich habe jetzt keinen großen Protest aus anderen Nationen oder von anderen Athletinnen gehört tatsächlich. Es war halt einfach in der Auseinandersetzung mit den Deutschen schon vorab so ein bisschen Thema, ob es halt passieren könnte, dass das noch vorgezogen wird. Das war aber sehr schnell klar, dass das nicht der Fall sein wird. Und dann, ja, haben die Deutschen halt ihre Meinung dazu geäußert. Ich glaube, es ist nicht ganz so gut, wenn man sich so ein bisschen schon auf dieses Thema versteift. Also wenn man schon vorm Rennen sich so ein bisschen ärgert, ne, dass man jetzt irgendwie so spät startet, das macht dich vielleicht auch nicht unbedingt lockerer. Dann kommt halt so vieles zusammen. Also du kannst auch sagen, gut, wenn sie nicht drei Fehler schießt, dann landet sie auch schon mal viel, viel weiter vorne. Andererseits ist natürlich das Laufen in einem tieferen Schnee oder in einem Matsch, wenn man so will, auch nicht so angenehm. Also das fordert dich körperlich natürlich auch mehr heraus, sodass du am Schießstand vielleicht nicht mehr so gut bist. Aber ja, ich weiß nicht, also sie meinte auch selber, das ist jetzt nicht, soll jetzt nicht als Ausrede gelten, und ich glaube, so muss man es auch nehmen und verstehen, dass das jetzt natürlich nicht der einzige Grund war, warum sie dann halt da 28. wird. Da gab es auch andere Athletinnen, also Julia Simon ist weiter vorne gelandet, hat nicht so viel verschossen, und die Franzosen haben halt echt gutes Material auch gehabt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Ding, was einfach an dem Tag den Deutschen auch nicht gelegen hat, mit diesen Bedingungen wachstechnisch klarzukommen.
Da muss man natürlich sagen, dass das zumindest bei den deutschen Männern ja eigentlich anders war, wenn man so die restlichen Rennen dann angeschaut hat, auch bei den Abfahrten dann in der Single-Mixed-Staffel oder auch in der Single-Staffel, wo bei den Abfahrten die deutschen Männer zumindest ihre Kontrahenten immer wieder überholt haben. Dazu vielleicht gleich mehr, aber dieses Gesamterlebnis Oberhof, es gab ja, der letzte Weltcup vor Weihnachten war irgendwo in Frankreich, und ich habe von diesem Ort noch nie was gehört, und natürlich habe ich noch feilgrad vergessen, wo es war. Aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, da geht's ja noch ärger ab als in Nove Mesto. Kann das überhaupt noch getoppt werden? Aber von den Fernsehbildern her sage ich, Oberhof, muss man sich das anschauen, Saskia? Sollte man da mal wirklich hinfahren? Weil ich meine, von atmosphärisch dünkte mich das grandios.
Du meinst jetzt an Annecy?
Also, das meine ich, genau. Das meinte ich davor. Also, das meinte ich davor. Ja,
das ist natürlich ein irrer Standort. Also, weil sie ja diese Strecke, so wie ich das da auch gesehen habe, um dieses Dorf oder in diesem Dorf errichtet haben, mehr oder weniger. Ne? Also, man hat das Gefühl, die fahren da gerade an der Bäckerei vorbei, die sonst da Brötchen verkauft, so ungefähr. Also, ja, das ist natürlich, wie gesagt, für die Bilder klasse. Die waren jetzt auch nicht das erste Mal da. Die sind schon seit ein paar Jahren da präsent.
Aber im Zwei-Jahres-Rhythmus, glaube ich. Ja? Das war irgendwie so, dass alle zwei Jahre, glaube ich, meine ich gehört sein.
Für drei Jahre oder so in diesem Rhythmus drin, und dann wird es wieder neu vergeben. Ja, wie auch immer, also Oberhof. Ich meine, wir hatten jetzt, wenn man jetzt am Wochenende da war, ja, Sonne. Das war für mich auch so viel Sonne, wie ich sonst nie in Oberhof erlebt habe, ehrlich gesagt. Auch eine neue Erfahrung, und kalt, Sonne, Schnee. Und da war noch, zumindest am Samstag, war die Arena ausverkauft. Also das ist schon auch eine Stimmung, die jetzt ansprechend ist für Leute, die gerne mal zu Biathlon wollen. Aber ja, ob es mit Frankreich mithalten kann, das muss, glaube ich, jeder dann für sich entscheiden.
Naja, das war schon imposant dann, wie die Leute four rows deep oder vielleicht auch mehr Leute hintereinander bei den Anstiegen. Es war grandios, aber mir hat die Stimmung auch sehr gut gefallen. Und ihr könnt übrigens auch nach Ruppolding fahren, aber wie uns Corbinian Eisenberger vor ein paar Minuten gesagt hat, erwartet bitte keine Sonne in Ruppolding. Das geht einfach nicht in dieser Arena, weil die hinten im Tal ist. Schneesicher ja, sonnensicher nein. Hätte es aber, um auf Oberhof zurückzukommen, Saskia, hätte es die Verfolgung der Männer nicht gegeben, ich hätte gesagt, ganz klar Biathlon-Nation Nummer 1, mittlerweile die Franzosen auch. Da kommt eine junge Läuferin aus dem EBU-Cup und gewinnt einfach mal, okay, natürlich unter diesen besonderen Umständen, den Sprint am Donnerstag. Aber das ist ja mindestens auf Augenhöhe, würdest du da zustimmen, zwischen den Franzosen und, also insgesamt gesehen, und den Norwegern und Norwegerinnen. Also über die Norwegerinnen kann man eigentlich sowieso fast den Mantel des Schweigens
nehmen. Ja, das stimmt. Also die beste Norwegerin ist, glaube ich, jetzt 11. im Gesamtweltcup, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, also die Franzosen haben da gerade echt eine Mannschaft, männlich, weiblich zusammen, die sich jede andere Nation wünschen würde und die sich auch die Norweger wünschen würden. Also ja, du sagst es, Paula Boutet gewinnt da, ist, glaube ich, aus dem IBU-Cup jetzt hochgekommen, also so aus der zweiten Liga des Biathlons. Und allein das kann man ja schon mal als eine, die hatte, glaube ich, auch jetzt nicht die niedrigste Startnummer. Aber also wann passiert das mal in einer anderen Nation, dass jemand da von unten quasi gleich so durchstartet, ne? Und ja, die Französinnen sind, glaube ich, auch sowieso im EBU-Cup, da sind auch die ersten drei Plätze durch Französinnen belegt. Also die haben, glaube ich, gerade so einen ganz guten Mix aus den etablierteren, Jules Simon und Justine Redas-Boucher, die gerade wieder konstantere Leistungen zeigen und sich ja irgendwie auch so ein bisschen als Team wieder zusammengerauft haben. Genau, aber und halt den Jungen, die nachdrücken und so eine Konkurrenzsituation schaffen, dass du dich halt eben auch nicht ausruhen kannst. Und das haben halt viele andere Nationen nicht. Also so, und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Wachsbedingungen, das Wachsteam arbeitet einfach verdammt gut. Das kann man halt immer öfter sehen. Und das war in Oberhof auf jeden Fall auch sichtbar, dass die Norweger da auch teilweise einfach Nachteile hatten mit ihren Skiern, beziehungsweise halt einfach nicht so gut gewachsene Skier hatten wie die Franzosen. Also da haben die echt einen großen Vorteil irgendwie auch angeeignet, erarbeitet, wie auch immer.
Ja. So, jetzt gab es am Sonntag diese beiden Staffelwettbewerbe, die im Grunde genommen komplett für den Kanal waren, weil sie ja für nichts zählen, also für den Nationencup. Aber ich fand sie dann trotzdem gewissermaßen unterhaltsam. Braucht man das? Ich meine, wir beide haben ja auch, glaube ich, schon in den letzten Jahren drüber gesprochen. Ja, dieser Einzelwettbewerb über die lange Distanz, wo es dann halt 45 Sekunden oder eine Strafminute gibt, das ist halt der Klassiker. Aber das ist halt bei weitem nicht so spannend wie ein Sprint und die Verfolgung danach. Mhm. Aber dieser Sonntag, also jetzt nur aus dem Gesichtspunkt Wichtigkeit her, war für mich der Sonntag fast ein bisschen verschwendet. Bin ich da zu kritisch, Saskia?
Wie meinst du verschwendet?
Naja, weil es ja um nichts geht eigentlich. Es geht ja wirklich um nichts. Es geht darum, dass die Deutschen sagen, okay, wir haben gewonnen, haben wir leider nicht gewonnen, weil Julia Tannheimer am Schießstand einen schlechten Tag gehabt hat. Also da geht es dann eigentlich nur um die Befriedigung der nationalen Interessen, während beim Sprint und bei der Verfolgung, da geht es um harte Weltcup-Punkte, wo es dann auch Wertungen gibt und der Nationencup. Ja, ich weiß nicht, ist mir wurscht, weil wir Österreicher sowieso nichts
haben. Ja, brauchen. Aber ich meine, dann könntest du auch sagen, dann braucht man die Staffeln auch nicht, weil also die normalen Staffeln auch nicht.
Die normalen Staffeln, ja, stimmt
nicht natürlich. Würde, ja, ne? Ich verstehe, was du meinst. Es sind halt einfach Disziplinen, die jetzt nicht das höchste Prestige haben, so, ne? Aber trotzdem, du kriegst dafür ja auch Preisgelder. Du kriegst als deutsche Mannschaft die Chance, immerhin noch einmal aufs Podest zu laufen, bei einem Heimwettkampf, ne? Also für die Deutschen und für dieses Gefühl, wie verlassen sie Oberhof und wie verlassen auch die Fans Oberhof, ne? Also das wäre schon so ein bisschen, also man ist so haarscharf an einem großen Debakel vorbeigeschrammt, einfach einen Weltcup in Oberhof zu haben und überhaupt nichts gezeigt zu haben. So. Und das konnte immerhin mit diesem dritten Platz in der Single-Mix-Staffel verhindert werden. Gut, dann schließt du das ganze Ding irgendwie ab mit Platz 5 in der Mix-Staffel, wo dann auch noch diverse Strafrunden geschossen werden. Ja, also andererseits hast du halt auch bei der WM, sind das halt auch Disziplinen, wo auch Medaillen verteilt werden. Und wenn du das halt jetzt auch nochmal trainieren kannst und da deine Teams zusammenfinden und du gucken kannst, wer passt gut miteinander, wie harmoniert das, an welchen Positionen, ist das jetzt auch nicht das Verkehrteste. Aber ich gebe dir recht, dass sich wahrscheinlich die meisten Fans auch nicht beschwert hätten, wenn das jetzt, keine Ahnung, einen Massenstart gegeben hätte, wie es jetzt der Fall ist, oder wenn es halt richtige Staffeln in Anführungszeichen gewesen wären. Also ja, stimme ich schon zu.
Ja, so apropos Ruppolding, da gab es ja am Mittwoch schon das erste Rennen. Justus Strelo ist Elfter geworden und also bei den Frauen Franziska Preuß, ich würde nicht sagen, überdeckt vieles, aber es ist schön, wenn eine vorangeht, da ziehen ein paar andere im Windschatten mit. Wer müsste das denn bei den Männern sein eigentlich?
Der vorangeht, meinst du?
Ja, der vorangeht und eben das Zugpferd gibt.
Gute Frage. Also ich glaube, Philipp Navrat ist da schon so von seiner Weltcup-Erfahrung und von dem, was er auch kann. Also der kann ja schnell laufen, der kann auch gut schießen. Im Normalfall jemand, der da auch ein Team an- oder nachziehen kann. Ich weiß nicht, ob es immer diesen Leader an sich braucht, weil Franziska Preuß auch alleine trainiert. Also es ist jetzt nicht so, dass sich alle an ihr ausrichten und gucken, wie macht sie denn was und wie können wir auch so erfolgreich sein wie sie. Ich glaube, da sind die Ansätze eigentlich ganz unterschiedlich. Aber das Problem in der deutschen Mannschaft ist so ein bisschen, dass das keiner gerade so richtig auf die Reihe kriegt. Und wenn, dann hat man halt mal so Konstellationen, dass ein Danilo Riedmüller natürlich auch dann mal Zweiter wird. Der läuft dieses Jahr seine erste Saison. Ist jetzt gehört auch nicht mehr zu den Nachwuchstalenten vom Alter her. Aber das sind halt mal so Ausnahmeerscheinungen und dann passieren halt wieder Rennen wie heute, wo dann irgendwie 7 Fehler in einem Einzel stehen. Das ist natürlich, ja, also es ist glaube ich, gerade echt sehr inkonstant bei den Männern. Und da würde es wahrscheinlich helfen, wenn jemand vorne rangeht, aber das hast du halt nicht. Also da merkt man halt schon so die große Lücke, die Benedikt Doll dann einfach auch hinterlassen hat, wo du halt immer, also der hatte natürlich auch seine Probleme am Schießstand so, aber du wusstest, wenn er mal die Konzentration hält, dann ist da viel drin, und so jemanden hast du gerade nicht. Das ist alles sehr wackelig.
Tja. Benedikt Toll. Ich erinnere mich noch, als wir die Big Show 333, was glaube ich, gefeiert haben, und bei mir im Keller bin ich herumgegangen bei allen anwesenden Journalisten, auch bei Saskia Aleite, und habe gefragt, wer war denn eigentlich Sportler des Jahres? Keine Ahnung, was das Jahr war, 2018, 2019. Na, warum nicht Benedikt Toll? Und ich habe mir gedacht, heißt er nicht Thomas? Aber damals war ich noch nicht so dick im Biathlon drinnen. Und apropos, ihr habt natürlich so alle eines mitbekommen. Während ich vom EBU Cup sprach, von der European Broadcasting Union, hat Saskia Leiter natürlich richtigerweise von der IBU gesprochen, von der International Biathlon Union. Das nur nebenbei. So, wie ist es, wir machen einen Haken hinter Oberhof, wie ist es in Leipzig, der Vibe in der Stadt? Also in München ist auch immer schwierig, ja. Es rennen ja nicht nur Bayern-Fans durch die Gegend, aber ist RB Leipzig da Gesprächsthema Nummer eins? Es gibt einen Handball-Bundesligisten. Wie ist der Sportvibe in Leipzig?
So, gute Frage. Ich bin jetzt ja erstmal zwei Monate. Ich glaube, heute auf den Tag sind es zwei Monate.
Ah ja.
Hier, da liegt natürlich jetzt auch ein bisschen Feiertags- und Urlaubszeit dazwischen. Ja, der Sportvibe, also du kriegst natürlich schon mit, wenn Spieltag ist. Gerade wenn du natürlich im Umfeld des Stadions bist. Da gibt es auch immer diverse Fanmärsche vom Hauptbahnhof auch Richtung Stadion von den gegnerischen Fans. Aber ja, boah, ansonsten ist das, glaube ich, kommt man in Leipzig auch gut am Sport vorbei, trotz der Präsenz von Sportmannschaften. Du sagst es, also die Handballer sind auch ja im Prinzip direkt neben den Fußballern, aber ja, das hat eine ganz andere Aufmerksamkeit natürlich. Also ja, kann ich jetzt noch kein großes Bild zeichnen, ehrlich gesagt.
Na, das große Bild hast du damals gezeichnet von den Olympischen Spielen in Tokio, was, glaube ich, wie du dieses Bild gemalt hast, hier bei Sportradio 360, dieses Erlebnis beim Bogenschießen, ja. Die Distanz, die du uns beschrieben hast, und ich habe das immer noch vor meinem geistigen Auge. Was vermisst du am meisten aus Hamburg? Weil ich weiß, dass du in Hamburg hast du dich sehr, sehr wohl gefühlt. Ist es dein persönliches Schwimmbad, das immer für dich extra aufgesperrt wurde und nur für dich?
Ja, das ist schon auf jeden Fall ein großer Punkt gewesen. Ich habe mittlerweile hier, also die Altersschwimmhalle, die ist irgendwie jetzt von einem Jahr ungefähr renoviert worden und neu eröffnet worden, wurde, glaube ich, irgendwie gefühlt 15 Jahre umgebaut. Also natürlich ein super Ding dann und hatte lange offen und so weiter und so fort. Kann ich auf jeden Fall so wiedergeben. Und da ist die Schwimmhallensituation in Leipzig auf jeden Fall eine andere. Es gibt ja auch ein gutes Bad, da muss man sich so ein bisschen die Schwimmzeiten raussuchen. Also es sind ja sehr reduziert. Also man merkt schon, dass das einfach eine andere Problematik hat, gerade auch was ja Personal angeht, ne? Also, und dass das Angebot dadurch sich dann auch daran ausrichtet, wer überhaupt noch zur Verfügung steht, um so eine Schwimmhalle halt auf- und zuzuschließen. Also ja.
Ja, so, also. Wenn ihr Leipziger seid und einen Geheimtipp habt für Saskia, wo immer eine Bahn frei ist, in übrigens vielleicht auch nicht ganz eiskaltem Wasser, oder bist du eine Kaltwasserschwimmerin? Nee. Also ich brauche schon, also Olympiabad München ist für mich Minimumtemperatur. Ich glaube, das hat 23 Grad, das Wasser, 22? Ja. Also 23 brauche ich.
Übrigens, das Wasser ist tatsächlich wärmer in Leipzig. So, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe schon schlimme Schwimmhallen gesehen. Also betonmäßig, wo man eigentlich keine Wände machen will. Aber die Schwimmhallentemperatur ist tatsächlich wärmer als in Hamburg.
Großartig. Das ist halt diese Biathlon-Coverage, kriegt man nur bei Sportradio 360. Mit der großen Saskia Leite. Saskia, es war ein Fest. Ich danke dir. Ich werde wieder öfter lästig sein, denn in Leipzig, wie wir gerade gelernt haben, da steppt der Bär. Kurze Pause in der Big Show 694.
Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 694, weiter geht's mit der National Football League. Heute ein Solo für Nicolas Martin. Hi, Nicolas.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Wir haben letzte Woche mit Andreas ja darüber gesprochen, dass er die Ehre, die Freude, die Belastung hatte, das Spiel der Ravens gegen die Steelers zu kommentieren. 28-14 ist ausgegangen, never in doubt im Grunde genommen. Ich habe nichts anderes erwartet und da wird mir dann vorgeworfen, ich wäre ein absoluter Pessimist. Aber die Fragen danach sind natürlich schon laut geworden. Ja, Mike Tomlin, geiler Typ, alles super. Winning, eine Winning Season nach der anderen. Aber müsste man nicht auch auf der Head Coaching Position etwas verändern? Wie ist da deine Einschätzung, Nicola?
Dass das nicht die Art der Firma ist bei den Steelers.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
Also die werden nicht, also ich vermute mal, bei der Familie Rooney ärgert man sich trotzdem, dass man jetzt, glaube ich, im 6. oder 8. Playoff-Spiel in Folge nicht gewonnen hat. Und man hat, das ist das 6. Playoff-Spiel in Folge, das man verloren hat, aber seit 8 Jahren hat man keins gewonnen, irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich unschön für eine Franchise, die schon 6 Super Bowl-Titel hat und natürlich mehr gerne hätte, erst recht, weil eben du schon gesagt hast, die Bilanz des Headcoaches ja durchaus positiv ist, wenn man keine Losing Season hat. Auf der anderen Seite, was erhofft man sich dann von einem Player, von einem Headcoach-Wechsel, dass da so neue Inputs reinkommen? Oder also was möchtest du mir? Also ein Headcoach-Wechsel bringt dir keine Garantie, dass es besser wird. Das sieht man an den ganzen Franchises, die alle 2 bis 3 Jahre ihren Headcoach wechseln, weil es nicht läuft. Sie bauen Teams, die solide sind. Sie brauchen vielleicht eine neue Lösung auf der Quarterback-Position, weil das gefühlt seit Ben Roethlisberger ist da keiner dabei, wo du sagst so wow.
Ich lese gerade Sam Darnold. Das kann nicht die Lösung sein.
Das heißt, es kann nicht die Lösung sein. Also das Problem heißt bei Sam Darnold ist, wir haben jetzt alle einen schlechten Geschmack im Mund von den letzten 2 Spielen, die er gespielt hat. Aber da darf man vielleicht diesen Recency Bias nicht nehmen. Grundsätzlich ist natürlich das Problem, wenn du gegen Baltimore spielst und für 299 Yards die Bude eingelaufen bekommst, dann ist natürlich was falsch gelaufen. Aber ob ich jetzt direkt den Headcoach feuern würde, also die Steelers stehen für mich immer so ein bisschen für Stabilität. Ja, zugegebenermaßen gefühlt seit ich mich für Football interessiere, hatten die 2 Headcoaches, Cowher und Tomlin. Und allerdings, sie sind immer gefährlich dabei. Ich kann von außen nicht sagen, wieso das Ende der Saison jetzt so gelaufen ist, wie es ist, mit den ganzen Niederlagen am Stück. Das sah zu Saisonbeginn sehr gut aus. Okay, das eine oder andere haben sie vielleicht auch ein bisschen glücklich gewonnen und der Spielplan ein bisschen reingespielt. Aber also das müssen die jetzt internalisieren. Aber dieses direkt, ich habe mich wirklich am nächsten Tag gewundert, should the Steelers move on von Mike Tomlin, mir gedacht so, Das kann es doch nicht sein. Vor allem genau, was ist denn die Alternative? Hast du irgendeinen Coach da draußen, der gerade zu haben ist, wo du dir denkst, so wow, wenn ich den hole, ja, dann der ist bekannt für Erfolge, der überall, wo der war, der hat quasi die magische Hand mitgebracht. Hast du gerade nicht? Also wen willst du denn da? Also ich kann es nachvollziehen, dass einige ein bisschen frustriert sind, weil es halt diese Niederlagenserie in den Playoffs gibt, aber ich weiß halt nicht, ob den Coach zu wechseln eine Lösung ist. Wie gesagt, wir haben so viele Coaches wechseln in der NFL gesehen, die in die Hose gehen. Auch vielversprechende. Ja, also außer du kannst Andy Reid holen, weiß ich nicht.
Gerade wollte ich Andy Reid aufs Tableau bringen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den haben wollte.
Ich weiß auch gar nicht, ob der zu haben ist.
Ja, genau. Nur wenn er Patrick Mahomes mitbringt, dann meinetwegen. Einen gesunden Patrick Mahomes. Das ist es ja. Ja, es ist schwierig. Also ich kenne mich ja natürlich 100-mal weniger aus als du, aber ich lese das. Und ich glaube, es ging ja gar nicht darum, auch ihn zu feuern, sondern vielleicht sogar zu traden. Mike Tomlin, wie das wieder funktioniert, weiß ich auch nicht, dort funktionieren könnte. Aber es ist halt, Baltimore ist ein gutes Team. Da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ist das jetzt, ich meine, die spielen jetzt gegen die Bills, die auch ein sehr gutes Team sind. Möglicherweise spielen da die 2 Nummer 1 MVP-Kandidaten gegeneinander. Wen hast du vorne bei diesem Treffen? zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills. Übrigens, das ist das letzte Spiel. Das ist also am Montag um 0.30 Uhr in der Früh. For those who are checking the listings. The listings, nicht the listings.
For those scoring at home,
Ja, genau. Die auch. Für die auch.
Die Ravens sind im September über die Bills rübergelaufen schon. Ja? Das waren, glaube ich, 200 Yards von Derrick Henry, wenn ich mich recht erinnere. Also das Spiel gab schon. Das war ein klares 35-10. Das war allerdings in Baltimore. Und also ich meine, wenn die Bills nichts gefunden haben, um diesen Lauf zu stoppen, dann wird es ihnen ähnlicher gehen wie die Steelers. Und dann kann dann auch ein Josh Allen nichts ausrichten, weil dann steht er draußen und schaut zu, wie gelaufen wird. Ja, das ist immer nur das Klassische. Die beste Verteidigung ist, wenn wir deren Offense gar nicht auf dem Platz haben. Von daher, also das Ganze steht und fällt damit, können die Bills das einbremsen? Also wenn ja, dann haben sie eine Chance, wenn nicht, dann werden sie auch wieder überfahren und fliegen wieder raus. Die Bills sind ein bisschen die Unerfüllten, finde ich. Also das sind so ein bisschen das Duell der Unerfüllten, ja. Beide wird man gönnen, irgendwie mal im Super Bowl zu stehen, um sich zu belohnen für die Leistungen der letzten Jahre. Einer wird auf jeden Fall rausfliegen und der nächste, müssen wir mal gucken, wie weit, ob der es dann aus dem Championship Game rausschafft. Aber wie gesagt, wir haben es dieses Jahr schon gesehen und im ersten Spiel hatten die Bills keine Lösung. Das heißt, die Frage ist, was haben sie aus diesem ersten Spiel gelernt, was sie jetzt besser machen können? Anfang Oktober gewesen sein. Ja, ist ein bisschen her, aber da haben wir es schon mal gesehen und it wasn't pretty. Also für mich ist deshalb Ravens vorne.
Okay, ja. Ich weiß nicht, wie ist das Wetter in Buffalo dieser Tage?
Ich hab vorhin was gelesen, dass da irgendwas ganz Kaltes in den USA reinzieht. Aber ich habe zugegebenermaßen noch nicht gelesen, wie das Wetter ist, wie das Wetter an den einzelnen Standorten im Nordosten. Also jetzt am Wochenende ging's ja halbwegs, aber das haben wir auch schon schlimmer erlebt. Aber ich kann gerne gleich nachschauen.
Ja, lass mal. So, dann das erste Spiel, um in der AFC zu bleiben, sind die Defending Champions, die Chiefs, die zu einem 15-2 Rekord, man kann sich anders sagen, gestolpert sind. Aber okay, sie stehen ja bei 15-2, haben jetzt wieder ein Heimspiel, hätten Heimvorteil dann auch im AFC Championship Game. Wie könnte dieses Spiel in Richtung Texans laufen?
Übrigens -12 bis -7 am Sonntag in Buffalo. Also für Buffalo ist das Frühling, so gefühlt. Ja,
genau. Also Texans Chiefs. Könnte was schiefgehen? Wenn ja, wie und was?
Also sie haben sich in Woche 16 schon getroffen. Kansas City hat es gewonnen. 27-19. Und das letzte Spiel zwischen beiden in den Playoffs, erinnert sich der ein oder andere vielleicht, das ist dieses Spiel, wo die Texans 24-0 in Führung gestürmt sind und dann, 30-50 verloren haben oder so. Also sagen wir so, die Chiefs sind spät aufgewacht, aber sie waren da. Die Texans haben echt gut gefallen in der Wildcard. War gegen die Chargers, das war gute Offense, gute Defense, gute Special Teams. Justin Herbert wird sich lange an dieses Spiel erinnern mit den ganzen Turnover, die er produziert hat. Das heißt, wenn die Texans das tatsächlich machen können gegen ein Chiefs-Team, das ja nun wirklich nicht die Überflieger sind, dann warum nicht? Ich weiß nicht, irgendwie bei Houston hat man immer das Gefühl, so die NFL gibt denen immer diesen Samstag 20.30 Uhr Slot. Ich weiß nicht, das hat immer so einen Geschmack von, ihr seid jetzt nicht die attraktivste Truppe der Welt, wir schieben euch mal dahin, weil irgendwo müsst ihr spielen. Aber also ich würde die Texans schon gerne weiter spielen sehen. Die Frage wird sein, kriegen die den Pass Rush auf Patrick Mahomes und kriegen sie Patrick Mahomes zu Boden? Ja, wir haben gesehen, der struggelt ein bisschen dieses Jahr. Du hast es angesprochen, da waren ein paar Wins dabei, die waren mehr als glücklich. War es gegen Chicago mit dem Field Goal? Nee, und gegen wen war das? Gegen Denver, das geblockte Field Goal da am Ende, wo alle dachten, okay, jetzt haben sie verloren, haben sie doch nicht. Irgendwann beißt dich das. Die Frage ist halt, können die Texans quasi eine Leistung zusammenbringen, wo sie die Chiefs nervös machen und zu Fehlern zwingen. Ja, wenn der Pass Rush durchkommt und Mahomes die ganze Zeit ärgert, dann sehe ich da eine Möglichkeit. Aber wenn wenn die Chiefs das unter Kontrolle bringen, wird es schwierig. Ja, wir werden sehen. Aber die Chiefs sind zu Hause, die Chiefs sind ausgeruht. Sie sind vielleicht zu sehr ausgeruht, wenn man bedenkt, sie hatten eine Woche frei. Die Woche davor hat ja auch keiner gespielt bei diesem Witch-Spiel gegen Denver. Haben die Rost oder haben die keinen Rost? Das ist immer die große Frage. Also die Chiefs sind Favorit, weil sie zu Hause sind, aber ich sehe die Texans nicht chancenlos.
Alright. So, dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 2 Uhr deutscher Zeit. Commanders at Lions. Ich habe dieses nicht unglückliche Field Goal der Commanders gesehen, aber good for them, dass sie in diese Runde gebracht hat. Auf der anderen Seite die Lions. Das Team von Jürgen Schmieder, 15-2, gleicher Rekord wie die Chiefs. Aber, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wie viele Teams, aber bei Detroit ganz besonders, Fragezeichen mit Verletzungsproblemen, Nicola?
Angeblich soll David Montgomery, deren Running Back, wieder fit sein. Der hat ja jetzt ein paar Spiele gefehlt. Das wäre natürlich eine Verstärkung, wenn der zurückkäme. Terrion Arnold weiß man auch nicht, ob der spielen kann, der Cornerback. Aber ja, die Lions sind tatsächlich von Verletzungen ziemlich gerupft. Aber hilft ja nichts. Also können ja nicht sagen, wir warten jetzt 3 Wochen. Ne? Also
wir sehen uns im Februar erst wieder. Meldet euch gar nicht.
Genau, also zu Ostern könnten wir wieder. Kommen wir wieder vorbei. Nee, das funktioniert natürlich nicht. Wir werden sehen, wie also wie sie damit jetzt umgehen. Die Lions, wir haben es gesehen gegen die Vikings, haben ja wirklich, also haben sich diesen ersten Platz ja gesichert, wirklich auf dominante Art und Weise. Und wie geht's jetzt gegen Jaden Daniels, den kleinen jungen Wilden und sein Team? Also muss sagen, geht da in Tampa. Das hat ja Spaß gemacht zuzusehen. Von daher, also für mich ist er der Rookie of the Year. Und dann werden wir sehen, was passiert, wenn er jetzt in einem Alles-oder-Nicht-Spiel nach Tampa muss. Im Grunde genommen, die Commanders haben nichts wirklich was zu verlieren. Die haben ihr erstes Playoff-Spiel seit 15 Jahren gewonnen oder seit 20 Jahren. Jetzt fahren sie nach Detroit, wo Detroit haushoher Favorit ist, die beste Saison aller Zeiten gespielt hat, nur verlieren kann in dem Sinne. Ja, weil diese 15-2-Saison ist halt nichts wert, wenn sie jetzt im Divisional rausfliegen. Von daher, die können eigentlich befreit aufspielen. Jetzt ist die Frage, kommt das auch im Kopf von Jaden Daniels an, dass er befreit aufspielen kann oder nicht? Ja, wir werden es sehen. Also Detroit ist natürlich der Favorit gegen eine Mannschaft, die wir da so schnell im Leben nicht erwartet haben. Also ich weiß nicht, wer vor der Saison Dan Quinns Team im Divisional gesehen hätte. Ja, aber also siehst du irgendwo, was Washington was zu verlieren hat in dem Sinne?
Nö, überhaupt nicht. Und ich finde, wie du sagst, ich meine, Rookie Quarterback in der Division, noch dazu mit den Giants, die ja geglaubt haben, dass sie ein Playoff-Team sind. Nee, aber ich glaube halt schon, dass Erfahrung spielt dann am Ende des Tages eine Rolle. Und ein Rookie Quarterback, weiß ich nicht. Also ich würde es feiern. Es ist, die Commanders sind mir eigentlich völlig pari, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ja. Also die da habe ich überhaupt keine emotionale Bindung, aber einfach nur wegen dieser Geschichte finde ich das spannend. Auf der anderen Seite, ich meine, man will Schmiede ja nicht über die Gebühr quälen und deshalb dürfen die Lions gern mal einen Ausreißer nach oben haben.
Ab und zu. Du weißt schon, dass sie jetzt 70 Jahre nichts mehr gewonnen haben.
Ja, genau.
Gut. Also das ist jetzt nicht die Cubs, aber ist auch ein guter Weg dahin. Nee, aber also das Problem ist halt, die Detroit-Partei hat gegen Minnesota wie die Hölle geblitzt. Das könnte mit Daniels ein bisschen schwierig werden, weil der hat halt noch seine Beine, ne? Also.
Ja, Nicola, eine Mannschaft haben wir noch und ganz ehrlich, wenn ich jetzt tippen müsste, bei aller Liebe zu Schmieder, wer aus der NFC Super Bowl erreicht, dann würde ich sagen die Eagles. Würdest du mir da recht geben?
Das wäre, glaube ich, so der Super Bowl Albtraum für die Werbeindustrie, wenn Baltimore auf Philadelphia im Super Bowl trifft, weil beide würden dann ziemlich viel laufen. Dann noch ein bisschen Defense dazu und um 3.30 Uhr sind wir Europäer alle im Bett, ja. Und das Ding ist durch. ja, die Eagles, das ist schon gut. Also das Spiel gab es ja schon mal, Eagles gegen Rams dieses Jahr. Das war das Spiel, wo Saquon Barkley für 250 und ein paar Yards gelaufen ist. Also sprich, die Rams wissen auch hier, das ist ähnlich wie die Bills gegen die Ravens. Ja, die Rams wissen hier, was die Hausaufgabe ist. Hat sich Philadelphia zu einer der besseren Defense der Liga gemausert. Ja, also sie lassen per Play, glaube ich, sind sie die zweitbeste Defense sie lassen die wenigsten Yards pro Play zu und sind die zweitbeste Defense, wenn es um zugelassene Punkte geht. Das heißt, es ist schwierig, gegen die zu scoren. Dann haben sie mit Saquon Barkley auch noch diese Waffe auf Running Back vom Divisionsrivalen bekommen. Sind sie sehr dankbar für. Damit kontrollieren sie alles. Und selbst wenn ein Jalen Hurts offensichtlich rostig von 2 Wochen Pause wegen einer Gehirnerschütterung zurückkommt, reicht's dann immer noch recht souverän gegen die Packers. So, jetzt ist die Frage, was können die Rams ausrichten? Die Rams Defense ist besser geworden über die Saison. Hat man jetzt auch gesehen, der Pass Rush, hier 9 Sacks gegen Sam Darnold, die Saison der Vikings quasi in eine Wand fahren lassen. Das werden sie brauchen am Wochenende. Hurts wirklich viel unter Druck setzen und dann halt Barkley stoppen. Also, aber ich erwarte einen Low-Scorer. Und die Eagles auf jeden Fall, die Eagles Favorit in dem Ding, ja. Wobei ich sagen muss, also ich hätte nie im Leben erwartet, dass das so deutlich wird zwischen Rams und Minnesota, auch wegen der ganzen Probleme in Los Angeles. Also das war jetzt alles andere als eine entspannte Woche für die Rams. Und trotzdem so eine Leistung, kann man nur den Hut ziehen. Die Amerikaner würden sich natürlich richtig freuen über eine Geschichte aus LA dann in der Form, aber ich glaube, an der Ostküste in Philly dürften die Eagles dann Favorit sein. Eben starke Defense, gutes Laufspiel und für sie dann trotzdem hoffen, dass Hurts ein bisschen besser in Form ist als letztes Wochenende, weil letztes Wochenende wirkt er wirklich ein bisschen neben der Spur.
Ach Gott, das ist das einzige Spiel, wo ich von der Zeit her sage, das ist noch nicht way past my bedtime und dann wird's ein Low-Scoring-Game. Naja, wir werden sehen.
Auch dieses Spiel könnte schnell vorbei sein.
na gut. Wir werden in der kommenden Woche drüber sprechen. Für diese Woche war's das mit der NFL. Danke, Nicola.
Das heißt, du bist nicht am Headcoach-Job der Dallas Cowboys interessiert. Ja,
ja
du doch, machst doch, weiter Sport
oder was? Ja, deswegen muss ich jetzt Schluss machen, weil Neon
Dion. Jerry anrufen, verstehe.
Ja, wenn Jerry anruft, ja. Kurze Pause in der Big Show 694.
Hallo, hier spricht Robert Weber und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 694 und die Australian Open, that works a treat, sagt man irgendwo auf der Welt. Vielleicht nicht in den USA, aber wenn man so früh auf ist, ist Heiko Ulderb spät noch auf. Moin Heiko, Leon Dreiseitel ist gerade an der Arbeit. Wie läuft's?
Ja, hallo erstmal und so spät ist es gar nicht. Da haben wir ja schon zu ganz anderen Zeiten geskypt. Also 22.36 Uhr jetzt ist auch noch verträglich. Das ist auch altersgerecht. Die Oilers, die spielen gerade in Minnesota. Zweite Drittelpause steht 3-3. Leon hat das erste Tor assistiert. Das heißt, er hat jetzt in 17 der 18 letzten oder 18 der 19 letzten Spiele Punkte gemacht. Und erstaunlicherweise, vergangene Woche war er hier in Boston, kam mit einem 14-Point-Streak an und leider ist genau hier die Serie gerissen. Aber dann hat er gleich 2 Tage später hat er dann wieder weitergemacht, hat in Pittsburgh 2 Tore gemacht. Also sehr gut drauf, der Junge. Es ist ja jetzt gerade so Halbzeit in der Saison und er ist der Frontrunner im Moment für MVP. Den Titel hat, ja doch, ja. Also ich meine, wenn du mal guckst, der hat, also es gab ja jahrelang, die Zeiten sind ja nur auch vorbei. Ne? Die große Frage, kann er seine eigene Reihe führen und so? Und dafür, wenn man mal guckt, wen er da so neben sich hat, Victor Arvidsson, aus LA gekommen, dann ein Podkolzin heißt der Kollege, ein Russe neu in der Liga, also das sind jetzt wahrlich nicht die Winger, wo man, ja, sag ich mal, die Pässe nur so
im Netz unterbringen. Und da haben andere Center ganz andere Flügelspieler. Und das unterstreicht die Leistung von Leone umso mehr. Er hat jetzt 31 Tore zur Halbserie gehabt oder zur Hälfte gehabt. Das waren, im Moment sind es 4. Vor 2 oder 3 Tagen waren es noch 6 Tore mehr als der Zweitplatzierte. Er hat sich da schon echt abgesetzt, muss man wirklich sagen. Ist Zweiter in der Scorerliste, also bei den Punkten. Und ja, ist im Moment, also er war letzte Woche halt hier, habe ich mit dem Trainer auch gesprochen und ihn gefragt, wie er ihn derzeit einschätzt, weil Chris Norblock, der hat im November 23 übernommen, kennt Leon jetzt also mehr als ein Jahr. Und er hat gesagt, also so wie er jetzt ist, auf diesem hohen Niveau und über diese Dauer hat er ihn in der Regular Season noch nie gesehen. Das ist wirklich der beste Leon Dreiseitel. Er hat irgendwie, ich weiß gar nicht wann, zwar war es im November, da hat McDavid mal 3,5 Spiele gefehlt. Also in einem Spiel hat er sich verletzt und da war ja klar alle Augen auf Leon. Und da hat er in diesen 3 Spielen ohne McDavid 6 Punkte gemacht. Und das war damals, wer sich vielleicht erinnert, in der Saison 19/20, die ja dann wegen Covid vorzeitig abgebrochen wurde. Da ist er MVP geworden. Und da hat im Februar, ich erinnere mich noch genau, weil es waren die Februarferien und wir waren in Lake Placid. Und da hat McDavid auch gefailt. Ich glaube 6 Spiele oder so. Und da hat Leon wirklich die gesamte Last, die dann von McDavid auf ihn übertragen wurde, übernommen, hat sie wunderbar geschultert. Und da hat er sich auch dann im Rennen halt in der Scorerliste, er hat ja, also ist MVP geworden und auch Topscorer, da hat er sich entscheidend absetzen können in dieser Phase. Und jetzt hat er es dann halt wieder gezeigt, dass es geht. Und ja, ist echt zuverlässig. Er sagt selber auch, er ist sehr zufrieden, schon das ganze Jahr über, wie es läuft bei ihm. Und ja, also im Moment ist er wirklich der Top-Kandidat, aber es ist halt erst die Hälfte der Saison und wer Leon kennt, wer generell Eishockeyspieler kennt, glaube ich, der weiß, ja, diese individuellen Ehrungen sind eine Sache, aber das haben die ja alle schon und von daher das Entscheidende ist, the thing is the ring. Ja. Ne? Und zwar nicht nur der Ehering, der für Leon ja diesen Sommer kommen soll, sondern auch noch der Meisterschaft.
Wenn Leon Dreiseitel nach Boston kommt, einer der herausragenden Spieler der NHL, überhaupt keine Frage, dann interessiert das auch die lokalen Reporter außer dir oder hast du Leon dann wirklich für dich alleine im Grunde genommen?
Es kommt immer drauf an. Also in Boston ist es jetzt so, seitdem die Boston Bruins ihre eigene Trainingshalle haben, also die hatten sie natürlich vorher schon, aber die war außerhalb, die war nördlich von Boston, haben die dann am Game Day immer, also am Spieltag immer Morning Skate auch im TD Garden gehabt, wo das Spiel dann war. Das heißt, das hatten erst immer die Eiszeit und dann die Gäste. Und dadurch sind da die Boston Bruins Reporter oder die Lokalreporter auch natürlich immer noch länger geblieben und beim McDavid und Dreiseitel bietet sich das ja sowieso an. Jetzt haben die Bruins aber seit 4 Jahren, vielleicht sogar 5 Jahren, die Halle hier in Boston und deshalb machen sie da ihr Morgentraining am Game Day und deshalb muss man sich als Reporter mitunter zeitgleich zu den Gästen, die halt im TD Garden dann ihr Morning Shootaround abhalten und deshalb muss man da sich mitunter schon entscheiden als Journalist dann. Also ich sag mal, bei McDavid und Dreiseitel kommen dann mitunter mehr, als wenn da Columbus Blue Jackets kommen oder die New Jersey Devils. Ich kann es diesmal gar nicht sagen, weil das Gute war diesmal, die sind am Sonntag schon angekommen, haben am Dienstag hier gespielt und ich habe die Erfahrung gemacht bei Leon, dass er am spielfreien Tag immer das Beste ist, wenn man dann mit ihm ein Interview führt. Nun ist das allerdings auch nicht mehr so wie zu Dirk Nowitzki Zeiten, da kommen deutsche Medien an und Dirk, lieb und nett wie er ist, beantwortet alles, sondern du musst heutzutage, ich mache das immer über den Manager, seinen deutschen Manager, frage ich an, der fragt dann bei den Oilers an. Und natürlich auch bei Leon. Und weil in der Regular Season ist es so, da hat nicht die NHL die Macht, auch wenn du Rechteinhaber bist, sondern da entscheidet der Verein. Und ja, eigentlich, ich habe für Sky das Interview geführt, wollte aber, wir haben gesagt, mit dem Manager von Leon, ach komm, brauchen wir gar nicht bei der NHL International anfragen, das kriegen wir schon so hin. Und ja, deshalb hatte ich dann zum Training, offiziellen Training, das war auch eine längere Einheit am Montag. Und da war klar, ja, ich kann mit ihm sprechen. Also ne, bei denen war es auch lieber am spielfreien Tag. Deshalb kann ich dir nicht sagen, wer jetzt am Spieltag von den Bostoner Medien beim offiziellen Morgentraining war, weil da war ich dann gar nicht mehr. Ich war dann abends nur noch beim Spiel. Aber das war interessant. Also das war halt exklusiv abgesprochen. Dann kommst du rein in die Kabine und habe ich zu Leo noch gesagt, genau wo du jetzt hast hier dein Spind, habe ich vor einem Monat Dennis Schröder interviewt. Aber dann ist da so eine weiße Wand und da steht ja nur Media Availability und das ist halt angeschlagen, wer mit wem spricht. Und da stand halt nur 29 und dann stand, also ist Leons Rückennummer und dann stand da halt Sky. Andere waren für Oilers TV, andere waren für diverse Journalisten aus Edmonton oder so, aber Leon hat an dem Tag nur mit mir beziehungsweise mit Sky Deutschland gesprochen.
Wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, dann sind die Oilers ja nicht gut ins Jahr gestartet. Jetzt sehe ich, dass sie...
Genau, drei Niederlagen
ja, jetzt sehe ich, ja, dass sie schnell hochgerechnet das viertbeste Team sind, was die Punkte angeht im Westen. Hat sich im Westen, theoretisch ist es Schmieders Home-Team Las Vegas, die größten Konkurrenten sind, oder wer sind die größten Konkurrenten im Westen?
Ich glaube, und da zitiere ich auch Leon wieder, die sind ja schlecht gestartet, sind aber jetzt, ich hatte ja neulich eine Statistik gesehen, seit irgendwann November sind die Nummer 1. Gut, jetzt kommt natürlich auch immer drauf an, ne, welche Statistik, wie rechnet man sich, hier gibt's ja viele Statistiken und wie interpretiere ich die? Ne? Sage ich, ab 15. November sind die Nummer 1, aber seit dem 1. November sind die nur die Nummer 3 und so, je nachdem. Aber die spielen seit Monaten schon, sagte Leon, wirklich gutes Eishockey, haben sich gefunden, haben ja einige neue Spieler bekommen, unter anderem Jeff Skinner aus Buffalo und Victor Arvidsson von den LA Kings, und die hatten anfangs Probleme und mittlerweile klappt das ein bisschen besser. Also ich glaube schon, dass die Oilers im Westen, glaube ich jetzt, das Team sind, das natürlich zu den Mitfavoriten zählt, einfach zählen muss. Wir sind jetzt mittlerweile im 11. Jahr Dreiseitel und im 10. Jahr McDavid und die haben immer noch keine Trophäe vorzuweisen. Aber das garantiert natürlich nichts. Es garantiert dir auch natürlich nichts, bloß weil du letztes Jahr im Finale warst und knapp verloren hast, dass du dann dieses Jahr dran bist, weil du halt die Erfahrung hast. Ne? Colorado tut sich erstaunlicherweise sehr schwer. Nashville hat sich einigermaßen gut verstärkt. Die dümpeln im Keller rum. Las Vegas würde ich nie unterschätzen. Dallas Stars war letztes Jahr im Western Conference Finale gegen Edmonton in 6 Spielen raus. Also für mich ist Edmonton oben. Und Leon sagte, also dass er Edmonton auch oben mit ansiedeln würde, schon auch ja selbstbewusst genug ist. Und dass er sagt, also in einer Game Best of Seven Serie, da brauchen sie sich vor wirklich keinem verstecken. Wie gesagt, jetzt ist ja noch Regular Season. Jetzt spielst du heute in Boston, morgen in Pittsburgh, in 3 Tagen in Chicago. Das geht ja ganz schnell. Das, ne, also das Spiel ist vorbei und ist abgehakt. Wenn du dann diese Playoffs hast, da hast du ja wirklich Minimum 4, maximal 7 Spiele und kannst dir genau diese Details angucken. Guck mal, das hat nicht geklappt. Da geht's um Adjustments. Ne, da guckst du dir auf den Goalie. Guck mal, wenn du da oben rechts schießt, da hat er Schwächen und so. Deshalb immer oben rechts anvisieren. Das ist ja dann, wie wir immer wissen, ab April irgendwas ganz anderes, was erstaunlicherweise zwar immer noch Eishockey ist, aber mit dem, was da seit Mitte Oktober gespielt wurde, nur rein gar nichts mehr zu tun hat. Deshalb ist es einfach wichtig, in die Playoffs zu kommen, und ab dann beginnt ein komplett neuer
Wettbewerb. Jetzt haben wir schon länger nicht mehr ja, bitte.
Aber ich habe übrigens, das fand ich sehr interessant, ich habe ihn halt auch gefragt, was ja auf der Hand liegt, wie präsent eigentlich diese Niederlage noch ist, ne? In so im Alltag. Und da sagt er, die ist schon sehr, sehr präsent. Das wird auch noch dauern, bis das vorbei ist, dieser Schmerz. Er sagt, er liegt manchmal nachts noch wach und denkt daran. Oder wenn er so irgendwelche Stories liest oder sieht und dann über diesen Run, ne, dass die sowieso erstmal Edmonds endlich mit McDavid und Dreiseitel ins Finale geschafft hat, dass sie dann 3-0 hinten lagen, dann zum 3-3 ausgeglichen und somit Spiel 7 erzwungen haben, hätten halt Geschichte schreiben können, wenn sie das noch gedreht hätten und alles. Und das tut heute, guck mal, wir sind jetzt mehr als ein halbes Jahr später, sagt er, das ist echt noch sehr, sehr präsent.
Naja, das ist ja schon fast ein kleines bisschen Zverev-esk, natürlich jetzt nicht nur für Leon, sondern auch für Connor McDavid, aber wahrscheinlich die beiden besten Spieler, vielleicht sogar aller Zeiten, aber es ist...
Nö, ach komm, mit diesem aller Zeiten.
Aber aktuell ja. Aktuell die beiden besten aktiven Spieler, die noch keinen Ring haben. Könnte man das sagen?
Da werden jetzt wahrscheinlich die Fans in Toronto aufschreien und sagen, was ist mit Austin Matthews? Jetzt überleg mal.
Liebe Toronto-Fans, beruhigt euch
noch.
Ja? Zuschriften bitte
nur an mich. Genau.
Ich hab's gesagt.
Alle drei. Klar, vor allen Dingen, wenn du mal siehst, ich weiß nicht, wie viele MVP-Ehrungen McDavid schon hat und sowas, ne? Und Leon ja auch. Also die sind ja wirklich das dominierende Duo in der Liga. Und trotzdem waren wir alle schon erfreut, ach ja, jetzt sind sie endlich mal im Finale, in ihrem 9. gemeinsamen Jahr, jetzt sind sie in ihrem 10. gemeinsamen Jahr. Also, und vor allen Dingen, Jens, das glaubt man ja gar nicht, Edmonton ist das älteste Team der Liga. Und nächstes Jahr wird Connor McDavid seine Vertragsverlängerung da unterschreiben. Dann werden die auch irgendwann in finanzielle Probleme kommen, weil dann wird er so viel verdienen. Und dann hast du ein Dreiseitel und McDavid werden dann zusammen wahrscheinlich schon ja über 30 Millionen verdienen. Nun kann das sein, oder viele sagen ja, der Cap, also die Gehaltsobergrenze, wird auch ordentlich nach oben gehen. Es wird dann allmählich Zeit, weil noch ist das Championship-Window open, aber wenn du nachher, weil du halt deinen Top-Spielern so viel zahlst oder auch zahlen musst, um sie zu halten, Edmund macht gerade das 4-3, und dann dir dann halt keine guten Leute für die dritte und vierte Linie mehr leisten kannst, dann dezimierst du natürlich auch deine Titelchancen. Also ich sag mal so, bloß weil Leon jetzt 8 Jahre verlängert hat und Connor das jetzt im Sommer auch machen wird, ist das keine unendliche Garantie. Also das soll, sag ich mal, in den nächsten 3 Jahren müsste schon klappen. Und ich glaube, bei denen sind wir uns einig, ein Titel reicht eigentlich nicht. Dazu sind die viel zu gut und dazu hatten die jetzt oder haben die auch eigentlich zu viele noch gute Spieler um sich herum. Sie haben natürlich, sage ich mal, Jahre, nicht mit Absicht, aber rückblickend, haben sie natürlich die ersten Jahre verschenkt. Also die waren, Leon ist 2014 in die Liga gekommen, Connor 2015. 2017 waren sie in der zweiten Runde und haben da gegen Anaheim in 7 Spielen verloren. Dann sind sie 18 gar nicht in die Playoffs, 19 auch nicht. Zu der Zeit waren Sidney Crosby, der 2005 in die Liga kam, der ist 2008 im Finale gewesen, 2009 das erste Mal Meister. Und der hat ja Malkin an seiner Seite gehabt. Also nur mal so der Vergleich. Also von daher, da haben sie echt schon Zeit verschenkt. Dann war 2020 die Covid-Bubble in Edmonton. Da haben sie diese Ausscheidungsrunde, da haben sie es gar nicht mal in die Playoffs geschafft. 2021 gesweept worden von Winnipeg. Das sind so, da ist schon echt viel Zeit verloren gegangen oder viele Jahre sind da drauf gegangen, muss man echt sagen.
Ja, aber ich glaube, dieses Seasoning, irgendwie braucht man das. Okay, wenn du Crosby erwähnst, okay, das war recht früh, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich beim Eishockey kenne ich mich nicht aus, aber im Tennis ist schon so. Wer war der Letzte? Der Sinner hat sich ja auch angekündigt gewissermaßen. Alcaraz könnte man ein bisschen sagen, damals US Open, dass er da wie aus dem Nichts tatsächlich den Titel gewonnen hat, aber es stimmt ja auch nicht ganz. Es kündigt sich ja vieles an. Und
das stimmt ja auch alles, Jens, aber Alcaraz ist jetzt was, 22?
Ja, ich glaube, der ist erst 22 und hat vier Majors
gewonnen. Und hat schon, genau. Und Alcaraz ist ja aber jetzt, sage ich mal, nicht mal der Überragende. Du hast halt wirklich den Überragenden, den weltbesten Spieler, sagen ja alle. Und dann hast du noch einen, der neben ihm spielt, der dir auch, wenn du willst, jeden Abend, also der auch einer der Top-3 Stürmer seiner Generation ist. Also Leon ist in den letzten 6 Jahren hinter Austin Matthews hat er die meisten Tore geschossen. Also er ist der zweitbeste Stürmer. Und wie gesagt, Connor ist jetzt am Montag 28 geworden, Leon ist im Oktober 29 geworden und sie haben zusammen ein Stanley Cup Finale erreicht. Das ist echt zu wenig.
Ja gut, aber
Wir reden nicht über 18- und 19-Jährige.
So, also Michael Leopold, von dem ich weiß, dass er ein Fan der Toronto Maple Leaf ist. Leo, bitte sei uns nicht böse, wenn wir bei allem Respekt irgendwas gesagt haben, was die Toronto-Fans nicht froh stimmt. Heiko, ein Traum. Du kannst Leon zu Ende schauen. Für mich geht der Tag jetzt los und ich werde ein bisschen beim Tennis reinschauen versuchen, dann Schmieder zu erreichen in Melbourne. Er hat gesagt, er hat...
Oh. Grüße, ne, von Massachusetts,
ja, an Melbourne. Ja, also Schmieder freut sich heute auf ein Doppel, hat er mir gesagt. Ich werde dann schauen, ob er das schon gesehen hat, nämlich den ersten, vielleicht einzigen Auftritt von Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios, die ja vor 3 Jahren gewonnen haben bei den Australian Open.
Vor 2 Jahren, oder?
Ich bin mir nicht sicher, vor 2.
22, ja, stimmt, wir sind
ja 25. Und da wird Schmiedi am Start sein und wir werden uns unseren Tennisteil hoffentlich drumherum strecken. Kurze Pause in der Big Show 694.
Hallo, hier ist Herr Roskopf, Tischtennis-Bundestrainer, ihr hört Sportradio 360.
Big Show 694. Man sagt ja Folgendes über Melbourne, mein lieber Schmiedi, dass man an einem Tag alle 4 Jahreszeiten erleben kann, angeblich, während des Grand Slam Turniers. Wie ist es? Winterjacke ausgepackt, zu Hause gelassen. Ich glaube, am Dienstag war das Wetter ja zum Beispiel extrem bescheiden.
Ja, also drei haben wir gesehen. Also es wechselt tatsächlich von Sommer auf Gewitter, aber das Gewitter dauert dann 7 Minuten. Plötzlich scheint wieder die Sonne, dann wird's Frühling, dann abends wird's kalt. Also wird jetzt nicht so schneekalt, aber so auf 10 Grad ging's gestern Abend einmal runter. Also es ist sehr, sehr, sehr interessant, wirklich.
Wir kennen uns ja nur von den US Open, wo, machen wir uns nichts vor, der 90% der Zuschauer 95% Amerikaner sind, wo manchmal gute Stimmung ist. Jetzt ist bei den Australian Open zumindest aus der Weite ist ja so, also am Mittwoch gab es dieses Spiel von Ogier Aliassime gegen Davidovic Fokina, das sie verlegen musste, weil die französischen Fans so einen Terz gemacht haben bei Arthur Cassot. Ist es wirklich so lässig, auch in deiner Erfahrung der ersten 4 Tage, wie man sich das vorstellt, was die Fan-Experience angeht?
Also überhaupt, ich bin so verliebt in dieses Land nach einer Woche, weil ich muss tatsächlich noch einem Australier begegnen, der nicht bestens gelaunt ist. Also die haben so eine, ist aber auch nicht so, also auch nicht aufgesetzt, sondern man merkt, es ist so eine ganz ehrliche Freundlichkeit. Ich finde auch, also wenn man Danke sagt, finde ich, jeder antwortet No worries. Also es ist dann kein Bitte oder kein Aha, sondern No worries. Oder wenn es dann irgendein Problem gibt, lösen die das sofort und mit einer Freundlichkeit und Gelassenheit und also Barkeeper oder Baristas, die stehen da nicht irgendwie dahinter und also eigentlich bin ich zu gut für diesen Job, sondern ja, ich finde das hier super und wie geht's dir denn? Also jetzt bin ich ja aus Kalifornien schon Freundlichkeit gewöhnt. Also ein Deutscher, der hierher kommt, der muss ja eigentlich rückwärts rausfallen, ob dieser Freundlichkeit, damit kann der ja doch nicht umgehen.
Herrlich, ja. Also entspricht jedem Klischee. Meine Tochter ist gestern gelandet, wird morgen im Stadion sein und freut sich auch schon drauf. Ja, freut sich auch schon drauf.
Soll
jetzt, wir sind ganz früh im Turnier, haben allerdings schon 2 Runden zum Beispiel von Alexander Zverev gesehen. Wie schätzt du das denn ein? Ist er eigentlich schon ungeduldig im Sinne von, er weiß, er wird auch gegen Jacob Fearnley, wenn er ihn denn so ausspricht, wird er keine Probleme haben. Aber so richtig spannend wird es wahrscheinlich erst ab Halbfinale, Finale. Spürst du da gewisse Ungeduld? Weil so weit war er schon, aber er müsste endlich mal gewinnen.
Ich glaube schon, weil er... Also nach der ersten Runde ist er danach nochmal eine Stunde auf den Rod Laver gegangen und hat trainiert. Und zwar richtig. Also nicht irgendwie, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen auslaufen, sondern das war eine Stunde knallhartes Training. Und auch gestern nach dem Spiel ging es nochmal zum Trainieren. Also ich glaube, es ist denen schon klar, dass wenn du hier 2,5 Stunden auf dem Platz bist, ist das keine Vorbereitung auf, sagen wir, mögliche 4 Stunden gegen Djokovic, Alcaraz, wie du sagst, im Halbfinale. Und deswegen kannst du natürlich, also was kannst du denn aus diesen beiden Partien lesen, von dem du sagen würdest, jetzt habe ich was erkannt für eine Partie gegen Djokovic oder Alcaraz. Also nix. Ja, das sind jetzt irgendwie Pflichtaufgaben. Ja, und wenn du jetzt gesehen hättest, der kann nicht aufschlagen mit seinem Bizeps, okay, dann hättest du gesagt, okay, da ist jetzt körperlich irgendwas los. Aber ansonsten, was liest du denn in diese Partien rein oder aus diesen Partien raus? Nichts. Und ich glaube, das weiß Zverev auch. Also der sitzt auch da, man kriegt ja diese Fragen gestellt und Irgendjemand hat ihn dann nach seiner Vorhand gefragt und dann schaut er den schon zurecht an und sagt, naja, was soll ich dir denn jetzt nach diesen zwei Spielen zu meiner Vorhand sagen? Also ich brauche nicht eine Vorhand gegen den, wo ich Druck mache, sondern die Vorhand brauche ich, wenn ich Druck abwehren muss. Und da ist er natürlich nicht getestet. Also deswegen Erkenntnis wäre bisher null, wirklich null.
Ja. Ja, also gegen Pedro Martinez kann er ein ganzes Jahr lang jeden Tag drei Sätze spielen. Er wird keinen einzigen verlieren, weil der kann ihm einfach nicht wehtun, wenn er sich konzentriert. Ja, es ist halt so.
Das ist die große Dings, wir haben ja ein bisschen über Tennis geredet, wo ich gesagt habe, naja, im Tennis ist ja nicht, triffst du die Kugel, sondern triffst du die Kugel, wenn sie dir Djokovic zuspielt. Also der kommt halt dann nochmal mit 100 Umdrehungen mehr. Der kommt nochmal irgendwie 10 Stundenkilometer schneller. Ja, und plötzlich stehst du nicht mehr richtig. Plötzlich, wenn du durchziehst, hat der einen ganz anderen Spin auf der Seite. Also das ist ja das große Problem. Also wenn ich dir Bälle zuspiele, knallst du die auch ins Eck. Ja? Aber wenn dir Medvedev Bälle zuspielt, knallst du sie halt nicht mehr ins Eck. Und das ist, glaube ich, das große Problem, oder nicht großes Problem, aber aus der ersten Turnierwoche für sich selber, glaube ich, irgendwie zu ziehen, läuft. Jetzt kannst du als Zverev sagen, ja, natürlich läuft's. Also gerade Zverev, der oft mal Probleme hatte in den ersten Runden. Ja, sagt, da bin ich gut durchgekommen und so weiter. Aber ja und nu. Also keiner von denen hatte auch nur einen Schlag, den du irgendwie vergleichen könntest mit dem, was dann in der zweiten Woche auf ihn wartet. Also und das ist natürlich das große Problem.
Würdest du bei Novak Djokovic dasselbe sagen oder kann man dann schon ein bisschen mehr reinlesen, dass er gegen Basavaredi, okay, den ersten Satz verloren hat, dass er dann einfach ein Mental Lapse, glaube ich, gegen Jaime Faria halt auch einen Satz verliert? Oder siehst du bei Djokovic genau das Gleiche? Auch keine Rückschlüsse auf irgendwas?
Ich glaube, das sehe ich eher als Bestätigung, dass Djokovic halt einfach in der Lage ist, genau den Gang einzulegen, den er braucht. Also der schaltet so auf Cruise Control, das hast du gestern schon gesehen. Der cruist der irgendwie anderthalb Sätze, sondern in Gang 3, und dann merkt er so Ende zweiter Satz, oh shit, jetzt trifft er plötzlich alles. Also der hat ja danach gesagt, der hat unfassbar gespielt. Und dann sagt Djokovic, okay, jetzt habe ich zwar einen Satz verloren, aber jetzt schalten wir mal in den vierten. Und ich glaube, oder wenn Djokovic etwas bewiesen hat in seiner Karriere, dass er einen fünften, einen sechsten und zur Not auch noch einen siebten Gang hätte. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, die große Debatte, hat er in seinem Alter diesen siebten Gang noch? Oder kann ihm Murray, wenn es dann, also Alcaraz Djokovic ist ja das mögliche Viertelfinale, da ist natürlich dann die Frage, welchen Gang hat Djokovic in seinem Alter noch, oder jetzt mit Murray als Helfer, kann dann Murray vielleicht noch so einen Gang provozieren, wo er dann sagt, schau mal, so und so solltest du spielen, dann funktioniert's. Aber ich glaube, das ist dann schon eher die Bestätigung, was für ein toller Tennisspieler Djokovic ist, wo du sagst, jetzt spielt der Gegner plötzlich in der Form seines Lebens so einen Satz anderthalb. Und Djokovic sagt, so gut spielst du, jetzt schalte ich mal genauso hoch, dass ich die nächsten zwei Sätze gewinne und weitergehe. Also ich glaube, wenn du der Gegner bist und diesen zweiten Satz gewinnst und sagst, ach du Scheiße, jetzt spiele ich gegen den Besten aller Zeiten mein bestes Tennis, vielleicht klappt's. Und dann schießt er dich in einer Stunde anderthalb vom Platz und sagt, okay, so kann der also spielen.
Also für Djokovic geht's jetzt nicht einfach weiter, muss man schon sagen. Thomas Machac ist ein sehr guter Gegner. Danach könnte es gegen Lehečka gehen, der auch sehr gut ist. Und dann gegen Alcaraz. Also wenn er wirklich seinen 25. Titel da gewinnen sollte, also 25. Grand Slam-Titel, da hätte er sich's wirklich verdient, weil die Auslosung ist für ihn ab jetzt nicht mehr trivial. Die ersten beiden Runden waren outside Top 100, aber jetzt ist es nicht mehr trivial.
Das ist Wahnsinn. Ja. Deswegen sagt ja Murray auch, wenn Djokovic hier gewinnt und vielleicht dann später auch noch, wo du sagst, schau mal, welchen Weg er hätte. Schau dir den Weg an. Wie du sagst, die nächsten zwei sind nicht ohne. Dann hättest du im Viertelfinale, gehen wir mal davon aus, Alcaraz. Im Halbfinale Zverev. Und im Finale, sagen wir mal, sind damit wir das irgendwen. Also das hätte schon was von früher. Ich weiß nicht, wer, was Murray mal, der alle drei der anderen Großen geschlagen hat. Und dann sagst du schon, Also in diesem Alter, diese drei dann zu schlagen, dann sagte Murray, wenn ihm das gelingt, dann reden wir nicht mehr nur über den besten Tennisspieler der Geschichte, sondern da müssen wir schon über auch den besten Sportler der Geschichte reden, wenn du in dem Alter die Australian Open mit dieser Auslosung gewinnen würdest. Und da gebe ich ihm nicht Unrecht. Also ich sage, das wäre schon wow. Also ich glaube, das würde auch von den 25 Titeln, wenn er sie dann hätte, schon zu den Top 5 gehören, glaube ich.
Auf jeden Fall. Das glaube ich sofort, ja. Also weil, ich meine, alleine schon wenn er jemals noch Sinner beim Grand Slam Turnier schlagen sollte, auf Sand vielleicht, ja, ist was anderes, aber wenn er es hier gewinnen sollte, das wäre Wahnsinn. Ja, jetzt gut, wissen wir
davor,
alle.
Da hast du ja aber davor Alcaraz und Zverev geschlagen.
Ja, ja, ja.
Also ich bin, das wäre schon, also Wahnsinn. Wäre wirklich Wahnsinn.
Jetzt wissen wir alle, Jürgen Schmieder is not a betting man. But if he was a betting man, Jürgen, wie viele Cent, hart verdiente Dollar-Cent, hättest du auf einen Sieg von Laura Siegemund gegen Sheng Wenwen gesetzt? Ich nehme mich genau gar keinen.
Ich glaube, Laura Siegemund auch nicht.
Also, ja, wahrscheinlich nicht.
Noch nie mal Laura Siegemund hätte einen Cent auf sich selber gewettet, was man ja auch gehört hat. Die wollte ja nicht hören, gegen wen sie spielt. Das hat sie dann danach erklärt, wo sie sagt, schau mal, ich komme hier aus dem Netz und will das mal genießen, dass ich überhaupt die erste Runde überstanden habe. Wo ich sage, in meinem Alter überstehst du noch mal im Einzel die erste Runde beim Grand Slam und dann sagt dir einer, naja, jetzt spielst du gegen Sheng. Dann sagt sie, dann geht bei dir die Analysemühle los, wo du noch nicht mal jetzt mal genießen kannst, dass du ein Spiel gewonnen hast, sondern es zieht dich ja auch irgendwie runter, wenn du nach diesem Sieg erfährst, naja, wahrscheinlich ist es in der nächsten Runde schon wieder vorbei, ne? Also während andere sagen, jetzt habe ich die erste Runde gewonnen, vielleicht geht's ein bisschen weiter, wenn du hörst, dass da dann Swiatek, Sabalenka oder in dem Fall Sheng warten, ist ja quasi die Nachricht, okay, Schwester, in zwei Tagen ist dann vorbei. Also ja. So hat sich durch die Blume so ein bisschen gesagt. Aber, also erstens, Sheng hat natürlich katastrophal gespielt. Aber das soll Siegemunds Leistung jetzt nicht schmälern, sondern die hat wirklich alles erlaufen, hat die Sheng genervt, die dann die Bälle verschlagen hat. Ist ja auch eine Wahnsinnsleistung zu sagen, im Tiebreak locker geblieben, bei dem Rebreak locker geblieben, zu Beginn des zweiten Satzes, als sie da mit Netzroller und zwei Linienkratzern nicht zum 3-0 in Führung geht, sondern 2-1. Also schon sehr beeindruckend, wie Siegemund da gespielt hat. Und man muss dann schon sagen, sie war die bessere Spielerin. Also sie war die bessere. Was jetzt passiert, morgen gegen Pavel Tenkova?
Kann sie auch gewinnen.
Also das kann sie auch gewinnen. Also kannst du aber auch wieder verlieren. Also das ist so, sie sagte da auch, wir durften ihr wieder nicht sagen, gegen wen sie spielt und so weiter. Weil sie sagt, also Leute, jetzt lasst mich mal 24 Stunden genießen. Ich habe hier gerade die Nummer 5 der Welt geschlagen. Ich will jetzt mal ins Hotel fahren, ich will jetzt mal essen gehen, ich will jetzt mal irgendwie vielleicht auch ein Glas Wein trinken oder was weiß ich. Und ums nächste Spiel kümmern wir uns morgen. Und ich glaube, das tut sie heute.
Ich glaube, wenn ich Tennisprofi geworden wäre, ich hätte so spielen müssen auch, wie Laura Siegemund spielt. Weißt du, gefinkelt. Mit bisschen Mindgames auch. Mit viel Slice, mit viel Tempowechsel. Und deswegen schaue ich Laura Siegemund beim Tennisspielen auch eigentlich sehr gern zu, weil es halt was anderes ist als Rybakina, als Sabalenka, die einfach auf jede Kugel draufknallen. Wie bescheuert. Also es ist irgendwie, und im Interview ist es sowieso immer, the gift that keeps, nicht ganz Andrea Petkovic, das war the gift that keeps on giving, aber auch Laura Siegemund ist rundherum eigentlich echt bemerkenswert, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, weil sie auch halt so einen Einblick gibt. Also die labert ja dann nicht bloß, sondern sie erklärt sich ja dann auch. Also wo sie dann nicht sagt, ich will nicht hören, wer meine nächste Gegnerin ist, so als Floskel, sondern sie erklärt ja dann auch schon mal, darum will ich es nicht wissen. Und wo sie dann auch so will, sagt, naja, vielleicht ein Glas Wein oder was weiß ich, trinken muss. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auch nicht mehr jeden Tag trainieren will und auch nicht trainieren kann. Also wo sie sagt, ich brauche dann nochmal Pausen und die Pausen brauche ich wegen. Und das finde ich immer spannend, wenn Sportler dich tatsächlich nicht floskelhaft mitnimmt und dir irgendwas so vorsetzt und irgendwie dir dann schon ein Zitat gibt, aber du denkst, naja gut, dieses Zitat hast du jetzt vor 4 Wochen schon ausgedacht, weil das ist zwar jetzt knackig, aber wo du bei Siegemund echt merkst, schau mal, das ist richtig authentisch, die nimmt dich mit in ihre Gefühlswelt und das wirkt ehrlich und du sagst dann so, ah, schau mal, jetzt kriege ich einen Einblick, den mir sonst noch keine gegeben hat. Also dieses mit dem, ich will nicht die Gegnerin nicht wissen und dann hat sie 5 Minuten geplaudert, warum? Und dann sagst du, ah ja, okay, jetzt verstehe ich's. Also jetzt ist so, ah, cool. Also dann bin ich dabei und man will irgendwie dem Tennisspieler sagen, mehr davon. Also nehmt uns mit. Deswegen war ja diese Netflix-Serie so enttäuschend im Vergleich zur Formel-1-Serie. Ja, weil in den Momenten, in denen du immer gedacht hast, jetzt bin ich endlich mal dabei. Jetzt sitze ich irgendwie auf deiner Schulter, kam Schnitt. Und du dir denkst, ja, aber jetzt die nächsten 5 Minuten hätte ich gern zugeschaut. Und da ist so der Aufruf an jeden, sollte irgendein Tennisspieler oder irgendein 12-Jähriger hier zuhören, der mal Tennisprofi wird, nehmt uns ein bisschen mit, ihr werdet dadurch sympathisch, ihr gebt da keine Infos weg, ihr gebt da kein Geheimnis weg, ihr macht euch menschlicher, ihr macht euch nahbarer, berührbarer, es ist so einfach schön. Genau deswegen kommen wir. Wir kommen nicht nur, weil ihr die Kugel trefft, sondern wir kommen, weil wir mit euch fiebern wollen. Ne? Wie heute bei Eva Lüß, die nimmt dann auch mit. Ja? Die plaudert dann danach auch ein bisschen so über sich und ihre Gefühle, wo ich sage, schau mal, dann mag ich dich doch gleich viel mehr und dann schreibe ich ja gerne eine Geschichte und vielleicht liest die dann jemand und sagt, Mensch, diese Frau Lüß, die finde ich aber toll und wenn die übermorgen spielt, dann schalte ich den Streamingdienst oder den Fernseher ein und schaue zu. Also darum
geht es doch wirklich.
Genau also, so ist es. So. Nimm mich doch mit. Ich schau nicht nur, weil ich wissen will, wie es ausgeht, sondern weil ihr mich mitnehmt, weil ich involviert bin.
Schmiedi, 2 habe ich noch für dich. Der erste ist, also wir haben das jetzt ein bisschen mit dem Termin, ich würde jetzt sagen mit der heißen Nadel geschickt, aber wir waren flexibel, weil Jürgen Schmieder mir gesagt hat, er würde gerne die Twilight Session anschauen und die Twilight Session ist heute ein Doppel. Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios.
Die Leidensmänner,
gut, Kokkinakis gegen Draper, das war natürlich schade, dass er das nicht gewonnen hat, ja.
Ja, aber okay. Also die Pressekonferenz von Kokkinakis danach war ja irgendwie, also der sagte ja keinen Bock mehr. Also der sagte, Leute, ich bin schon wieder verletzt und ich habe schon wieder einen Riss irgendwie in der Schultergegend. Jetzt langsam ist es nicht nur eine körperliche Tortur, sondern jetzt ist es auch mental. Ich konnte ja nur nicht mal mehr aufschlagen. Und da sprach dann gestern darüber, der sagt, Leute, das Stadion ist voll. Die peitschen mich nach vorne. Natürlich ist super 5. Satz und er so, aber ich denke mir eigentlich ab Satz 2, ich will einfach nur noch heim. Und jeden Ballwechsel, den ich spiele, wird diese Verletzung nur noch schlimmer. Also der sagt, I took a million painkillers und der sagt, ja, also als wenn diese Partie dazu führt, dass ich nicht doppelt spielen kann und vielleicht nie wieder im Grand Slam Einzel, weil er sagt, das hält mein Körper einfach keine 5 Sätze mehr durch, sagt er, was war es denn dann wert, dieser geile Abend? Also ein toller Abend, ich war im Stadion im 5. Satz, unfassbar. Die Zuschauer, die Schiedsrichterin übrigens hat ganz toll reagiert, muss man sagen, aufs australische Publikum. Die hat einmal gesagt, cheering on is a wonderful thing, but please don't do it in between serves. Und das fand ich so, also das fand ich voller Grace irgendwie, weil die meisten sagen, oh, quiet please, players are ready, don't do this. Sondern auch da nimmt irgendwie Wenn die Schiedsrichter das Publikum mitnimmt und sagt, ja, feuert an, es ist toll, ich weiß, es ist ein toller Abend, aber Leute, da gibt's 5 Sekunden zwischen ersten und zweiten Aufschlag, da möget ihr doch bitte ein bisschen Kontenance bewahren. Also das war schön und natürlich schade für den Kokkinakis und jetzt muss er natürlich mit Kyrgios spielen, der bei Kyrgios finde ich immer, der stilisiert sein Leiden ein bisschen zu sehr. Also das ist so ein bisschen, wo du sagst, ja, wir wissen, du bist verletzt, aber der kommt auf den Platz und ab dem ersten Ballwechsel sagt er, ich kann nicht mehr und hat damit ja schon irgendwie die Begründung fürs Ausscheiden. I do it for the fans. Also dann immer so dieses, no, you don't do it for the fans. You do it for yourself, because genau, you like that the fans cheer you on. Also, weißt du, wenn der Kokkinakis sagte, es war für ihn ein tolles Gefühl, dass die Fans ihn so anfeuern. Das war ein toller Abend und er weiß jetzt nicht, ob es wert ist, den Körper dafür zu opfern. Aber Kyrios ist dann, oh, I did it for the, nah, you did it for yourself, ja, because you genau, like genau. that the fans cheer you on. Ist ja genau. nichts Schlimmes dabei, würde ich auch machen. Also ich habe ein Video gemacht, das habe ich meiner Frau dann geschickt, dass Kokkinakis so diese drei Volley-Vorhände durchzieht und den Punkt macht und das Publikum dann ausrastet, habe ich meiner Frau geschickt und habe gesagt, ich will einmal im Leben fühlen, was Kokkinakis in diesem Moment fühlte. Wenn du dreimal eine Vorhand durchziehst und das Publikum so und dann ausrastet, hast du sowas in deinem Leben schon mal gefühlt?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich, ich bekam meinen Sohn auf die Hand und auch das ist ein unfassbares Gefühl. Aber sowas, wo der, ich sag, das wird der sein Leben nicht vergessen. Und deswegen ist es okay, da egoistisch zu sein und zu sagen, schau mal, was ich hier erlebt habe, das erleben nicht viele Menschen. Und da kannst du auch stolz sein. Aber dann heb's nicht auf diese Ebene, ich opfer mich hier für die 10.000, sondern sag doch, es ist geil, wenn 10.000 Leute wegen mir ausrasten. Das ist wahrscheinlich sogar noch mehr als Gänsehaut.
Herrlich.
Da hast du Gänsehaut an anderen Stellen des Körpers.
Ja. Ja, so ist es. So, Schmier, jetzt müssen wir müssen noch einen harten Themenwechsel machen, ganz kurz. Ja, ja, dann pass auf, weil ich weiß ja, dass wenn man Fan der Detroit Lions ist, dass man irgendwie jahrelang leidet. Jetzt haben wir hier diese komplett absurde Situation, dass mir alle NFL-Experten sagen, dass die Lions in der NFC der Favorit sind, die Super Bowl zu erreichen. Wie gehst du damit um, Schmiedi?
Das ist sehr, sehr ungewohnt. Also ich weiß tatsächlich nicht, was man damit macht. Man merkt es schon. Ich habe ja viele Freunde damit, so diese Leidensgenossen. Es ist, glaube ich, noch schlimmer als in Deutschland Schalke-Fans. Also stell dir vor, du bist Schalke-Fan und jetzt sagt dir jemand am 30. Spieltag, ja Leute, ich glaube, ihr macht es. Also ich glaube heuer wird's was und es du sagst natürlich ja, ich glaube dran. Aber es ist natürlich im Hinterkopf immer, ja, wo ist denn jetzt der Moment, wenn es nicht klappt?
Ja, was schief geht, ja.
Naja, man sagt natürlich schon, als dann Hutchinson sich so schwer verletzte, sitzt du dann schon daheim und sagst, ah, da ist er ja. Als Anzalone sich verletzte, sagst du so, ah, also mittlerweile die Verletztenliste der Lions ist ja so lang wie Krieg und Frieden von Tolstoi mittlerweile. Das sagst du so, ah, Montgomery fiel aus. Sagst du, ah, hier ist er. Also es gab schon diese Momente, aber jetzt kommen die wieder zurück und irgendwie sagst du so, also schau mal, es läuft, oder? Jetzt gegen Washington, glaube ich, werden sie es machen und dann hast du noch ein Spiel in Super Bowl, aber Mai, wenn wir eines gelernt haben aus den letzten Jahren, es ist dann eine Partie. Ja, dann die Falcons haben 29-3 im Super Bowl geführt. Also ich glaube, in dem Moment, in dem du dran glaubst, dass es was werden könnte, passiert irgendwas, dass es nicht wird. Deswegen, ich genieße jetzt einfach diese Saison, wie sie gespielt haben, dass du wirklich am Sonntag einfach mal, es ist ja nicht nur so, dass die gewonnen hätten, sondern es ist ja auch, wie sie gewinnen. Also mit Trickspielzügen, mit einfach coolen Leuten, mit einem Trainer, bei dem man sich wünscht, dass er neben einem einzieht. Der einfach ein cooler Typ ist. Auch die zwei Sonic und Knuckles. Du sagst, das sind jetzt einfach richtig coole Typen. Sam Brown ist nicht nur ein geiler Receiver, sondern auch irgendwie ein geiler Typ. Der ist ja nicht Antonio Brown. Der ist auch nicht Tyreek Hill, wo du sagst, also es sind jetzt so die fetten Diven, sondern wenn ihr auf Netflix, kommen wir wieder zu einer Netflix-Serie, Receivers anschaut, merkst du, was das auch für eine irgendwie verrückte Familie ist mit dem Vater, der sagt, er soll bitteschön Coca-Cola trinken, wenn er müde ist und der einfach, die Mutter ist ja so deutsch, das ist so sympathisch deutsch und die Mama dann irgendwie da sitzt und da auch was sagt, also das finde ich, wo wir gerade darüber geredet haben, nicht nur, dass sie gewinnen, sondern sie nehmen dich mit. Also irgendwie Dan Campbell, der dann nach Spielen in der Umkleidekabine steht und fast zu heulen beginnt und da speit im Hintergrund einer vor Erschöpfung und dann Campbell, yeah, let it out. That shows us how you played off your ass. Und irgendwie dann so mutige Entscheidungen trifft, dass er mittlerweile dieses South Park Meme gibt, dass Dan Campbell seine Hoden quasi in eine Schubkarre vor sich her schieben muss, weil der immer volles Risiko geht. Und das sehe ich wieder, die nehmen mich mit. Also ich schaue die nicht nur, weil sie tollen Football spielen, sondern weil die mich einladen, mit ihnen zu fiebern. Und jetzt, wenn du sowieso schon langjähriger Fan bist, dann ist es natürlich doppelt schön, wo du sagst, boah, aus dieser frustrierenden Franchise, die dich einfach nur genervt hat 30 Jahre lang, ist jetzt plötzlich ein Team geworden, das nicht nur gut ist, sondern einfach sympathisch und dich mitnimmt. Das hat sowas von Werder Bremen 2004 bis 2008. Du sagst so, Werder Bremen, die dann viel nicht getaugt haben, plötzlich haben die so eine geile Mannschaft und so sind die Lions. Deswegen, Leute, wenn ihr noch kein NFL-Team habt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Lions mal anschaut.
Das nehmen wir mit für nächste Woche in die Big Show 695. Schmiedi, danke dir, danke allen anderen, die dabei waren. Das war's. 694. Wir hören uns vielleicht schon morgen mit einem Daily, aber ganz sicher nächsten Donnerstag wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!